Shh, just quiet quickly, please.
Fast Live.
Down goes Frazier! Down goes Frazier! Down goes Frazier!
Weighing in mit mehr als 10 Jahren Podcast-Pedigree. Aus der blauen, der roten, aber auch der schwarz-gelben Ecke kommt die Big Show von Sportradio360.de. Float like a butterfly, sting like a bee. Und genau so bewegen wir uns wie the greatest of all time durch den Schlaghagel der übrigen deutschsprachigen Sportpodcasts.
He was beautiful. He was the most perfect athlete you ever saw, and those were his own words.
Winning isn't everything. It's the only thing. Für uns ist schon der vorletzte Platz in den Charts ein Wahnsinnserfolg.
Winner takes it all. The loser standing small.
I spend a lot of money on booze, birds and fast cars. The rest I just squandered. Hätten wir auch gemacht, wenn wir hier nicht jedes Jahr mit einem Minus aussteigen würden.
Money, 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 must be funny in the rich man's world. Money, 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 always sunny in the rich man's world.
Die Big Show von Sportradio 360, fast live aus dem Münchner Hasenbergl und der Welt. Jetzt.
Sportradio 360, die Big Show 652, unser heutiges Programm. Übrigens, Unterstützung nach wie vor gerne genommen. Entweder mit Dauerauftrag, einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken oder gerne auch per PayPal. Da wäre die Adresse producer@sportradio360.de. Ausgaben tun wir haben, wie man so schön im Deutsch sagt. Und tolle Gäste heute auch. Die ersten beiden Teile Fußball mit Christoph Ruf, mit Thorsten Poppe und mit Andreas Renner zu einer Thematik, wo ich keine Ahnung habe, aber zum Glück die drei Herren schon, nämlich es geht um das neue Buch auch von Christoph, wo er sich mit den Fans auseinandersetzt und die kritische Frage gleich mal, wer sind die Fans oder die interessierte Frage, nicht kritisch. Danach Handball mit Götzi und mit Uwe Semrau, da stehen ja die Qualifikationsspiele für die Olympia. Für das Olympiaturnier an. Weiter geht's danach mit der Formel 1. Heute Solo für The Voice. Da haben wir leider zwei kurzfristige Absagen reingekommen. Danach sind wir bei der MotoGP mit Eddie Mielke und mit The Voice. Gefolgt von Zweirad. Nein, wir bleiben bei Zweirad. Nur bei jenem, das man auch treten muss, freue mich sehr, dass Bernie Eisel, der ein Steirer ist wie ich, der im gleichen Ort geboren ist wie ich und der selbst Radprofi war und jetzt bei Eurosport einen fantastischen Experten abgibt, dass der Bernie Zeit gehabt hat für ein solides Viertel. Nach dem Radsport geht's weiter mit dem alpinen Skilauf. Michaela Schifrin hat am Sonntag gewonnen. Ich weine immer noch vor lauter Freude. Und Tom Heberlein und Lukas Zara versuchen, meine Tränen ein kleines bisschen zu trocknen. Russell Wilson geht nach Pittsburgh. Nicolas Martin, Andreas Renner und Christian Schimmel betrachten das aus allen Blickwinkeln. Apropos Nicolas, der bleibt dann auch zum Rugby dabei. Er war ja selbst bei zwei Spielen der Six Nations am vergangenen Wochenende. Simon Jung kommt dazu. Das fluchende Klassenzimmer ist zurück. Heute geht's richtig drunter und drüber. Einfach mal reinhören und hinten raus noch freue ich mich sehr, dass erstmals in der Big Show. Ich habe nicht im Daily Nugget, aber in der Big Show bin ich mir sehr sicher zum ersten Mal der Chefcoach, der Trainer, einer der legendären Tennistrainer überhaupt, Günter Bresnik heute hier am Start bei Sportradio 360 in der Big Show 652. Herrschaften, so geht's also los, die Big Show 652 mit Fußball, aber eigentlich mit dem Drumherum des Fußballs, denn einer unserer ersten Gäste hat ein Buch geschrieben. Genug geredet, was für einen Podcast eher schlecht ist. Ich freue mich trotzdem, dass Christoph Ruf ein paar Minuten für uns Zeit hat. Servus Christoph.
Ja, hallo Jens, grüß dich. Hi.
Wir sprechen gleich über die Thematik in diesem Buch, mit der natürlich auch Thorsten Poppe sehr, sehr gut vertraut ist. Schönen guten Morgen Thorsten. Spannenderweise hast du gerade mit Martin Kind telefoniert. Ich hoffe, er hat Grüße ausgerichtet an Sportradio 360.
Ja, absolut, ja, auch wenn er am Ende des Gesprächs, sage ich mal, jetzt nicht sehr verlockt hat, weil er musste sich natürlich auch den gängigen Kritikpunkten stellen im Interview und die führen natürlich jetzt nicht unbedingt immer zur guten Frühlingslaune.
Beste Laune aber bei Andreas Renner.
Bist dahin gegangen, wo es weh tut.
Ja, ja. Beste Laune. Guten Morgen, lieber Andreas.
Hallo.
Genug geredet. Die Irrwege der Bundesliga und die Inkonsequenz der Fans erschienen im Die Werkstatt Verlag von Christoph Ruf. Und Christoph, ich möchte mit einer ganz simplen Frage beginnen. Wer sind die Fans? Ist das eine homogene Gruppe? Ist die komplett heterogen? Wer sind die Fans, die du ja, wenn ich das richtig verstanden habe, auch in die Pflicht nimmst, um nicht zu sagen, nicht für ihr Dasein, aber für manche Dinge auch kritisierst in diesem Buch?
Ja, also wenn das eine simple Frage ist, dann habe ich jetzt schon Angst vor den komplizierten Fragen, weil das ist ja eigentlich mit die schwierigste Frage überhaupt. Denn die Fans gibt es natürlich nicht. Ne? Also die Fans werden gerne reduziert auf die Teile der Fanszene, die besonders laut und sichtbar sind, sprich die Ultras und die aktive Fanszene. Aber natürlich ist auch jemand, der vielleicht nur am Samstag um 15.30 Uhr den Fernseher anmacht und den am Fußball tatsächlich nur das Sportliche interessiert, ist ja vielleicht sogar der klassischere Fußballfan. Man kann sich's einfach machen zu sagen, Fans sind natürlich alle, die sich dafür interessieren. Man kann sich's auch so einfach machen, wie es viele Ultras tun, dass sie halt sagen, wir sind die eigentlichen Fans, weil wir mit Abstand am meisten investieren. Aber das ist eine ganz schwierige Frage. Ich nehme tatsächlich eher Letztere, also Ultras, aktive Fanszene, die ihr Fandasein auch etwas politischer begreifen und inhaltsgeschwängerter in die Pflicht. Also ich meine, ich habe ja nichts zu melden, aber ich fände es wünschenswert, wenn eine Tendenz in der Fanszene, die sagt, wir gehen in jedes Gremium rein, wir gehen in jedes, auch vereinsintern, in jeden Club-Fan-Dialog, und es ist doch schön, dass die unsere Anliegen hören, auch mal merken würden, dass im Endeffekt die Machtfrage doch beantwortet ist, wie wir gerade in Stuttgart sehen.
Dazu kommen wir gleich. Thorsten, siehst du das auch so? Ich weiß gar nicht, so realistisch. Ich deute das realistisch, was Thorsten meine ich natürlich. Thorsten, siehst du das auch so realistisch, wie es Christoph gerade eingeschätzt hat?
Also realistisch ist ja schon mal gut, weil wir sind Journalisten und wir sind in Fakten verpflichtet, und die sollten im besten Fall auch die Realität widerspiegeln. Ne? Sonst sind die Fakten nicht richtig transportiert, und diese emotional aufgeladene Diskussion, die wir jetzt gerade durch den DFL-Investorenprozess ja hatten, zeigt das ja ganz gut, ne? Was sich die Ultras beziehungsweise die Stadionkurven gerne zu eigen machen, und auf der anderen Seite eben auch das Kapital einfordert. Und das sind halt im Moment zwei Enden, die noch nicht zusammenkommen. Und die Fans können natürlich ihren Einfluss mit Protesten geltend machen, aber wie Christoph auch gesagt hat, eben über die Gremien als Mitglieder etc. Und das passiert in vielen Vereinen besser. Stichwort Hannover 96, wo du es schon angesprochen hast mit Martin Kind, da haben sich ja die Fans, restriktive Mitglieder, den Verein ein Stück weit auch wieder zurückgeholt, sodass es eben zu einer Pattsituation dort kommt. Das heißt, mit Hilfe der 50+1-Regel ist es ja eigentlich so, dass der E.V.-Punkt, da wo die Mitglieder ihren Vorstand gewählt haben, der Kapitalseite weisungsbefugt sind, dass das in der Praxis aber eben nicht richtig klappt und die Kapitalseite eher das ignoriert, um es mal freundlich zu sagen, ist ein anderes Beispiel, dass mit Stuttgart, was wir jetzt dort gerade erleben, dass eine Entmachtung durch eine Minderheit erfolgt, sprich durch die Investoren, und dadurch der Präsident, der legitimiert ist seitens der Mitglieder, da seine Aufsichtsratsfunktion wahrzunehmen, dass das jetzt so stark reduziert wird, ist eben dann ein Beispiel, was Christophs Rufs These mehr als stützt.
Andreas, entschuldige, wenn ich nochmal zu Christoph zurückgehe, weil es ja gerade aktuell der VfB, die letzten beiden Tage hat Christoph in der Süddeutschen Zeitung drüber geschrieben. Was passiert da genau? Ist die 50+1-Regelung sinnlos, weil ja dann doch Porsche und Mercedes bestimmen, wer Präsident wird? Oder habe ich da etwas überinterpretiert, Christoph?
Na, es ist schon so, dass im erweiterten Aufsichtsrat der AG, des VfB Stuttgart, mittlerweile 11 Mitglieder, um 2 erweitert durch die Porsche-Mitglieder, ist die Investorenseite mit Jaco und Mercedes-Benz halt mit 5 Leuten vertreten. Wenn da noch ein paar Leute vom e.V., also von tausenden Mitgliedern gewählt, die Fronten wechseln, wo möglicherweise Klaus Vogt auch seinen Anteil hat. Die Dinge sind ja nie schwarz-weiß. Dann kann man schon feststellen, dass eine Gruppe, die zusammen vielleicht 22-23% der Anteile hat, gerade eine sehr wichtige Personalentscheidung gefällt hat. Gewählt wurde Tanja Gönner, Bundesverband der deutschen Industrie. Natürlich eine gewisse Affinität zu Porsche und Mercedes nicht von der Hand zu weisen. Und wenn die jetzt sagen, es gibt zwar ein Versprechen 2017 von Wolfgang Dietrich, sicherlich ein sehr kapitalfreundlicher Präsident damals gewesen, dass wenn die Ausgliederung durchgeht, also die Ausgliederung der Profiabteilung, die übrigens, Klammer auf, bei jedem Verein bisher durchgegangen ist, so kritisch sind die Fans dann natürlich verständlicherweise doch nicht, wenn es vermeintlich um die Existenz ihres Vereins geht, dann ist das natürlich bedenklich, wenn dieses Versprechen von Dietrich, also jeder Präsident muss sich absegnen lassen von der Mitgliederversammlung, sonst wird keiner Vorsitzender des Aufsichtsrates. Wenn Tanja Gönner und die neue Mehrheit einfach sagen, das ignorieren wir, das ist natürlich schon demokratietheoretisch und was 50+1 angeht, schwierig.
Andreas, wie tief blickst du da drauf? Muss man hier jetzt wieder die gute alte Frage stellen, die mir Jonas Friedrich vor ein paar Wochen nicht beantworten wollte? Nämlich, wem gehört der Fußball? Gehört er den Investoren, den Fans? Oder ist es am Ende des Tages der Gang der Dinge einfach?
Weißt du, ich würde das jetzt aus einer anderen Perspektive betrachten. Meine Perspektive ist, ich habe sehr viel mit US-Sport zu tun, wo...
ich nicke. Andreas, du siehst es nicht, aber ich nicke. Ja.
Ja. wo Investoren und Teambesitzer ja gang und gäbe sind. Meine Erfahrung daraus ist, wenn man ein solches System hat, gibt es genau dieselben Probleme wie in der Vereinsstruktur, nämlich an manchen Orten funktioniert es besser und an anderen Orten funktioniert es schlechter. Jetzt also ganz grundsätzlich hätte ich kein Problem damit, den Fußball den Investoren zu öffnen, weil ich nicht glaube, dass Vereine gut und GmbHs und Investoren schlecht sind. Aber, und ich will auch noch dazu sagen, diese Diskussion, die wir führen, ist ja eine, die fast exklusiv nur in Deutschland stattfindet, weil schaue ich mich in Europa um, in den anderen größeren europäischen Ligen sind ja Investoren gang und gäbe. Die andere Seite ist natürlich, wir haben halt jetzt nun mal eine Regelung und die lautet 50+1. Und solange das die Regelung ist, sind die Diskussionen natürlich wichtig. Und hätte nicht ein Problem damit, dass es Investoren gibt. Ich habe aber ein Problem damit, wenn es eine 50+1 Regel gibt, die alle angeblich wollen, dass dann permanent versucht wird, die durch die Hintertür zu umgehen. Also, deswegen auch hier bin ich dann da bei dem, was Christoph schon gesagt hat. Also es gibt keine einfache Antwort darauf. Und wie gesagt, wenn man sich selber die Regeln auferlegt, muss man sich halt auch dran halten.
Das ist der entscheidende Satz, wenn ich da einhaken darf, den der Kollege Renner gesagt hat, dass man sich eben dann dem auch verpflichtet fühlen muss. Und die 50+1 Regel hat halt die Problematik, dass sie diese Ausnahmetatbestände hat mit den sogenannten Werksvereinen, ja, von Leverkusen und Wolfsburg und auf der anderen Seite eben auch die Möglichkeit der Umgehungstatbestände, die Freunde von Rasenballsport seien an dieser Stelle genannt. So, und das macht es halt so schwierig, da alle festzunageln drauf. Und ich glaube, der Wunsch, und den hat, glaube ich, auch gerade Martin Kindse eindeutig formuliert, ist, dass wir halt mal Klarheit haben wollen oder müssen im deutschen Fußball, wohin der Weg führt. Ne? Und deshalb ist halt nicht nur die Frage entscheidend, wem gehört der Fußball, sondern vor allem, welchen Fußball wollen wir? Und diese Frage ist noch nicht hierzulande mal diskutiert worden, und zwar mit allen Beteiligten. Ja, und da müssten wir eigentlich mal hingehen und irgendwie eruieren, wohin wollen wir denn? Ja, weil ich glaube, wir sind uns hier in der Runde einig, der USP der Bundesliga sind ja nach wie vor die Stadionbesucher, ja, machen wir ruhig die Fans daraus, ja, bezahlbare Preise etc. und eben nicht das englische Modell, wo du jetzt, ich sag mal, das kam ja auch in den sozialen Medien nach dem Spitzenspiel Liverpool gegen Man City groß auf, wie toll das sei dort, keine Pyrotechnik und keine Gewalt und alles Friede vor der Eierkuh. Ja, ist aber eben auch keine demokratische Teilhabe, die unser System des Vereinswesens eben ausmacht und vor allem die Preise, die dort herrschen beim Ticketing, schließt halt auch bestimmte Gruppen von vornherein aus und der Fußball ist ja nun nochmal das letzte Lagerfeuer unserer Gesellschaft, wo du halt auch mal einen Doktor neben einem Arbeiter stehen haben kannst, wo es Begegnungsstätte ist zwischen einzelnen Schichten. Und das sollten wir uns immer ein Stück weit bewusst machen. Deshalb würde ich mich freuen, wenn diese Diskussion mal geführt würde. Weil die 50+1-Regel, alles gut, aber ich berichte ja seit Jahren darüber und ich glaube, ich habe zuletzt 2018 schon konstruktiv nochmal versucht, einen Beitrag zu machen mit honorigen Stimmen, dass die dringend ein Update braucht, weil es eben die Umgehungstatbestände gibt. Und im Moment versuchen wir mit der Regel so den Status quo zu zementieren. Was bedeutet das überhaupt? Wo kann der Weg hinführen? Aber es wird halt nicht innovativ entwickelt, damit wir solche Umgehungstatbestände zum Beispiel von vornherein ausschließen und Wettbewerbsgleichheit herrschen könnte, zumindest auf dem Blatt Papier.
Ja, sehe ich alles ganz genauso. Also vor allem den letzten Punkt, den Andreas gemacht hat, auch Thorsten gerade. Was mich eigentlich stört, ist genau das. Also ist nicht die Diskussion um 50+1, sondern diese Heuchelei, die ich darin sehe, dass natürlich auch DFL und die meisten Clubvertreter immer 50+1 wie eine Monstranz vor sich herhalten und dann aber so Sachen wie in Stuttgart oder eben das Vertragswerk, das Martin Kind ja offenbar möglicherweise sogar legal ermöglicht hat, sich so bei der Abstimmung zu verhalten, wie er das getan hat, dass da nicht interveniert ist. Also ich würde auch einfach dafür plädieren, diese Diskussion offen zu führen. Und was Andreas gesagt hat, deswegen schätze ich auch die Diskussionen in Stadien und so mit dir immer so, das ist natürlich völlig richtig, das ist differenziert. Es gibt Traditionsvereine, klassische EVs, die sind schlecht geführt, weil 1000 Ex-Spieler reinreden, weil irgendwelche Wichtigtour reinreden. Das ist das Problem bei klassischen EVs, bei Traditionsvereinen. Ich finde aber, dass in der letzten Zeit, nehmen wir mal Hertha BSC Berlin, nehmen wir weniger prominente Beispiele wie 60, wie Uerdingen, wie ganz viele Vereine in den unteren Ligen. Gerade also unverrückbar darunter leiden, dass Investoren unrealistische Erwartungen gefüllt haben und alles oder nichts gespielt haben. Also bei Hertha BSC ist das ja fraglos so. Da war der Verein so im Eimer, dass er sich von einem Investor Windhorst dem anderen ausliefern musste. Die haben überhaupt gar keinen Handlungsspielraum mehr. Da zählt 50+1 auch nicht mehr. Und die Gefahr sehe ich schon. Also bei Stuttgart ist es für mich noch ergebnisoffen. Porsche und Mercedes sind natürlich nicht nur lokal nah am VfB Stuttgart dran, sondern sind auch keine Heuschrecken. Ich bin jetzt mal sehr gespannt, was nächsten Sommer passiert. Nehmen wir mal an, die spielen Champions League. Ist dann das Kalkül zu sagen, okay, die Fans, die Masse wird schon zufrieden sein, wenn wir 3-4 Granaten verlängern. Kaum einer der Spieler gehört ihnen ja. Plus 2-3 dazu kaufen und dann tatsächlich Champions League spielen. Vergessen die dann 50+1? Vergessen die dann, dass der Präsident, der mit 92% gewählt wurde, gerade abserviert wurde, was übrigens klappen könnte? Oder versuchen sie einen nachhaltigen Weg zu gehen, der dem VfB zuletzt ja sportlich Erfolg gebracht hat? Das ist für mich so die Frage. Wenn sie sich für Weg A entscheiden, bleib ich auch, was sportliche Nachhaltigkeit angeht, skeptisch, was Investoren angeht.
Aber das ist ja der Punkt, ne, dass diese verführerische sportliche Erfolg dann viel kaschiert. Ne? Das ist halt das emotionale Business Fußball. Ne? Dann wird das wahrscheinlich gar nicht so sehr wahrgenommen, weil gesagt wird, ach komm, es läuft. Und der normale Fan, der Samstag um 15.30 Uhr ins Stadion geht, um halt seine Freizeit zu genießen und ein bisschen mitzufiebern und der eben nicht diese politische Komponente, die ja in den Kurven mitunter herrscht, mitnimmt, dem wird das natürlich zu Genüge reichen. Ich wollte nochmal, was ich gerade vergessen habe, auch nochmal auf die Fakten kommen, weil wir erst letztens nochmal einen Status quo gemacht haben. Also mittlerweile haben 9 Clubs in der Bundesliga und damit die Hälfte Investoren an Bord. Ja, und 3 Clubs könnten noch welche aufnehmen, weil sie schon in einer Kapitalgesellschaft ausgegliedert haben. Und die anderen 5, glaube ich, haben noch den E.V. Und dann haben wir noch diesen Sonderstatus mit Hoffenheim, die ja vormals einen Eigentümer hatten, der jetzt vor Ende letzten Jahres ja seine Anteile zurückgegeben hat, eben weil es einen neuen Kompromiss gegeben hat bei 50 plus 1, der jetzt wieder vom Kartellamt völlig neu bewertet werden soll und aufgeschnürt worden ist. Also wir stehen quasi da wieder am Anfang. Weiß nicht, ob sie sich jetzt da ärgern in Hoffenheim, aber das ist ja auch immer so eine Mehr. Du kannst keine Investoren in den deutschen Fußball holen. Doch, das kannst du, aber sie sollen halt dann nicht das alleinige Bestimmungsrecht haben oder überhaupt ein Mitbestimmungsrecht, weil das soll weiter beim eingetragenen Verein liegen. Und das konnte man schon immer bei der 50 plus 1 Regel insofern austricksen, dass man halt dann den Investor beispielsweise zum Vorstandsvorsitzenden respektive Präsident gemacht hat. Der Präsident sollte ja dann eigentlich den Geschäftsführer weisungsbefugt sein und den Investor ein Stück weit kontrollieren. Aber wenn das dann alles in einen Händen gelegen ist, wie jahrelang bei Hannover 96 oder auch beim FC Augsburg, dann war die Kontrollfunktion natürlich nicht gegeben, weil der, ich glaube jetzt nicht, dass ein und dieselbe Person sich dann sehr stark beaufsichtigt hat.
Darf ich noch mal ganz kurz das, was grundsätzlich, also hoffe ich grundsätzlich sagen. Also für mich war der Impuls, das Buch zu schreiben, eigentlich die Corona-Zeit, weil ich da tatsächlich viele Stimmen gehört habe von Vereinsvertretern, von der DFL. Dieser Begriff Demut fiel ständig. Und ich hatte den Eindruck, der ein oder andere Clubvertreter denkt ernsthaft drüber nach, einfach auch mal an die Ausgabenseite zu gehen. Ne? Im Moment ist ja das Rennen, die Einnahmen müssen steigen, weil die Ausgaben steigen. Und das war zumindest mal kurzzeitig hinterfragt, weil wir ja, wie wir alle wissen, war es ja so, dass manche Vereine zwei Wochen später pleite gewesen wären, wenn die Fernsehgelder nicht weitergeflossen wären. Warum redet denn keiner mehr darüber, an die Ausgabenseite zu gehen, an die Spielergehälter, an die Managerprovisionen und so weiter und so fort? Und genau diese Frage habe ich auch fürs Buch vielen Managern gestellt. Und da kriegt man ja durchaus ehrliche Antworten. Also Michael Becker vom KSC sagt, es ist einfach nicht mehrheitsfähig. Die Mehrheit denkt nicht in diese Richtung. Also sie sind wieder in ihrem Rausch drin. Sie sind wieder in diesem Streben nach immer neuem Geld drin. Und dann ist das logisch, was gerade passiert. Ich glaube nur nicht, dass das eine Zukunft hat. Und was mich vor allem aufregt, ist, wenn man das, was das Kerngeschäft des Fußballs ist, mehr Geld, mehr Geld, mehr Geld, weiter wie bisher, kaschiert über CSR-Kampagnen, dass man dann mordsnachhaltig ist, dass man gendert. Ich habe gegen das alles nichts, aber ich sehe da drin auch eine Mimikry-Taktik. Man gibt sich mords aufgeklärt, mords woke, mords gesellschaftlich vorne, und dann beschließt man oder will man einen Investorendeal beschließen, indem man 100 Millionen Euro an die Vereine ausschüttet, die viel in der Gegend rumfliegen, Kerosin verbrennen, um den deutschen Fußball international bekannter zu machen. Vor allem stört mich daran diese Heuchelei.
Kurze Pause.
Hallo, hier ist Regina Heinrich und ihr hört Sportradio 360.
Sportradio 360, die Big Show 652. Es kommt echt selten vor, dass ich was lerne. Nein, es kommt jede Woche vor. Falsch. Ich lerne jede Woche was, aber selten habe ich so viel gelernt wie in diesem ersten Segment. Christoph Ruf ist am Start. Genug geredet heißt das Buch Die Irrwege der Bundesliga oder Inkonsequenz der Fans. Thorsten Poppe ist mit dabei und auch Andreas Renner. Ist also, wenn ich das noch kurz zusammenfassen darf, Thorsten, ist die größte Sorge der Fans tatsächlich, ich glaube, der Christoph hat es formuliert, wenn ein Investor einsteigt, diese überzogenen Erwartungen. Der Investor ist da und wir spielen plötzlich um die Champions League Plätze mit. Ich wohne ja in München, und weil Christoph das Beispiel 1860 München gebracht hat, mein Eindruck jetzt ist, und ich habe auch mit Kollegen von Christoph gesprochen, die näher dran sind beim TSV 1860 München, mein Eindruck ist, die haben diesen Scheich, der keiner ist, ausgenommen wie eine Weihnachtsgans. Und er hat nichts dafür bekommen, außer schlechte Presse. Und den 60ern ist es deshalb nicht besser gegangen. Aber nur zurück zu meiner Frage. Ich weiß nicht, ob du eine Meinung zu 60 hast, aber meine Frage, ist die größte Sorge wirklich, sind es diese überzogenen Erwartungen?
Ich glaube einfach, es ist ein bisschen höher aufgehangen. Sie haben halt Angst, dass die Identifikation verloren geht, weil mit einem Investoreneinstieg sich entfremdet werden könnte. Ne? Wir haben ja da verschiedenste Beispiele im Weltfußball, wo das schon passiert ist, dass dieses Wimbledon-Beispiel vor 20 Jahren, die gekauft worden sind und dann 100 Kilometer weiter nördlich verpflanzt worden sind mit dem großen Traum des damaligen oder des Investors in der Premier League dann zu spielen. Ja, dann hat sich der AFC Wimbledon neu gegründet und spielt mittlerweile in derselben Klasse wie sein aufgekaufter Investorenverein oder mit Austria Salzburg, ne, genau dasselbe, als dann Red Bull eingestiegen ist. Also es gibt ja Negativbeispiele. Es gibt aber auch die Positivbeispiele, wie es mit Investoren trotz 50+1 gut funktionieren können. Und da muss man halt zu den Roten gehen in München und nicht bei den Blauen gucken, ne? Weil der FC Bayern mit seinen 3 strategischen Partnerschaften, restriktive Investoren mit Adidas, Allianz und Audi ja nun eine sehr, sehr nachhaltige Partnerschaft auch pflegt und dort auch das Investorenengagement sehr viel gebracht hat für den Club. Er könnte seine Vormachtstellung damit auch nochmal ausbauen, sprich Stadionneubau etc. Das darf man auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Also das muss jeder Verein ein Stück weit individuell auch so gestalten, und die Mitglieder, restriktive Fans, sind da das Regulativ, weil du möchtest ja dann nicht, dass dein Logo verändert wird oder dein Fußballverein, der Bluebirds heißt, wie in Cardiff, dann auf einmal nach dem Investoreneinstieg in Rot spielen muss. Ja, das ist ja völlig grotesk, und das ist eben das, wo die Fans Angst vor haben. Und es wird ja auch immer dieses Beispiel der Benchmark Premier League genannt, völlig grotesk meiner Meinung nach, weil das kannst du eben auch nicht vergleichen. Chelsea wurde eben gegründet, um mehr Bier zu verkaufen. Ja, wir haben eine Vereinsstruktur, wo es halt mehr geht, Teilhabe zu haben, Sport zu treiben und eben mit der Mitglieder, dass jeder Stimme ein Mitglied, dass jedes Mitglied, mein Gott, eine Stimme hat, ja. Und das sind halt so grundlegende Unterschiede, die auch eben nicht diskutiert werden. Und deshalb kommen wir wieder zur Frage aus dem ersten Teil: Nicht wem gehört der Fußball, sondern welchen Fußball wollen wir? Und da müssen wir in der Gesellschaft diskutieren. Und ich denke, da wird Christophs Rufs Buch sicherlich seinen Teil beitragen.
Apropos Christoph Ruf: Jetzt kommen wir an die schwierigen Fragen. Ist demnach Christoph, Christoph, ich habe ja wie viele auch einen Softspot für den SC Freiburg. Ist beim SC Freiburg noch alles gut? Du bist ja sehr, sehr nah dran, beruflicher Art, weil du für die Süddeutsche auch öfter über Freiburg, sagen wir generell über den süddeutschen Raum schreibst und damit auch über den südwestdeutschen Teil und damit auch über den SC Freiburg. Ist dort noch alles gut, so wie es früher mal war, als man noch im Dreisamstadion gespielt hat? Oder war damals schon vielleicht nicht alles gut?
Genau, also ich glaube, die meisten SC-Fans würden deine Frage bejahen, weil natürlich Freiburg ähnlich strukturiert ist wie der FC Bayern mit viel Eigenkapital. Da wird kein Investor jetzt irgendwie die Vereinspolitik bestimmen. Das neue Stadion ist nicht nur in meiner Wahrnehmung sehr austauschbar. Also der Charme des alten Stadions und der Weg, wo die Dreisam hoch ist, ist weggegangen. Und auch Mitgliederversammlungen, es gibt da keine große Opposition zu. Und von daher ist es dann auch okay und demokratisch. Aber man kann sich natürlich auch andere Abstimmungen vorstellen als solche ohne Gegenkandidaten. Ne? Und so ist das in Freiburg gang und gäbe, so ist das bei anderen Vereinen auch. Da muss ich jetzt sagen, muss ich den VfB Stuttgart, ich meine, das fällt ihnen natürlich gerade auf die Füße, aber die haben natürlich eine sehr lebendige Vereinskultur. Also in diesem Verein wird diskutiert, in dem Verein gibt es sehr gute Blogs, in dem Verein gibt es sehr engagierte Leute. Das mag ich eigentlich. Aber klar, im Moment ist es ein bisschen viel, wenn beide Lager über die gleiche Homepage des Vereins kommunizieren und jetzt wirklich auch jeder merkt, wie verfeindet und zerrissen die sind. Also von daher, ich glaube, es gibt positivere Beispiele im deutschen Fußball und negativere. Ich habe gerade darüber nachgedacht, was Thorsten gesagt hat, ist natürlich völlig richtig. Das Beispiel mit Bayern München funktioniert aber, glaube ich, auch deswegen so gut, weil das Gros der Bayern-Fans natürlich sich auch über Erfolge definiert und über möglichst weitgehendes Kommen oder gar das Gewinnen der Champions League. Schwierig ist ist es dann, wenn Hertha BSC ein neues Image aufgepflanzt kriegt, Big City Club. Das war den meisten Leuten völlig peinlich, dem viel zu früh verstorbenen Kai Bernstein ja ganz furchtbar peinlich. Und da hat man gemerkt, wie dieser Verein wieder auflebt, als er wieder zu sich kam, als er diesen Größenwahnsinn abgelegt hat. Und da haben wir noch gar nicht von den wirtschaftlichen Strukturen geredet. Und da haben sie halt angefangen, auch wieder sportlich vernünftige Sachen zu machen. Also Kaderplätze für Nachwuchsspieler zu definieren. Torwarttrainer bleibt, egal wer Cheftrainer ist. Cheftrainer verpflichtet sich, Nachwuchsleute zu integrieren und so. Also man muss immer, sagst du ja auch, Andreas, genau hingucken. Es gibt Vereine mit Fanpartizipation, die sportlich gut arbeiten, und es gibt Investoren getriebene oder Investoren unterstützte Vereine, die gut arbeiten. Man darf halt nicht in eine Lage kommen, wo man erpressbar wird, und in der Lage war Hertha.
Ich möchte noch ganz kurz den Bogen zum Sportlichen spannen. Wenn wir das schaffen jetzt, und wenn der VfB Stuttgart, Andreas, schon genannt wurde, wir wissen es noch nicht, weil wir jetzt eben zu einer Zeit aufnehmen, in der Julian Nagelsmann seinen Kader noch nicht bekannt gegeben hat, aber Gerassi hat ja schon vier seiner Teamkollegen herzlich gratuliert zur Einberufung in den DFB-Kader. Wenn ich mich richtig erinnere, dann hat man doch Hansi Flick, der hoffentlich nicht Barcelona-Trainer wird, wenn mir diese Klammer erlaubt ist, dann hat man doch Hansi Flick einen Strick daraus gedreht, dass er viel zu viel experimentiert und dass er doch bitte endlich eine Stammelf finden möge. Und wenn es denn stimmt, was verschiedene Agenturen auch schon gemeldet haben und auch andere Seiten, die zumeist gut informiert sind, dann experimentiert Julian Nagelsmann jetzt auch wieder. Wie groß ist das Risiko, Andreas, aus deiner Sicht?
Also das grundsätzliche Problem ist, dass Julian Nagelsmann so kurz vor der kommenden EM intronisiert wurde, dass er ja zwangsläufig erstmal gucken musste, was er hat. Und ich würde sagen, und da beziehe ich mich jetzt auf das ausführliche Interview, das er dem Spiegel gegeben hat vor ein paar Wochen, dass er diese ersten beiden Länderspieltage genutzt hat, um zu schauen, was er hat, und die Konsequenzen, die er daraus zu ziehen scheint, halte ich für richtig. Ich habe schon, bevor Julian Nagelsmann Bundestrainer wurde, gesagt, wir haben immer noch das gleiche Problem in der Nationalmannschaft seit der WM 2018, nämlich Konteranfälligkeit. Das wäre Problem Nummer eins. Problem Nummer zwei, Ausnutzen von Torchancen. Sind aus meiner Sicht die größten Schwierigkeiten. Ausnutzen von Torchancen, naja, Stürmer kann man sich nicht backen, aber man kann die Struktur der Mannschaft ändern und dafür sorgen, dass man mehr defensiv denkende Spieler auf dem Platz hat. Weil was wir in der Nationalmannschaft haben, sind unglaublich viele offensive, spielstarke Mittelfeldspieler, und das, was Thomas Tuchel eine Holding Six nennt, hatten wir nicht. Und wenn ich dann sehe, dass jetzt zum Beispiel Robert Andrich mit dabei ist und dass er selber ja auch sagt, so ein Spieler wie Pascal Groß soll eine wichtige Rolle spielen, und auch der Pavlovic von Bayern München, der auch ein defensiv denkender Spieler ist, dann ist das für mich ein Signal. Da gibt es dann Leute, die sagen, ja, aber Leon Goretzka ist doch ein besserer Fußballer als der Pavlovic. Ja, aber die spielen halt nicht die gleiche Rolle. Und wir haben ganz viele Leute, die Rolle von Leon Goretzka spielen können. Aber die Leute, die halt dafür sorgen, dass hinten der Laden dicht ist, die fehlen uns. Oder die haben wir nicht nominiert. Und das hat Julian Nagelsmann jetzt geändert. Und das halte ich für einen sehr wichtigen Schritt. Und ich glaube, dass es schon ein Zeichen ist von dem, was er jetzt nominiert hat. Das ist im Prinzip das Resultat der Experimente. Und das wird, glaube ich, der Kader sein, der so oder so ähnlich bei der EM auflaufen wird. Zumindest mal von der Struktur her. Ob dann am Ende Groß und Pavlovic und Andrich im Kader stehen werden oder vielleicht nur zwei davon, kann ja alles sein. Ja, aber ich glaube, die deutsche Fußballnationalmannschaft wird anders Fußball spielen, weil der Trainer schon das Problem erkannt hat. Und jetzt müssen wir halt mal gucken, ob das dann die Lösungen sind. Auf jeden Fall ist es zumindest mal in der Theorie aus meiner Sicht der richtige Schritt. Und ich glaube, das, was du als Experimentieren interpretierst, ist eher die Reaktion auf die Realität.
Thorsten? Klingt das nur mir ein bisschen zu viel? Mir ist es ja wurscht, ich bin Österreicher, wir werden alle wegspielen, das bin mir hundertprozentig sicher. Aber klingt das nur mir ein kleines bisschen nach sehr viel deutschen Tugenden, wie man früher gesagt hat. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt noch sagen darf, aber früher hat man gesagt, deutsche Tugenden. Kämpfen. Hans-Peter Briegel, zurück ins Team.
Ja, der große Hans-Peter Briegel. Ja, fürchterliche Fußballspiele, aber sehr, sehr erfolgreich. Nein, ich möchte den Kollegen Renner da unterstützen, weil es geht ja darum, die beste Mannschaft auf den Platz zu bringen und nicht die besten Einzelfußballer. Ne? Und da ist viel, viel nicht im Gleichgewicht bei der deutschen Nationalmannschaft. Und der Trainer sucht jetzt die Flucht nach vorne. Ich glaube, es bleibt ihm da auch gar nichts anderes übrig mehr. Und setzt halt mal auf eine neue Struktur. Da kann man ihm nur Erfolg wünschen, weil ja auch jetzt, sage ich mal, die Namen, die dann nicht nominiert sein werden, aller Voraussicht nach, ja jetzt auch nicht so überzeugt haben in der Nationalmannschaft. Also da muss ein neues Gleichgewicht rein, gerade um diese Konteranfälligkeit dann auch ein Stück weit zu reduzieren. Da kann ich ihm nur unterstützen, was das Ganze angeht. Die Nationalmannschaft muss ja zudem sowieso sehen, wie sie sich positioniert nach den vielen, vielen Niederlagen auf und auch abseits des Platzes, dass sie mal wieder die Herzen gewinnt. Und ich glaube, das ist das größte Interesse auch des DFB, seine Milchkuh, die ihn ja nun auch nährt, wieder ein Stück weit nach vorne zu bringen. Und deshalb glaube ich auch, dass sie dem Nagelsmann jetzt erstmal freie Hand lassen und der Nagelsmann zumindest für das Turnier so schalten und walten kann, wie es benötigt hat.
Gibt es denn, Christoph, irgendjemand in der Fußballszene, der glaubt, dass Julian Nagelsmann auch nach der Europameisterschaft, also irgendjemand wird schon geben, aber jemand, den du kennst und dem du vertraust, dass Julian Nagelsmann auch noch nach der Fußball-Europameisterschaft 2024 deutscher Bundestrainer sein wird? Hältst du das persönlich für realistisch?
Du, ich saß jetzt die letzten 5 Minuten bibbernd und mit Schweißausbrüchen hier auf dem Stuhl und habe gehofft, dass du mich nicht ansprichst, weil ich von der Nationalmannschaft überhaupt keine Ahnung habe und mich auch.
Hast du Interesse? Hast du wenigstens Interesse oder auch nicht so sehr?
Also ich habe schon lange kein Spiel mehr geguckt, aber das hat gar keine politischen oder sonstigen Gründe. Ich hab's, es interessiert mich im Moment einfach nicht.
Andreas, ich reiche die Frage an dich weiter. Ist es realistisch, dass Julian Nagelsmann noch nach der Europameisterschaft Bundestrainer ist? Weil es ist egal, wie es ausgeht. Selbst als Europameister würden ja dann 5 Spitzenvereine in Europa oder 3, die gerade frei sind, sagen, komm zu uns bitte.
Also ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist deswegen nicht sehr groß, weil erstens Julian Nagelsmann vielleicht nicht mehr Bundestrainer sein will, was du ja jetzt eben schon wieder angesprochen hast, weil er andere Angebote haben wird oder weil er vielleicht auch sagt, das reicht dann jetzt. Und zweitens, weil ich auch glaube, dass die Fußball-Europameisterschaft natürlich immer so ein Punkt ist, wo dann der Bundestrainer am Erfolg gemessen wird. Und da ich nicht glaube, dass die deutsche Nationalmannschaft ein ernsthafter Titelkandidat ist, werden schon wieder alle enttäuscht sein und dann wird's halt nicht reichen. Und ich glaube, wenn Julian Nagelsmann, also wir müssen ja jetzt mal eins klar sagen, wir sind bei den letzten beiden Weltmeisterschaften eine Vorrunde ausgeschieden. Das heißt, die Vorrunde zu überstehen sollte jetzt mal ein Ziel sein. Ja, und da können wir über die Namen reden, die da mitspielen und dann kann man sagen, also nicht die allergrößten Namen, dagegen all die sind wir auch schon mal ausgeschieden und haben Spiele verloren in den letzten Jahren. Deswegen, das sollte das realistische Ziel sein und wenn es dann fürs Viertelfinale reicht, würde ich sagen, hat die Nationalmannschaft insgesamt unter den Bedingungen einen ganz guten Job gemacht. Das würde ich als akzeptablen Erfolg sehen. Aber das wird den meisten Leuten natürlich nicht reichen.
Gibt's wieder Worte aus Köln, Thorsten? Was wäre für dich ein Erfolg aus deutscher Sicht bei der Europameisterschaft?
Ich trage ja jetzt nicht immer so die deutsche Brille. Ja, ich freue mich mal auf ein Turnier, was vielleicht guten Fußball generiert, ja, und wo der Fußball vielleicht auch mal wieder im Mittelpunkt steht und nicht alles abseits des Platzes, wie bei der letzten weltweiten Großveranstaltung und ähnlich. Also von daher bin ich da schon gespannt, wo die Reise hingeht, aber ich denke, Viertelfinale wäre schon ein Ziel, was die Nationalmannschaft ins Auge fassen sollte. Wenn es dann ein Stückchen weiter geht, umso schöner. Aber ein Scheitern in der Vorrunde wäre ganz klar eine Katastrophe. Ich meine, du bist Gastgeber, ne? Da solltest du schon versuchen, wenigstens diese erste Hürde zu nehmen. Und ich glaube, das ist ja ganz realistisch bei den Gegnern. Ich stahl mal optimistisch.
Naja, also völlig unmöglich, dass das nicht geschafft wird. So, Christoph, du musst nicht mehr weiter schwitzen. Die Frage, die letzte Frage ist komplett unbedarft. Wem wirst du dich an diesem Wochenende widmen? Wirst du die Stuttgarter nach Hoffenheim begleiten oder wirst du die Freiburger gegen Leverkusen sehen? Vielleicht sogar beides.
Ja, genau, beides. Und also diese ist nicht repräsentativ, aber dieses Wochenende bin ich vorher sogar noch bei Nürnberg gegen St. Pauli. Und zwar mit dem Auto unterwegs und auf dem Rückweg kannst du prima in Hoffenheim vorbeigucken. Also drei Spiele.
Auch eine Schülerin von mir wird in Nürnberg sein und ich sagt, ich brauche Karten. Und ich sage, das Nürnberger Stadion ist doch nicht ausverkauft. Aber sie ist so ein strenger St. Pauli-Fan, dass sie natürlich nur im St. Pauli-Sektor stehen möchte. Die normale Sitzkarte, das ist ein echter Fan, die Mia. Ich grüße sie hiermit. Thorsten, was gibt's für dich am Wochenende? Bitte, Christoph, bitte.
Nee, ich habe nur gesagt, ich grüße Mia auch.
Also, okay, ich richte sie aus. Thorsten, was gibt's für dich am Wochenende?
Ganz liebe Grüße auch von mir an Mia, dass das klappt als Hardcore St. Pauli-Fan. Ich werde die Regionalliga West beglücken mit dem Duell der beiden Fortunen, sprich Fortuna Köln gegen Fortuna Düsseldorf 2. Ja, was ich ja immer sehr interessant finde, ist ja Fußball als Socializing. Und das macht die Fortuna gerade, indem sie Studentinnen und Studenten freien Eintritt gewährt und hofft, dass die dann das gesparte Geld in das ortsansässige Bier investieren, so dass der Umsatz trotzdem stimmt. Und die kommen immer so 5 Minuten vor an Pfiff und das beobachte ich für einen Artikel. Ja, und begleite den einen oder anderen dorthin. Das finde ich ganz spannend, weil die quatschen eigentlich nur und das der Fußball steht nicht mehr im Zentrum des Interesses, sondern eben ist nur der Anlass, um zusammenzufinden. Und das ist ja etwas, was zumindest meine Generation überhaupt nicht versteht. Und da bin ich sehr gespannt, ob ich neue geistige Erkenntnisse gewinne, weil wenn ich im Stadion bin, möchte ich schon die 90 Minuten mir wenigstens anschauen. Genießen ist ja in Köln im Fußball sowieso immer etwas schwierig.
Aber Thorsten, bist du der Einzige, der sich bei Fortuna Köln auch für den Fußball oder gar für Fortuna interessiert? Ich habe immer den Eindruck, das ist so der geborene Zweitverein, auch für Journalisten und Fanaktivisten und alles, was wir in Köln
absolut
super gern zu
Fortuna. Absolut. Dort, es ist mitunter furchtbar, wenn man dort alles trifft von den Kolleginnen und Kollegen, auch international. Ja, also ich stand letztens neben den ISBN-Kollegen Derek Ray, Grüße an dieser Stelle. Der Mann wohnt in Boston und geht zur Fortuna dann ins Stadion, wenn er mal auf dem Kontinent ist. Ist ja natürlich auch sehr, sehr interessant. Nein, aber es ist jetzt so ein neues Phänomen, dass du auf einmal eben nicht mehr durchgehen kannst, weil es eben nicht mehr nur 1250 Zuschauer sind, sondern über 2000 auf einmal sich lange Schlangen bilden und du dann nur junge Leute siehst, die in 80er-Jahre-Klamotten dann den Weg ins Fußballstadion finden. Und das habe ich natürlich mit Interesse verfolgt, ja, und dachte mir, da kann man vielleicht mal was draus machen. Abgesehen davon ist es bei der Fortuna immer spaßig, weil viele skurrile Leute auch noch aus meiner Generation, die den einen oder anderen Spruch drücken. Und ich sag mal, das Amüsement ist dort maximal.
Und das Südstadion muss man einfach gesehen haben.
Absolut, ja. Meine Frau hat da ihr Sportabzeichen gemacht. Betont sie an dieser Stelle immer. Deshalb als gut erzogener Partner bringe ich das hier direkt ein.
Herzlichen Glückwunsch auch an deine Frau. So, Andreas bekommt eine kurze Pause. Wir hören ihn dann wieder, wenn es um die NFL geht. Von Christoph kaufen wir alle bitte sein neues Buch. Genug geredet, erschienen in die Werkstatt und wie mir Thorsten verraten hat, wird auch er bald an einem Buch arbeiten. Danke ihr beiden. Wie gesagt, Andreas bekommt eine kurze Pause. Wir hören ihn später wieder.
Hallo zusammen, hier ist Alfred Gislason, Bundestrainer Handball und ihr hört Sport Radio 360.
Die Big Show 652 Sportradio 360 geht weiter mit Handball. Und ich freue mich sehr, dass in dieser Woche endlich wieder vereint sind. Zum einen Markus Götz von Sky. Servus Götzi.
Guten Tag.
Und Uwe Semrau, DAZN. Eurosport. Guten Morgen, lieber Uwe.
Guten Morgen. Du hast was vergessen, Jens.
Nein, na, pass auf, ich habe nichts vergessen. Ich habe nichts vergessen.
Doch, Sport 1.
Ah, Sport 1, ah, sorry, ja, das tut mir leid, aber...
das große Comeback, ich habe dich gehört.
Was hat er denn kommentiert, ja, der Uwe, bei Sport 1?
Viele haben mich tatsächlich auch gesehen, also stark.
Also, bevor wir zum Handball kommen, muss man aber natürlich schon noch ein bisschen reflektieren. Uwe hat mir vor 2 Wochen ein Bild geschickt mit der freudigen Mitteilung. Und ich weiß nicht, ob die Mitteilung freudig war. Es hat sich so ergeben, dass am gleichen Wochenende, Uwe, als meine Tochter mit der WJ18 Hockey ins Finale der deutschen Meisterschaften gekommen ist, denkbar knapp, nämlich im Penalty-Schießen haben sie es dann verloren. Du bist mit deiner Mannschaft in das Finale der deutschen Tennismeisterschaften gekommen. Wenn du jetzt 2 Wochen später drauf zurückschaust, habt ihr das dann am Ende des Tages gefeiert oder hat er dir eigentlich mit dem Titel gerechnet?
Nein, nein, also mit dem Titel sowieso nicht. Also ich bin deutscher Vizemeister im Doppel geworden. Das war der Erfolg. Das habe ich natürlich auch noch nie so hinbekommen. Und im Endspiel waren wir chancenlos. Wir haben in der ersten Runde unser bestes Spiel gemacht und souveränes Halbfinale später hingelegt. Also von daher, ja, total zufrieden, gegen einen bayerischen Übermenschen im Finale verloren, da war nichts zu machen, aber trotzdem sehr zufrieden. Und zu deiner Tochter kann ich nur gratulieren, endlich mal eine, die sich aufschwingt in nationale Höhen in der Familie.
Endlich, ja gut, ich in Österreich, ich bin U18 österreichischer Staatsmeister Handball geworden, ich konnte nichts dafür. Aber wir hatten halt einen überragenden Torwart und 2 Leute im linken Rückraum und einen am rechten Flügel. Das hat gereicht. Ich habe einfach das Feld aufgefüllt, habe am Kreis gespielt, wenn gerade Zeit war.
Respekt.
Ja, ja. Allerdings, das fand ich ja lustig bei diesen Meisterschaften da jetzt in München, es wurde die deutsche Hymne gespielt vor dem Finale. Das hat man damals bei uns nicht gemacht, in Hohenems, in Vorarlberg. Okay. Apropos österreichische Hymne, deutsche Hymne, Götzi, nein, lass uns zuerst, bevor wir drüber sprechen, dass der Deutsche Handballbund Alfred Gislason ein bisschen das Messer an die Kehle gesetzt hat. Am Sonntag das Spitzenspiel in Magdeburg. Ich habe zu keinem Zeitpunkt gedacht, dass die Füchse das gewinnen werden würden, haben sie dann auch nicht. War das von vornherein klar, dass Magdeburg das gewinnt in der augenblicklichen Situation, Götzi?
Donnerwetter, jetzt hast du aber echt eine schöne Runde gefahren.
Ja, wir kommen da wieder zurück zu Alfred.
Also zunächst mal, das ist mir wichtig, das möchte ich auch nicht unterlassen. Bei dem, was ihr da gerade aufgezählt habt, da kann ich natürlich nur an der Seite stehend verschüchtert Platz staunen und applaudieren. Glückwunsch Uwe, Hut ab. Glückwunsch Jens zu deiner Tochter, Hut ab. So, jetzt waren wir also beim Spitzenspiel zunächst mal. Ja, in der Tat, Sonntag. Ist schon fast wieder vergessen, weil ja es geht Schlag auf Schlag und diese Woche schon wieder Olympia-Quali. Das war ein tolles Spitzenspiel. Der SC Magdeburg ist für mich als Favorit in dieses Spiel gegangen und der SC Magdeburg ist dieser Favoritenrolle gerecht geworden. Der SCM ist dermaßen bärenstark, also das ist Da fallen mir kaum noch Worte ein. Man darf ja nicht vergessen, sie haben direkt davor in der Champions League unter Druck, sie mussten ja was holen, um sich direkt fürs Viertelfinale zu qualifizieren, gegen den FC Barcelona und in West Brom gewonnen. 3 Tage vor diesem Topspiel am Sonntag, ja, gewinnen die in West Brom. Das ist quasi durchgerutscht, weil der Fokus schon wieder auf dieses Topspiel in der Bundesliga ging. Der SCM hat einfach eine andere Kaderstärke als die Berliner. Das ist eine Tatsache, die kann man nicht wegdiskutieren. Das war vorher klar und das hat sich bestätigt. Und ich finde übrigens, dass die Berliner trotzdem alles andere als enttäuscht haben. Bei den Voraussetzungen war für mich völlig klar, dass Berlin nur gewinnen kann, wenn etwas ganz Außerordentliches passiert. Ist es zum Teil, weil ich finde, dass Lasse Andersson ein überragendes Spiel gemacht hat. Aber es hätte halt nicht nur eine gute Torhüterleistung, Milosavljev hat 12 Bälle gehalten, sondern eine fantastische gebraucht, 18 bis 20, so, und dann wäre es möglich gewesen. Aber wenn das Spiel bei den Voraussetzungen, die ich gerade skizziert habe, so läuft, wie man es erwarten kann, und so ist es passiert, dann gewinnt Magdeburg knapp. Und ja, ob Berlin. Ich finde schon, dass der SCM auch das Spielglück auf seiner Seite hatte. Also gefühlt zum Beispiel alle Abpraller bei Magdeburg. Das ist dann nicht immer nur eine Frage von Stellungsspiel, sondern auch von Glück. Ich hatte allerdings auch den Eindruck, dass der SCM im Bedarfsfall noch nicht überall am Limit war und hätte zulegen können. Also kann man so und so sehen. Verdienter Sieg.
Uwe, deine Eindrücke A und B. Heißt das damit, wenn Magdeburg jetzt so souverän ist, wenn die wieder im Flow sind, dass es für die Füchse ein sehr respektabler zweiter Platz wird in der Handball-Bundesliga, aber Magdeburg eigentlich nicht mehr stolpern wird?
Da beim Götzi nichts mehr hinzuzufügen ist, gehe ich gleich mal auf das Restprogramm. Ich habe am Wochenende das Final Four im Pokal der Frauen kommentiert. Ich habe mir aber nachträglich dieses Spiel nochmal in weiten Teilen reingezogen. Also ja, und ich hatte vorher auf der Zone das Spiel in Westbremen, was ich auch schon bockstark fand. Und da gab es dann schon Hinweise auch auf die Bundesliga für meine Begriffe. Und sie waren ja so gut, dass sie es auch wirklich auch auf viele Schultern da schon in Ungarn verteilen konnten. Und von daher waren dann auch alle fit für dieses Spiel. Ich finde nicht, dass beide Mannschaften alles gewinnen für den Rest der Zeit. Und die Magdeburger haben eine kritische Phase, und zwar die Spiele rund um die beiden Viertelfinalspiele in der Champions League. Da könnte es tatsächlich knapp werden. Und da gibt es Auswärtsspiele in Flensburg und in Lemgo. Und ich finde, es ist möglich, dass sie dort federn lassen. Genau wie allerdings die Füchse auch. Die haben noch Kiel zu Hause. Sie müssen nach Melsungen und sie müssen am Ende zu den Rhein-Neckar-Löwen, die vielleicht bis dahin wieder ein paar Verletzte mehr genesen an Bord haben und womöglich nochmal in einem Happening da was ausrichten können. Ich glaube nicht, dass der Minuspunktestand so fest zementiert ist, wie er im Moment ist. Also beide, finde ich, werden noch federn lassen. Und da kommt es drauf an, wer dann weniger Fehler macht, in welcher Phase auch immer. Und das ist ganz klar rund um das Final Four im Pokal, wo sie ja beide dabei sind und auch nochmal gegeneinander spielen. Und die Phasen in der European League und vor allen Dingen in der Champions League, wenn die Magdeburger wahrscheinlich ein bretthartes Viertelfinale vor der Brust haben. Also da könnte auch in der Bundesliga, wir kennen das mit Reisestress etc. pp., durchaus noch was passieren.
Bob Hanning hat ja, glaube ich, Götzi vor dem Spiel gesagt, bester Spieler der Welt, Matthias Gitzel, gegen beste Mannschaft der Welt, SC Magdeburg. Was müssen die Füchse denn noch machen? Haben die genug Kohle, dass sie den Kader noch breiter machen, und zwar mit Spitzenleuten breiter machen?
Ja, das ist ja nicht die Idee bei den Füchsen. Ja,
die Idee ist, mit jungen Leuten das aufzufüllen und aus dem eigenen Nachwuchs was zu machen.
Ja, genau. Die Idee ist es, mit einer Mischung aus Topspielern, aus internationalen Topspielern und ganz vielen selbst ausgebildeten Leuten so weit wie möglich vorne mitzuspielen. Natürlich träumen sie von der Meisterschaft. Übrigens auch Platz 2 wäre ja, das darf man nicht vergessen, ein Riesenerfolg für die Berliner, weil sie dadurch für die Champions League in der kommenden Saison qualifiziert wären. Also nein, die Berliner werden von ihrem Weg, das weiß ich hundertprozentig sicher, ich habe nämlich mehrfach länger jetzt mit Bob in letzter Zeit mich ausgetauscht. Er hätte diesen Austausch gar nicht gebraucht, um das zu wissen, aber er hat es immer wieder betont, die gehen nicht weg von ihrem Weg. Es wird sich kaum etwas ändern in der kommenden Saison personell. Hans Lindblad wird gehen, Viktor Kireev wird gehen, und was passiert? Im Tor arbeiten sie mit Lasse Ludwig, wieder mit einem Jungen aus dem eigenen Nachwuchs, ja, geben ihm das Vertrauen. Mathis Langhoff wird in der kommenden Saison eine noch größere Rolle spielen, vor allen Dingen in der Deckung. Wer zugehört, was Kretsche gerade sagt, kann sich das zurechtreimen. Die haben eine Riesenmeinung von Mathis Langhoffs Abwehrfähigkeiten im 1-1. Ich gehe da komplett mit, wenn ich zum Beispiel gesehen habe, wie der 1-1 gegen Püttlik verteidigt hat in diesem Auswärtsspiel in Flensburg. Das war phänomenal. Und den werden sie perspektivisch in den Innenblock einbauen. Koppel ja schon fortgeschrittenes Alter, sehr groß, bisschen unbeweglich, wird da den Club verlassen. Also auch jetzt mit Hinblick auf das, wie der SCM Handball spielt, dieses unablässige Attackieren, 1-1-Situationen im Zentrum mit den weltbesten 1-1-Spielern, musst du dem ja auch Rechnung tragen, wen du da dagegen stellst. Kretscher hat das super erklärt, finde ich, dass da so Spielertypen wie Marcenic und Koppel, ja, groß gewachsen, ja, die natürlich viel wegblocken können gegen Würfe aus dem Rückraum, die aber vom SCM zum Beispiel ja nicht kommen, dann brauchst du eben auch etwas beweglichere Spieler im Abwehrzentrum. So, also wieder ganz klarer Fokus eigener Nachwuchs. Ich könnte mir vorstellen, dass sie für den Kreis noch jemand dazu holen, der dann eben auch decken kann, weil die Berliner ja, ich glaube, das einzige Top-Team sind, dass nicht drei wirklich starke Kreisläufer hat, bei allem Respekt vor dem jungen Jakobs. So, das ist die Situation. Die Berliner werden es weiter mit diesem Weg angehen und logischerweise hätte dann eine Meisterschaft mit diesem Konzept, das hätte schon was ganz Besonderes.
Hm. Wir gehen an Häusl weiter. Uwe, bitte.
Ich würde da ganz kurz noch Bennecke hinzufügen, ja, wenn Koppeljahrs Zeit ausläuft in Berlin und Bennecke ein bisschen draufsattelt, was seine Abwehrfähigkeit angeht, dann ist er eigentlich das, was ihn auf der Position auch noch gut tun würde, ein Shooter, der einfach über jeden Block drüber kommt. Und wenn dann Fabi wieder noch spielt, dann haben sie wirklich genug Leute für den Rückraum.
Uwe, ich bleib gleich bei dir. Böse Zungen sagen ja, dass auch das olympische Handballturnier in Deutschland ausgetragen wird, weil die deutsche Handballnationalmannschaft im Jahr 2024 nie außerhalb Deutschlands spielen wird, weder bei der EM noch bei der Olympiaqualifikation. Aber an diesem Wochenende, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, aber der Anspruch muss für Deutschland natürlich sein, in dieser Qualifikation mit Österreich, Algerien und Kroatien den zweiten Platz zu erreichen, mindestens den zweiten Platz. Uwe, kann irgendwas schiefgehen?
Gegen Österreich kann natürlich was schiefgehen, ne? Also und gegen Kroatien auch. Und eins von diesen Duellen musst du dann gewinnen. Also das ist, finde ich, ist eine reizvolle Aufgabe. Aber ich glaube, in der jetzigen Verfassung ist die deutsche Mannschaft schon in der Lage, mindestens ein, eher zwei von diesen Gegnern zu schlagen. Und warum werden diese Qualifikationsturniere gerne in Deutschland ausgetragen? Weil einen Titel haben wir seit Jahren, glaube ich, schon geholt. Das ist der Veranstaltungsweltmeister.
Ja. Ne?
Da sind die Hallen voll. Und da läuft das alles reibungslos. Sowohl die IAF als auch die ERF kann sich da auf Deutschland 100%ig verlassen. Und vor dem Hintergrund sind ja auch die nächsten Bewerbungen zu sehen, dass Deutschland da immer wieder diesen Motor am Leben erhält. Aber zurück zur Quali. Also ich finde schon, von Österreich ist es jetzt nicht mehr so zu erwarten, dass sie in dieser Dark Horse Position sich bewegen können, sondern da ist jetzt auch bekannt, was sie zu leisten imstande sind. Und von daher wird es da auch keine große Überraschung geben. Und also wenn die Deutschen das nicht schaffen, dann wirklich gute Nacht.
Das heißt also, boah. Götzi,
Da muss ich etwas hinzufügen, wenn ich kurz darf. Ich bin da tatsächlich nicht so überzeugt und optimistisch wie Uwe. Ich sage nicht, dass die Deutschen das nicht schaffen. Ich sage nur, dass ich Sorge habe. Und zwar ordentlich. Zum einen, weil ich die Kroaten... Also, jetzt ist Martinovic zurück. Ja? Ich habe den gesehen letzten Freitag in Balingen. Der hat ein super Spiel gemacht. Du hast überhaupt nichts gesehen von seiner Verletzung. Er hat eine Schulterverletzung sich zugezogen bei der Euro, war dann ganz früh raus. Das war der Knackpunkt für die Kroaten, die ja überragend gestartet sind bei der Euro. So, der ist zurück. Dufniak ist zurück. Wenn du dir das anguckst, jetzt auch die jungen Torhüter, die mich total überrascht haben bei der Euro. Und wenn man weiß, dass es für die Kroaten nichts Größeres als Olympia gibt. Und jetzt kommt Dago mit dazu, zugegebenermaßen mit sehr kurzem Vorlauf. Aber Dago traue ich grundsätzlich alles zu. Für mich sind die Kroaten favorisiert bei diesem Turnier. So, und dann nach der Rechnung geht es vermutlich dann im direkten Duell gegen Österreich. Wollen wir mal Algerien, ich will die nicht jetzt irgendwie despektierlich behandeln, überhaupt nicht. Aber natürlich musst du die schlagen, wenn du zu Olympia willst. So, und dann geht es um dieses direkte Duell womöglich gegen Österreich. Und das, also ganz ehrlich, also ich habe nicht vergessen, was ich da gesehen habe vor ein paar Wochen bei der Europameisterschaft. Das wird kein Selbstläufer. Unsere Schwierigkeiten in der Offensive, die sind da und die werden nicht plötzlich verschwunden sein. Und deswegen, ich gehe mit gehörig Respekt jetzt in die nächsten 4 Tage.
Aber Uwe, Österreich hat natürlich nicht am Limit, sondern über dem Limit gespielt. Allein was Hutecek da abgerissen hat bei der EM. Und dann sind einfach viele Faktoren zusammengekommen. Die Deutschen haben Konstantin Möstl so oft auf der Flucht erschossen, dass er gar nicht gewusst hat, warum er die Bälle gehalten hat. Ich bin sehr, sehr pessimistisch. Vielleicht auch, weil ich am vergangenen Wochenende der Steiermark beim Handball war. Bei der Mannschaft, die Robert Weber gerade betreut, und Weber hat den Jungs einen Einlauf gegeben und nicht nur einen, sondern mehrere. Also ich sehe die Österreicher als drittstärkstes Team, die Kroaten kann ich nicht einschätzen, und bei den Deutschen, ja okay, Kai Häfner ist nicht dabei, aber ich bin jetzt, wenn ich Deutscher wäre, Uwe, ich wäre nicht so pessimistisch wie Götze.
Nein, die Argumente von Markus sind ja stichhaltig, ne? Und da ist Martinovic natürlich ein tolles Add-on, gar keine Frage. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass sie als Übermannschaft da auftreten, ne? Und klar, allein die Extraktion dieses Spielers ist ja auch nicht dafür nur verantwortlich, dass die Kroaten dann ein bisschen weiter hinten einsortiert wurden bei der letzten Euro.
So. Ist es legitim? Und natürlich darf der Deutsche Handballbund machen, was er will, aber Alfred, da das Messer ein bisschen an die Brust zu setzen, ich habe ja zwei, drei Zitate von ihm gelesen in der SZ, was glaube ich, dass das ganz normal ist, dass die Leistung mit der Vertragslaufzeit verbunden ist, Götzi. Oder ist das ein Misstrauensvotum? Wie muss man das bewerten?
Also vielleicht muss man noch mal ganz kurz erklären, möglicherweise hört der ein oder andere zu, wenn überhaupt jemand zuhört, ich weiß es
nicht. Nein, ich glaube nicht, jetzt nicht mehr, spätestens jetzt nicht mehr.
Spätestens wenn wir zwei vom Handball daherkommen, ist wahrscheinlich Feierabend, aber egal. Dann erklären wir es uns halt noch mal. Alfred Gislasons Vertrag würde jetzt auslaufen, ja? Und der DHB hat bekannt gegeben vor kurzem, dass der Vertrag bis 2027, Klammer auf, bis zur Heim-WM, Klammer zu, verlängert werden soll, mit einem kleinen, der gar nicht so klein ist, Einwurf quasi, der stand quasi so nebenbei, fand ich ganz lustig und amüsant formuliert. Es sei denn, man schafft jetzt die Olympia-Quali nicht bei diesem Turnier, dann ist der Vertrag nicht gültig. Was auch immer das ist, ich hätte es kommunikativ anders gemacht. Ich kann mir schon vorstellen, weißt du, es gibt da ja verschiedene Gedankengänge. Zum einen willst du ja nicht grundsätzlich ohne Bundestrainer dastehen. Zum anderen willst du möglichst viel Ruhe, was die Medien betrifft, jetzt rund um dieses Quali-Turnier. Aber ich glaube tatsächlich, dass man das dadurch nicht schafft. Ja, ganz im Gegenteil. Ich hätte einfach gesagt nach außen, wir konzentrieren uns auf die Euro. Dann konzentrieren wir uns auf die Olympia-Quali und dann treffen wir die Trainerentscheidung. Genauso ist es verabredet von beiden Seiten. Alfred hätte das nach außen bestätigen können. Natürlich führst du off-record und hinter verschlossenen Türen schon die Vorgespräche. Natürlich, wenn du das willst, signalisierst du Alfred schon, Alfred grundsätzlich, wir wollen weitermachen. Wie sieht's bei dir aus? Alfred sagt genau dasselbe, dann hast du alles vorbereitet. Das wäre aus meiner Sicht kommunikativ cleverer gewesen, weil genau diese Dinge, die du jetzt aufwirfst, Jens, was bedeutet das? Ist das ein Misstrauensvotum? Was soll denn das heißen? Wenn ich überzeugt bin von einem Trainer, dann verlängere ich doch unabhängig davon, wie so jetzt diese drei Spiele ausgehen. Auf der anderen Seite kannst du natürlich auch sagen, Moment mal ganz kurz, wenn wir uns nicht für Olympia qualifizieren, dann muss das Ganze vielleicht doch nochmal hinterfragt werden. Alles, kann ich alles nachvollziehen. Das hätte man aus meiner Sicht mit der Variante, die ich gerade vorgeschlagen habe, besser lösen können, ist meine Meinung.
Abschließende Frage für Uwe Semrau. Nenne einen Coach, egal welche Sportart, den man nur mit dem Vornamen sofort identifizieren kann. Alfred ist klar, aber gibt es noch einen zweiten Coach? Irgendwo in irgendeiner Sportart in Deutschland, wo man den Vornamen sagt und man weiß sofort, das ist er.
Klar. Oh, da fällt mir Benno ein.
Klar. Oh, okay. Ne? Okay, ja, okay.
Im Handball schon mal einer. Und wenn du Dino sagst, wie Dino Topmüller, ist es eigentlich auch sehr selten.
Da kommt der alte Eintracht-Fan um die Ecke. Ich hätte noch weltweit gesagt Pep. Also wenn man Pep sagt, okay, dann glaube ich, weiß man sofort, auf wen es hinausläuft. Sehr schön. Uwe, was gibt's am Wochenende für dich?
Ab in den Urlaub.
Nein, oh. Großartig, großartig. Also. Wird's nach diesem großen Erfolg, wird's wieder ein Tennisurlaub werden, in irgendeiner Art und Weise?
Nein, nein, also die Hallensaison ist vorbei mit einer wirklich guten Bilanz und jetzt sind die Augen auf Einspielen auf Sand gerichtet, logisch.
Na, logisch. So, Götzi, du bist der Einzige, der arbeiten muss von uns dreien, bitte.
Ja, tatsächlich, tatsächlich. Und zwar jetzt hier im Viererpack. Ja. Zweimal Tennis. Ihr könntet mir gleich noch sagen, was ihr über Jiří Lehečka wisst. Zweimal Tennis, Bundesliga-Konferenz, Olympia-Quali.
Was mir aufgefallen ist bei Lehečka, der muss in der Off-Season so viel in Kraftkammerl gewesen sein, wenn du seine Wadel anschaust, gar nicht so die Oberschenkel, aber seine Wadel, die sind in einer Art und Weise definiert mittlerweile und ich fand, er hat grandios gespielt gegen Tsitsipas. Der war so aggressiv, das war wirklich bemerkenswert. Ich habe das Spiel die ganze Zeit, ich habe das Rublev-Spiel nicht gesehen, aber den muss man auch erstmal packen. Mir taucht ja, der Lehečka.
Ja.
Mir taucht der Lehečka. Das ist alles, was ich sagen kann.
Ja, aber das super, super aggressiver Spieler, genau wie du sagst. Ich meine, wenn du auch jetzt Rublev und Tsitsipas beide glatt, aber ganz glatt in zwei wegschießt, das will schon was heißen.
Ja. Ich habe mich heute Nacht wieder ein kleines bisschen mit Holger Rune versöhnt, weil ich finde, wenn er sich ordentlich aufführt am Platz, ist er schon ein geiler Spieler. Aber das nur nebenbei. Markus Götz und Uwe Semrau. Dankeschön, ihr beiden. Uwe, schönen Urlaub. Götzi, frohes Schaffen am Wochenende.
Hallo, hier ist Uwe Gensheimer und ihr hört Sportradio 360.
Herrschaften, weiter geht's in der Big Show 652 mit der Formel 1, mit einem Solo für Stefan der Voice Heinrich. Eigentlich hatten wir Stefan Edel und Christian Nimmervoll auch auf dem Zettel, aber die beiden haben kurzfristig abgesagt. Ist egal, der Voice bestreitet ein Solo. Grüß dich, Stefan.
Die haben zu tun, ist doch
ja,
klar.
Ja, grüß dich, Stefan.
Ich grüße dich. Ja, also muss man wirklich zugeben, es ist natürlich gerade in der Formel 1 enorm viel zu tun. Man sieht sie auch im Medienbeben immer wieder. Es ist im Grunde so ein bisschen erinnert uns das an die gute Zeit von Bernie Ecclestone, wo wir ja immer wieder einen Skandal und einen Skandal nach dem anderen hatten. Was gerade passiert, nicht unbedingt auf der Strecke, das ist zwar eindrucksvoll, kennen wir aber aus den letzten Jahren, Red Bull, aber was hinter den Kulissen passiert, ist schon wirklich atemberaubend und seit Jahrzehnten haben wir so viel große Skandale und so viel Affären und so viel offene Machtkämpfe einfach auf allen Ebenen nicht gehabt.
Also wie gesagt, wenn ein Drehbuchautor, und ich habe das im Vorgespräch zu The Voice gesagt, wenn ein Drehbuchautor zu Netflix gegangen wäre und das beschrieben hat, was da gerade bei Red Bull Racing los ist, mit geleakten Mails, wo dann der Verdacht auf Dr. Helmut Marko fällt, der sagt, er kann nicht mal sein Handy gescheit bedienen, wie soll er denn dann diese Mails leaken? The Voice bei Netflix, hätten sie gesagt, okay, das ist zu überdrüber, überarbeite das nochmal, schleicht dich, komm in zwei Wochen wieder, aber es scheint so zu sein. Also ich bin schon gespannt, was sich da weiterentwickeln wird. Oder antizipierst du, dass es plötzlich Ruhe einkehrt?
Nein. Das haben wir im Grunde vor einer Woche bei dir ja schon gesagt, nach dem ersten Formel 1 Grand Prix. Da haben wir den Stand der Dinge, Stefan Ehlen und ich, kurz zusammengefasst mit deiner Moderation. Und haben aber uns verabschiedet mit dem Satz, und in den nächsten Tagen geht's so weiter. Mhm. Und genau so war es auch. Ist klar, es ist ja auch noch nichts entschieden. Und das eben nicht nur bei Red Bull, sondern wir haben jetzt in den letzten Tagen auch noch die Klage gehabt von Felipe Massa um die ominöse Entscheidung um den WM-Titel 2008 mit dem gezielten künstlichen Crash, dem absichtlich hervorgeführten Unfall auf Ansage von Flavio Briatore durch Nelson Piquet Jr. Da gab es am Ende den Sieg von Fernando Alonso. Die WM-Punkte haben tatsächlich, man nennt es ja auch schon inzwischen Crashgate im Formel-1-Umfeld, hat dazu geführt, dass Massa die Punkte nicht bekommen hat, die ihm am Ende zum WM-Titel gefehlt haben. Und der meint das auch ernst. Er hat ja immer wieder, der Felipe Massa, in den letzten Monaten an die FOM, die Formel-1-Organisation, und auch an die FIA, den Weltverband, geschrieben und um Stellungnahme gebeten. nachdem Bernie Ecclestone in einem Interview gesagt hat, ja, wir von der Formel 1, wir wussten das ja auch schon im gleichen Jahr, nämlich 2008, haben dann aber entschieden, um die Formel 1 nicht komplett zu destabilisieren, nichts zu tun. Dieser Singapur Grand Prix damals war eines der größten Skandalrennen in der von Skandalen ja durchaus auch vollen und reichen Formel 1 Geschichte. Aber der meint's ernst, der hat jetzt tatsächlich 8 Rechtsanwälte mit diversen Kanzleien in der Schweiz, in Frankreich, in Brasilien, überall. Und der will jetzt wissen, was da los ist. Der will Schadensersatz haben, der will eventuell den WM-Titel von 2008 bekommen. Das wird uns jetzt auch noch ordentlich beschäftigen, neben dem ganzen Dauerzoff bei Red Bull.
Ja, das Sportliche tritt ein bisschen in den Hintergrund. Ich weiß auch gar nicht mehr, für wen ich hier, ich muss auch nicht Partei ergreifen, aber es scheint schon so zu sein, dass die Familie Verstappen, der Familie Marco oder Dr. Helmut Marco eher verbunden ist. Wie muss man sich das denn vorstellen? Ja, denkst du, dass es wirklich, solange Dietrich Mateschitz noch gelebt hat, dass es so war, dass Verstappen die private Handynummer gehabt hat von Mateschitz und sich mit dem austauschen konnte, wenn ihm was nicht passte? Es klingt ja fast so.
Ja, es war so. Aber klar ist, im Grunde hinter dem ganzen Ding um Red Bull, jetzt stellt sich die Frage, wer will Horner stürzen? Dass der in einigen Dingen ungeschickt agiert hat und tatsächlich diesen Machtkampf ausgelöst hat, der Teamchef, der erfolgreiche Teamchef von Red Bull, mich Christian Horner, steht völlig außer Frage. Kaum war nämlich Mateschitz tatsächlich tot, hat er die Komplettkontrolle der Motorsportaktivitäten von Red Bull an sich reißen wollen, wollte Salzburg, also die Red Bull GmbH, plus eben auch Dr. Helmut Marko eigentlich loswerden und wollte das alleinige Sagen haben. Und das hat man ihm jetzt nicht verziehen, das ist auch völlig in Ordnung, zumal auch dahinter den Kulissen eine Menge komischer Deals gelaufen sind. Er hat zum Beispiel über Mittelsmänner und Zwischenfirmen dem Alpha Tauri, früher ja, wie du weißt, B-Team von Red Bull, Sponsoren besorgt. Da hat er 25% kassiert. Das wusste Toro Rosso, Alpha Tauri, der Franz Tost gar nicht. Das sind also in vielfältiger Hinweise sind da merkwürdige Dinge gelaufen. Und das kommt jetzt Stück für Stück raus. Und deswegen ist deine Frage schnell zu beantworten. Nein, das wird so schnell nicht enden, solange dieser Machtkampf nicht geklärt ist. Und es war ja sogar am Wochenende, vergangenen Wochenende, wie du weißt, in Saudi-Arabien so, dass wir am Freitag das Interview mit Dr. Helmut Marko im ORF hatten. Ja. Und er gesagt hat, ich weiß gar nicht, ob ich morgen überhaupt noch in Amt und Würden bin. Und er hat auch klar gesagt, also wenn, dann nur unter meinen Bedingungen. Nun hat man den Vertrag mit ihm ja vor der Saison langfristig über Jahre verlängert. Aber der schaut sich das auch nicht mehr lange an. Er ist jetzt 80, das muss er auch nicht. Also entweder unter seinen Bedingungen oder nicht. Und klar ist die Loyalität von der Verstappen-Familie dem Dr. Helmut Marko gegenüber ist 100%, die ist grandios, denn ohne Dr. Helmut Marko, der damals lange Zeit tatsächlich den Max schon früh entdeckt hat und ihm Sponsorship besorgt hat, ihn in der Formel 3 gefördert hat und, das war ganz klar alles Marko. Und das wissen die beiden, Jos und Max, und deswegen ist klar, auf welcher Seite die stehen.
Ja, so, zum Sportlichen, jetzt haben wir mal ein Wochenende Ruhe, aber es geht ja dann recht bald weiter. Ich bin
Australien.
Ich bin ein kleines bisschen, naja, ich würde nicht sagen überrascht, aber fast enttäuscht von Ferrari, dass Leclerc zumindest Sergio Perez nicht halten kann. Wir haben im letzten Jahr ganz, ganz viel über Checo Perez gesprochen. Siehst du bei dem eine Entwicklung, dass er eben jetzt, also dass er selber keine Ansprüche hat, das ist uns allen klar, aber dass er eben wirklich jetzt sich auch ein kleines bisschen verbessert hat?
Ja, er hat eine andere Herangehensweise in diesem Jahr, lieber Jens. Er hat nämlich, und das ist jetzt klar, das hat er aus dem letzten Jahr gelernt, er hat jetzt sich ja im letzten Jahr oft verheddert in der technischen Abstimmung. Er nimmt jetzt die vergleichbare Abstimmung wie Max. Max mag tatsächlich ein Auto, das relativ lose am Heck ist. Das mag er, das kann er kontrollieren. Im Übrigen bei Stars wie Sebastian Vettel und Michael Schumacher war das ganz genauso. Also kein so wahnsinnig gutmütiges Auto im Grenzbereich, aber nur dann bist du wirklich schnell. Im letzten Jahr hat tatsächlich der Sergio immer wieder versucht, eine eigene Abstimmung zu finden. Das Auto war dann ein bisschen vorhersehbarer. Da hat er sich wohlgefühlt, aber er war ja langsamer. Und genau das ist die Krux mit Formel 1 oder mit Rennautos eigentlich insgesamt, aber besonders in der Formel 1, in der Königsklasse. Er nimmt jetzt die Basisabstimmung von Max und versucht seinen Fahrstil zu adaptieren. Und das scheint, die ersten beiden Rennen haben es gezeigt, wirklich gut zu funktionieren. Man muss Ferrari trotzdem loben, denn die haben tatsächlich Fortschritte auch in einigen Bereichen gemacht, in denen es im letzten Jahr noch Defizite gab. Und man muss natürlich Ferrari insofern auch jetzt hervorheben, weil klar ist, die sind aktuell die zweite Kraft. So eigentlich stark, wie sich Ferrari jetzt präsentiert, so enttäuscht muss man eigentlich von Mercedes sein. Also Toto Wolff gibt zwar immer wieder fantastische Interviews und er ist ja wirklich ein sehr guter Interviewpartner, weil er auch oft nicht um den heißen Brei rumredet, sondern auch mit dem Finger die Finger in die Wunde legt. Aber klar, ein siebter und ein neunter Platz ist für Lewis Hamilton der schlechteste Start in ein Formel-1-Jahr seit 15 Jahren. Hm. Und das war die Grenze. Das hat man auch bei George Russell gesehen. Viel mehr geht da momentan nicht. Die haben zwar tatsächlich jetzt auch eben ein neues Auto gebaut, sich vom alten Konzept gelöst, was ja nicht funktioniert hat. Aber ganz offenbar haben sie auch wieder Bouncing. Sie haben wieder das Vibrieren des Autos auf der Strecke. Und so langsam hat man den Eindruck, dass das der Lewis vorher auch schon geahnt hat, bei seinem wirklich Sensationstransferjahr für 2025 zu Ferrari. Ich habe so die Vermutung, der hat schon geahnt, das wird mit dem Auto auch nix. Und dass die jetzt doch eine ganze Weile brauchen bei diesen technischen Fähigkeiten, diesen Möglichkeiten, die sie haben, tatsächlich in Brackley, mit den technischen Möglichkeiten, auch was eben die Manpower angeht, die Erfahrung angeht der Ingenieure, dass die es momentan nicht hinkriegen und jetzt aktuell vierte Kraft sind und auch ein bisschen davon profitieren, dass McLaren auch etwas strauchelt. Das ist schon erstaunlich und hätte ich in der Form wirklich nicht erwartet. Also um die müssen wir uns ein bisschen Sorgen machen. Klar ist aber auch, dass am vergangenen Wochenende natürlich, so ein bisschen wie Pedro Acosta, da wären wir nachher ja in der im Motorradgespräch, in unserem Motorsport-Talk mit dem Eddie Mielke, dem Sky-Kommentator der Motorrad-WM, auch noch drauf eingehen, aber wir haben ähnlich wie Acosta eben auch einen jungen Mann, der eine kleine Chance hat, sich draufhockt, in diesem Fall reinhockt, Oliver Biermann, durch tatsächlich die Blinddarmentzündung, die notwendige Operation von Carlos Sainz, hockt er plötzlich im Ferrari, am Freitag ist er noch gar nicht gefahren, saß noch nie in diesem Auto, nur im Simulator und dann einen siebten Platz rausholen, völlig fehlerfreien Samstag, völlig fehlerfreien Sonntag, fantastisch. Und jetzt muss man sagen, jetzt haben sie für wahnsinnig viel Geld, hat Ferrari Lewis Hamilton von Mercedes losgeheißt und den Oliver Biermann kriegen sie für einen Händedruck. Das war sein erstes Rennen, tolles Debüt, 19 Jahre jung, den würden sie leicht kriegen. Also jetzt hat insofern der Herr Vasseur auch ein Problem für nächstes Jahr.
Ja, gut. Es ist natürlich auch was anderes. Es ist natürlich großartig und ich habe ja das Qualifier bei Sky auch angeschaut und die größte Sorge war natürlich, dass der Behrmann keinen Blödsinn macht, irgendwie einen Unfall oder das Training stoppt und das hat er nicht gemacht. Rennen sehr, sehr gut gefahren. Ist natürlich auch was anderes, ob er jetzt im Ferrari startet oder ob es vielleicht dann doch der Alpine, der nach wie vor sehr, sehr traurig läuft in diesem Jahr, ist aber trotzdem. Starker siebter Platz und wir wollen zum Schluss dieses Teils, dieses Segments auch noch Nico Hülkenberg loben. Ich glaube, das müssen wir auch, oder? Zehnter Platz, der erste Punkt in diesem Jahr. Das ist eigentlich schon mehr, als ich Haas fürs ganze Jahr erwarten dürfte, oder?
Ja, nach dem letzten Jahr in jedem Fall. Es ist ja ein Fortschritt passiert bei Ihnen, aber das ist ähnlich, wie wir das ja schon bei den Top-Teams gesagt haben. Auch Ferrari hat gut gearbeitet, ist rangekommen, aber Red Bull hat eben nochmal einen weiteren Schritt gemacht. Auch das Haas-Team hat ganz offenbar diesen Reifenverschleiß, der im letzten Jahr die Rennen ja immer wieder versaut hat. Nach guten Qualifikationsleistungen, vor allem von Nico Hülkenberg. Das haben sie ganz offenbar besser in den Griff bekommen. Ob das schon ganz weg ist, können wir jetzt noch nicht sagen. Wir haben erst zwei Rennen und das sind noch nicht Rennstrecken, die nun für das Gros der Pisten, die in diesem Jahr noch befahren werden, steht. Aber klar ist, es ist besser. Und man muss sagen, aber auch der Punkt von Nico Hülkenberg neben wiederum sehr gutem Qualifying, fabelhaften Rennen, hängt auch mit der Strategie des Haas-Teams zusammen. Denn dass der Kevin Magnussen tatsächlich das Feld lange Zeit aufgehalten hat, um dem Hülkenberg diesen Zeitpuffer zu geben, dass er zum Boxenstopp reinkommt, ohne eine Position zu verlieren. Das hängt damit auch zusammen. Also der Hülkenberg wird dem Magnussen, dem Kevin, Und das war ja nicht immer so. Die haben wahnsinnig eine ganze Weile mal nicht grün, als in unterschiedlichen Teams gefahren sind. Aber der Nico wird, glaube ich, dem Kevin mal ein Bier ausgeben. Das ist das Mindeste. Dieser eine WM-Punkt tatsächlich im engen Mittelfeld ist wie Goldregen für das USA-Team.
Für einen WM-Punkt steht jemand wie Pecco Bagnaia nicht auf. Es sind ein paar mehr geworden. Darüber sprechen wir gleich mit der Voice und mit Eddie Mielke nach einer kurzen Pause in der Big Show 652.
Servus Leute, das ist der Grubi, ich höre Sportradio 360.
Big Show 652, weiter geht's mit dem Motorsport. Dabei geblieben ist Stefan der Voice Heinrich, neu dazugekommen ist Eddie Mielke, RAN Sky. Servus Eddie.
Ja, servus, schönen guten Tag.
Eddie, wir haben dich ja beide gesehen, der Voice sicherlich auch bei Sky. Du hast so ready ausgeschaut, dass du selbst in den Sattel gehst. War das der richtige Eindruck, den man von dir gewinnen konnte?
Ja, das war absolut der richtige Eindruck. Also das ist ja immer so ein neues Projekt, neuer Sender. Wir sind da bei den Sky-Kollegen mit offenen Armen empfangen worden. Alle waren heiß auf den Saisonstart. Ja, und wie die Briten es ja immer so schön in der Rennsportlersprache sagen, when the flag drops, the bullshit stops. Und von daher war die Erwartungshaltung groß. Alle haben mitgefiebert auf den Saisonstart. Und ich finde, es war ein sehr, sehr guter Saisonstart mit fantastischen Bildern und toller Action in allen drei Klassen auf der Strecke.
Ja, dann Eddie, lass uns gleich bei dir anfangen. Es hat ausnahmsweise mal unterschiedlichen Sieger gegeben im Sprint und im Rennen dann, im Grand Prix. Der Weltmeister hat wieder zugeschlagen. War dir das nach dem Sprint, den ja Jorge Martin gewonnen hat, klar, dass Pecco Bagnaia so stark zurückkommt oder war das dann ein kleines bisschen überraschend?
Nein, das war für mich überhaupt nicht überraschend. Also wer Pecco Bagnaia analysiert hat und beobachtet hat in den letzten Jahren, der weiß, dass das eine seiner Stärken ist, nämlich auf eventuell sich auftuende Schwächen. Und er hat ja auch am Freitag im Training schon ein bisschen gekämpft. Die Gripverhältnisse auch durch die WEC, die in Katar am Wochenende vorher ihr Langstreckenrennen gefahren ist, andere als beim Testen. Ja, und er hat mal wieder weltmeisterlich reagiert. Was mich mit am meisten gefreut hat, war die Tatsache, dass wir ein Podest hatten im Sprint, was Jorge Martin gewonnen hat vor Brad Binder. Da haben wir zum einen direkt gesehen, dass ja ganz klar ist, dass KTM die Lücke verkleinert hat. Und wir haben eben halt auch drei Marken auf dem Podest gehabt, was ich sehr, sehr schön fand, nämlich mit Ducati, mit Jorge Martin, mit Brad Binder, mit der KTM und eben mit Aleix Espargaró, der im Sprint am Samstag dann noch mit einem tollen Manöver den dritten Platz von Pecco Bagnaia verhindern konnte. Also drei Marken auf dem Podest, das hat schon mal richtig, richtig Bock auf mehr gemacht. Ja, und dann muss ich sagen, am Sonntag im Hauptrennen, die erste Runde von Pecco Bagnaia, wie er da wirklich A, gut gestartet ist und wie er dann mit einer eigentlich eher Jorge Martin zugeschriebenen Kompromisslosigkeit Brad Binder und Jorge Martin selbst in die Schranken verwiesen hat. Das war großes Kino. Das hat Spaß gemacht zuzugucken und das war wirklich ein weltmeisterliches Rennen von Pecco Bagnaia. Verdient die Eins auf dem Motorrad, verdient das Hauptrennen in Katar gewonnen, würde ich sagen.
The Voice. KTM ist angesprochen worden, aber Brad Binder ist ja nicht der Einzige, der, ja ich weiß gar nicht, hat Pedro Acosta, du hast ihn ja hier gemeinsam mit Eddie angekündigt, auch schon seit fast einem Jahr, aber hat Pedro Acosta dich überzeugen können, Brad Binder als Zweiter in Sprint und Rennen sowieso wahrscheinlich?
Also er überrascht uns sehr, offenbar im Fahrerlager auch, denn dass er tatsächlich im Trockenen, wie dann auch im Regen, als Debütant, als Rookie, so souverän agiert, offenbar den Technikern auch schon hervorragende Rückmeldung gibt, als Neuling klar zu definieren, was er möchte, was er braucht vom Motorrad. Und diese Nervenstärke eines 19-Jährigen, der zwar Moto2-Weltmeister war und natürlich ein großes Talent ist, aber das so zu absolvieren, das war schon atemberaubend. Pit Beirat gesagt, brutal stark. Ich würde die Wortwahl etwas anders wählen. Aber es war wirklich fantastisch. Und das ist ein neuer Star. Wir haben das ja interessanterweise am letzten Wochenende Formel 1 mit Olli Biermann auch, dass da plötzlich einer kommt, den man vorher überhaupt nicht auf der Rechnung hat. Und der einfach zeigt, wenn du wirklich ein außergewöhnliches Talent bist, dann braucht man nicht lange rumreden, dann braucht man nicht sagen, ja, wir müssen eine Übergangsphase haben. Er muss sich erstmal an so viel gewöhnen. Die richtigen Stars von morgen und die richtigen Supertalente, die setzen sich rein oder setzen sich drauf und die können's. Und ich glaube, KTM wird mit dem Gas Junior noch wahnsinnig viel Freude haben. Er hat natürlich insofern auch wirklich hervorragende Ausgangspositionen. Eddie hat es gesagt, KTM hat im Winter ganz offenbar hervorragend die Hausaufgaben gemacht und die Lücke auf Ducati geschlossen. Das Motorrad ist noch besser fahrbar. Es hat ordentlich in technischen Bereichen zugelegt. Aber klar ist auch, dass er natürlich mit einem Dani Pedrosa zum Beispiel im Hintergrund auch Tippgeber hat, der Pedro Acosta, die natürlich genau wissen, von was sie reden. Das hilft ihm sicher, aber das zu fahren und erstmal hinzulegen an so einem Wochenende bei unterschiedlichen äußeren Bedingungen, bei diesem Erwartungsdruck ist wirklich atemberaubend. Dass er bei einem Test schon stark war, hat beeindruckt, aber jetzt tatsächlich, wo es drauf ankommt, beim ersten Grand Prix, das ist aller Ehren wert, kein Unfall, keinen größeren Rutscher, sagenhaft. Also da wird KTM, glaube ich, noch viel Freude haben. Und was wir jetzt schon sagen können, Eddie, der wird natürlich, und das war sicherlich auch mittelfristig gewollt, der wird natürlich auch einem Jack Miller und einem Brad Binder schon ordentlich in den Hintern treten. Denn wenn der beim ersten Grand Prix schon so abliefert, dann wissen wir, da ist noch enormes Potenzial.
Ja, definitiv, das wird so sein und das ist auch im Kalkül von Pit Beirer und seinen Kollegen im KTM-Werksteam. Sie haben halt jetzt einen dritten Spitzenfahrer direkt da zugedürmen und bekommen, der Jack Miller an diesem ersten Wochenende ziemlich altert aussehen lassen. Das muss man ganz klar sagen, kann man ja auch belegen. Er hat mal eben Fabio Quartararo den Rekord abgenommen für den jüngsten MotoGP-Fahrer aller Zeiten, was die schnellste Rennrunde angeht. Also diese Marke hat er sich schon geholt. Er kann noch jüngster MotoGP-Sieger aller Zeiten werden. Dafür hat er Zeit bis zum Sachsenring. Und ich glaube, viele hätten das vor diesem Wochenende als unglaublich empfunden. Aber mit der Performance für mich im Kommentar eines der Manöver des Wochenendes war der Kampf der Generationen aus spanischer Sicht, wie dann Pedro Acosta mit der roten Gasgas an Marc Marquez, der auch ein starkes Debüt hatte in Katar mit 2 vierten Plätzen. Aber wie Pedro Acosta da an Marc Marquez vorbeigegangen ist, immerhin ja 8-mal Weltmeister, das war schon ein Vorgeschmack auf das, was da noch kommen wird. Und ich glaube, man muss kein Optimist der besonderen Form in Hinsicht mit Fanbrille auf Pedro Acosta sein. Der Junge wird die MotoGP durcheinander wirbeln und aufmischen. Das ist, glaube ich, in Katar völlig klar geworden.
Ja, Marc Marquez, der Voice, gutes Stichwort. Muss man bei ihm, Eddie sagt ja, 2-mal Vierter geworden, muss man bei ihm ein kleines bisschen froh sein, dass es ihn nicht geschmissen hat? Ich meine, irgendwo gelesen zu haben, dass er vielleicht noch nicht die allerletzten 2% Risiko gegangen ist.
Ja, ist auch so. Wäre auch völlig unsinnig. Er hat das von Anfang an ja auch gesagt, die Erwartungen gedämpft. Klar ist aber auch, wenn er beim Auftakt schon mit relativ wenig Kilometern auf der Vorjahresmaschine bei einem Privatteam, das natürlich nicht diese technischen Möglichkeiten der Betreuung hat und der Weiterentwicklung wie die Werksmannschaft von Ducati. Er ist da ein bisschen im Schatten. Das ist ihm, glaube ich, auch sehr recht. Er muss erst mal seinen Fahrstil noch anpassen, aber er hat mit Sicherheit einen Sicherheitsspielraum gelassen. Das ist völlig klar. Dass er fast schon aufs Podium gefahren ist, zeigt deutlich, sobald er jetzt zulegt und mehr Kilometer macht und lernt und lernt, und dazu ist er absolut bereit, dann wird auch seine Stimmung deutlich besser werden. Und klar ist, spätestens in Texas, Mitte April, seiner Leib- und Magenstrecke neben dem Sachsenring, da werden sich alle ziemlich warm anziehen müssen. Ich freue mich da schon enorm drauf, auf Austin, denn da werden wir tatsächlich den echten, ganz klar, den echten Marc Marquez sehen. Und er wird in jedem Fall um die WM-Vergabe in dieser Saison mitmischen, wenn er sich nicht wieder verletzt. Und das hat er eben vermieden, indem man Sicherheitsspielraum gelassen hat. Das war ein hervorragendes Debüt auf der Ducati für Marc Marquez. Wir dürfen nicht vergessen, was der natürlich enorme Zweifel auch er hatte als erfolgreichster Motorrad-Grand Prix-Rennfahrer der Welt. Aber diese letzten Jahre waren hart, echt hart für ihn, körperlich und auch mental. Und ganz offensichtlich war es eine Offenbarung, der Schlussstrich nach der Zeit bei Honda hat ihm sichtlich gut getan. und er blüht förmlich auf und man sieht, wie viel Spaß er am Fahren hat. Man sieht, wenn er absteigt und man in den Helm reinguckt. Also das war eine komplett richtige Entscheidung für ihn. Und ich bin sicher, er gehört zu den 4, 5 Fahrern, die in diesem Jahr um den Titel mitfahren. Das ist für mich eigentlich gar keine Frage. Siehst du es auch so, Eddie?
Ja, definitiv, das ist so. Das war eine Demonstration, denn wir wollen ja nicht vergessen, mit den beiden vierten Plätzen, Marc Marquez, da ist er WM-Vierter vor dem ja übernächstes Wochenende dann schon stattfindenden zweiten Rennen in Portimao. Also er ist WM-Vierter, das war er lange nicht. Er ist sitzen geblieben, du hast es gesagt, und drittbeste Ducati. Bestes Vorjahresmotorrad, also die beste der 2023er Ducatis. Das sind alles so Fakten, die er da geliefert hat und darauf kann man aufbauen. Jetzt kann er dann mal schauen, dass er sich vielleicht ein bisschen mehr Risiko gönnt in Portimao. Ich glaube, da wird das auch notwendig sein und Stefan, du hast es richtig gesagt, spätestens, wenn dann seine neben dem Sachsenring absolute Lieblingsstrecke in Austin, Texas, der Circuit of the Americas kommt, spätestens dann werden wir den attackierenden, den wirklich 100% gebenden Marc Marquez sehen und spätestens dann fährt er um den Sieg mit, da bin ich sicher.
Dann habe ich jetzt aber doch eine Anschlussfrage, De Voice. Wenn Eddie sagt, schnellster Fahrer auf der Vorjahres-Ducati, wird Marc Marquez in diesem Jahr noch das richtige und Anführungszeichen Material bekommen oder fährt er wirklich das ganze Jahr jetzt auf unter Anführungszeichen veralteten Material? Weil es eben nur ein Kundenteam ist.
Ja, es ist ein Kundenteam, aber veraltet ist natürlich eine relative Aussage. Wir sollten nicht vergessen, diese veraltete Maschine aus dem Vorjahr hat die WM 2023 ganz klar dominiert. Hm. Es ist weiterentwickelt worden, aber diese Maschine ist immer noch hervorragend und richtig gut. Das ist überhaupt gar keine Frage. Ich weiß gar nicht, ob das rechtlich möglich ist, denn seine Entlassung aus dem Honda-Vertrag beinhaltete, dass er nicht zum direkt Werksteam zu einem Werksteam wechseln darf. Ich glaube, juristisch ist das gar nicht möglich. Aber klar ist das natürlich jetzt schon, auch im Hinblick auf die Reise nach Jerusalem und das Fahrerkarussell für 2025, schon einiges passiert. Und die werden sich jedes Rennen ganz genau angucken, eben auch von Marc Marquez, ob er dann vielleicht ins Werksteam kommt. Klar ist, wir haben einige Fahrer, die in diesem Jahr wirklich performen müssen, die zeigen müssen, was sie haben. Einer ist natürlich Marc Marquez, aber die gröbsten Zweifel sind, glaube ich, ausgeräumt. Dann Juan Mir auf der Honda, sein Vertrag läuft aus. Jack Miller, wir haben ihn gerade genannt, auf der KTM, ist gleich mal von Acosta eingetütet worden beim ersten Rennen in diesem Jahr. Aber auch Enea Bastianini dürfen wir nicht vergessen. Er hatte eine komplett desaströse Saison 2023, nachdem er 2022 am Ende der Saison ja grandiose Rennen gezeigt hat, dann eben die Berufung ins Werksteam bekommen hat, unverschuldet beim ersten Rennen im letzten Jahr gleich schwer verletzt war. Eine weitere Verletzung kam im Laufe des Jahres hinzu. Also die Saison 2023, da können wir nicht sagen, wie gut er wirklich ist. Am Ende des Jahres war er wieder eindrucksvoll. Nun muss er eine komplett gute Saison hinbekommen. Und wie gesagt, ein Marc Marquez lauert. Der würde natürlich gerne nach oben kommen. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, Aprilia ist ja auch stark. Wir haben nach wie vor im Kampf zwischen Japan, Europa, die Europäer klar vorne. Das haben wir beim ersten Grand Prix in diesem Jahr gesehen. Und da ist auch Aprilia noch zu nennen. Da müssen wir aber gucken, dass Maverick Vinales, Eddie, ich glaube, der muss jetzt auch mal liefern. Und zwar konstant liefern. Er sitzt auf der zweiten Werks-Aprilia und einzelne Spitzen, gut und schön, das hat er auch im letzten Jahr gezeigt, aber jetzt muss er tatsächlich mal das ganze Jahr zeigen, dass er drauf ist, sonst hockt er im nächsten Jahr auf eine andere Maschine, oder?
Definitiv, so sieht das aus. Er hat ja mit Aleix Espargaró den dritten des Samstagsprints als ältesten Fahrer in der MotoGP, als Teamkollegen im offiziellen Werksteam. Völlig enttäuschend auch das Debüt der Treckhaus-Mannschaft mit Miguel Oliveira, der noch einen Long-Lap-Penalty absetzen musste. Also bei Aprilia lief es nicht so rund, wie es hätte laufen können. Aleix Espargaró hat das mit einem schlechten Hinterradreifen für das Hauptrennen am Sonntag begründet. Aber dieses Transferkarussell, was du erwähnt hast, das wird prägend sein. Fabio Quartararo, klar, bestes japanisches Motorrad, aber nur auf Platz 11. Und eins muss man dabei ja auch noch berücksichtigen. Das war die schnellste Yamaha-Performance ever in Katar, weil die Gesamtzeit über die Renndistanz war über 14 Sekunden schneller als im Vorjahr. Das sind Welten im Motorsport. Also was sich da getan hat, hat man gesehen in Katar. Ja, Yamaha kann jetzt mithalten bei den Topspeed-Werten mit den anderen Motorrädern. Da hat man also was gefunden. Aber das Problem ist halt, dass die alle viel, viel schneller geworden sind. Und um nochmal auf diese Transfergeschichten zurückzukommen, das wird ein hochinteressantes Jahr. Deswegen hat Ducati mit dem Weltmeister, mit dem Zweifachen, mit Pecco Bagnaia ja schon vor Katar verlängert und alles klar gemacht mit einem neuen Zweijahresvertrag. Ja, und die anderen, die ein Arbeitspapier brauchen, die positionieren sich unterschiedlich. Jorge Martin zum Beispiel, der hat sich mit seiner Aussage vom Donnerstag von der Pressekonferenz, nicht unbedingt in eine gute Position gebracht, weil sowas mag Gigi Dall'Igna und Davide Tardozzi, also die Ducati-Chefs, das mögen die eigentlich überhaupt nicht, dass einer der Presse sagt, es ist doch klar, was ich will. Ich will einen Werksvertrag im offiziellen Ducati-Werksteam und dafür habe ich auch das Potenzial. So hat er es formuliert. Gut, er hat dann direkt mit dem Sieg am Samstag geliefert, Sonntag Zweiter, also der scheint auf Knopfdruck abrufen zu können, Jorge Martin. Aber ich weiß, dass man das im Hause Ducati gar nicht so gerne hört, wenn sich da einer, der bisher auf einer Kunden-Ducati sitzt, so offensiv für das Werksmotorrad in Szene setzt. Ja, und dann kommt eben dann Marc Marquez. Und das hätte natürlich auch aus marketingtechnischer Betrachtung einen Reiz, wenn man den zweifachen, vielleicht dann ja sogar den dreifachen Weltmeister Pecco Bagnaia, der MotoGP, und einen achtfachen Weltmeister klassenübergreifend auf den Bike setzen könnte. Ich glaube, die haben da alle Karten in der Hand bei Ducati. Die können sich das aussuchen und letztendlich abwarten, wer performt wie. Und das wird uns jedes Wochenende neu beschäftigen. Und das Gute ist, die Pausen sind kurz. Bei 21 Wochenenden insgesamt, übernächstes Wochenende, geht es auf einer meiner absoluten Lieblingsstrecken, nämlich in Portimao auf der Berg- und Talbahn, diesem Rollercoaster ja, da an der Algarve weiter. Da heißt es dann wieder Hosen runterlassen. Ich bin jetzt schon gespannt und jetzt schon voller Vorfreude.
Ja, wir erinnern uns, dass die Formel 1 dort ja auch gefahren ist. Wirklich eine schöne Strecke. Danke Eddie, danke The Voice. Das war's, der Motorsport in der Big Show 652, Sportradio 360. Wir machen eine kurze Pause.
Hallo, ich bin Julia Görges und ihr hört Sportradio 360.
Herrschaften, die Big Show 652, Sportradio 360. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt mit jemandem über Radsport sprechen können. Eine absolute Kompetenz mitbringt, auch Erfahrung. Und das ist Bernhard Eisel. Bernie, guten Morgen.
Ja, guten Morgen und danke. Schön, dass ich dabei sein darf.
Ja, freut mich sehr. Es gibt eine kleine Vorgeschichte. Also, Bernie ist geboren in Volzberg, wie ich auch. Allerdings Bernie ein bisschen später, 11 Jahre nach mir. Und der Bruder von Bernie hat in Volzberg, na eigentlich ist es schon in Rosenthal, wer sich auskennt, ist wurscht, in Volzberg ein Fahrradgeschäft, das heißt Drahteisel. Und ich kann jedem nur empfehlen, der irgendwo in der Gegend ist, geht's dorthin. Beim Arnold wird man fantastisch bedient und da gibt's Expertise. Und vor ein paar Jahren, als ich noch mehr Rad gefahren bin, sind meine Eltern zum Arnold hingegangen und gesagt, du, wir brauchen ein Quant für meinen Buben, also für mich. Und dann haben mir meine Eltern von Columbia High Road damals, ich glaube, es sind die Originalsachen von dir, Bernie, weil ich habe sogar ein kurzes Trikot, wo hinten eingraviert ist oder eingestickt ist, in den Kragen, Bernie Eisel. Damit hast du nicht gerechnet, gib's zu.
Na, mit dem habe ich nicht gerechnet, auch nicht mit dieser Werbung, aber vielen Dank. Na, also wir versuchen das auch wirklich gut zu führen, mein Bruder. Und Radgeschäfte, das ist, glaube ich, Passion auch viel dabei, dass die funktionieren. Und ja, muss definitiv eins meiner Originaltrikots gewesen sein. Und Handel war da ja noch, Merchandising war da eher noch in den Kinderschuhen.
Naja, also es ist auch wunderschön, genau in meinen Farben, weiß, blau, weiß, gelb und schwarz. Bernie, du bist seit ein paar Jahren Ex-Radfahrer, Ex-Profi-Radfahrer. Wie oft hupfst du selber noch aufs Rennrad und reißt einmal schnell einen Hunderter runter?
Ein Hunderter schaffe ich gar nicht mehr.
Das glaube ich nicht.
Also ich könnte vielleicht 100 Kilometer wieder mal schaffen, aber ganz ehrlich, also ich bin in dem Jahr mit den Jungs von Bora Hans Grohe, bin ich fünfmal, dreimal in Australien und zweimal im Oman war ich mit denen Radfahren. Und es ist in etwa so viel, diese fünf Ausfahrten, wie ich die letzten zwei Jahre zusammen trainiert habe. Und Training kann man das gar nicht mehr bezeichnen. Also das ist dann eher eine Runde mal rollen, vielleicht mit Marco Haller oder an anderen Radprofis zur Kaffeehausrunde. Das schaffe ich noch. Aber ansonsten, ja, ganz ehrlich, fehlt mir ein bisschen die Zeit dafür. Der Wille wäre noch da, aber okay. Ja.
Du bist nämlich sportlicher Leiter beim Team Bora Hans Grohe, das ja möglicherweise oder ziemlich sicher bald von Red Bull auch übernommen wird, beziehungsweise Red Bull als Sponsor dazukommt. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist die Hierarchie so: Ralf Denk als Teamchef, dann Rolf Aldag und dann kommst schon du. Wie ist denn da deine Aufgabe genau in dem Team?
Ja, Hierarchie, es würde so passen. Wir sind dann noch weitere fünf sportliche Leiter und meine Job-Description wäre dann sportlicher Leiter. Im Endeffekt bin ich zuständig vor Ort bei den Rennen, dass alles rund läuft, auch im Hinblick in der Vorbereitung. Wir haben natürlich unsere Coaches, die Fahrer darauf trainieren und alles andere schauen, das passt bei den Fahrern. Als sportlicher Leiter wechselt es natürlich immer wieder. Ein Fahrer hat immer seinen Trainer, seinen Coach, der sich um ihn kümmert. Die sportlichen Leiter wechseln eigentlich von Rennen zu Rennen und wir sind dann vor Ort im Auto, versuchen das Rennen aufzubereiten für die Jungs. Gibt's ein Meeting in der Früh oder am Abend davor, wo die Kernpunkte oder diese Passagen, die wichtig sind, erklärt werden. Jeder bekommt seine Rolle für das Rennen. Und dann im Rennen versuchen wir halt da einen Überblick zu behalten und taktisch ein wenig noch einzugreifen. Aber ansonsten fällt da natürlich auch die ganze Logistik darunter, das ganze Staff, das mit dabei ist. Wenn man so eine Grand Tour, eine große Rundfahrt wie den Giro oder die Tour de France dazu nimmt, muss man da ja mindestens 12 Fahrzeuge am Tag bewegen, plus zusätzlich noch um sich um 40 Personen kümmern. Da ist nicht nur der Sport, der zählt, sondern das alles muss auch laufen. Und im Endeffekt, das ist dann unser Job.
Ihr habt jetzt mit Primoz Roglic einen fantastischen Fahrer dazu bekommen. Ihr habt mit Lennart Kemner einen, der auch bei Rundfahrten gut ist. Jay Hindley hat den Giro gewonnen. Ist die Rollenverteilung komplett klar? Wenn wir jetzt die größte Tour ansprechen, die Tour de France, es sind natürlich noch ein paar Monate hin, aber ist es völlig klar, dass Primoz Roglic da als Kapitän starten wird?
Wenn die Form stimmt, sollte er der Kapitän sein. Und wir wissen jetzt von Primoz Roglic, es war natürlich ein Rieseneinkauf und eine Riesensensation für Bora Hans Grohe, da Primoz Roglic zu verpflichten. Im Endeffekt ein Spätzünder im Sport. Aber was er in seiner jungen Karriere alles gewonnen hat, ist er natürlich einer der Big Five, die es im Radsport gibt. Und ich glaube, das war ein extra Impuls noch einmal für eine Mannschaft wie Bora Hans Grohe. Im Nachhinein, wenn wir uns das, die Einkäufe Daniel Felipe Martinez ist noch dazugekommen von Ineos Grenadiers, also ein junger Kolumbianer. Und auf einmal, als wir dann Primoz Roglic auch noch in unserem Roster hatten, da war dann für viele Mannschaften dann dieses, aha, okay, da hat sich jetzt einiges getan und du hast Lennart Kemner genannt, der Jai Hindley. Und mit all diesen Namen sind wir jetzt auf einmal einer der Mannschaften gewesen, die ja einigen großen Mannschaften wirkliche Kopfzerbrechen auch gebracht hat. Und jetzt liegt es halt an uns, das wirklich auch umzusetzen und Primoz plus die anderen auch. Denn ich glaube auch immer, wenn man so einen Superstar verpflichtet, ist das in erster Linie auch eine extra Motivation für die anderen Big Stars, die man in so einer Mannschaft hat. Denn die wissen auch, das ist Profisport. Er bringt viel mit, er bringt viel Erfahrung mit, aber auch nochmal dieses extra Quäntchen, nochmal ein bisschen mehr an sich zu arbeiten, mehr rauszuholen. Und ich glaube, von dem werden wir auch noch einiges mehr profitieren, als nur von dem Namen Primoz Roglic.
Ihr hattet ja mit Peter Sagan bis vor kurzem auch jemanden, der, würdest du sagen, der fällt in die gleiche Kategorie wie Primoz Roglic, oder ist Sagan, weil er eben ja eigentlich kein ganz großer Rundfahrer ist, obwohl er natürlich da auch stark ist, ist Sagan in irgendeiner anderen Kategorie anzusiedeln?
Sagan ist definitiv in einer anderen Liga auch. Also wenn man Sagan jetzt mit Primož Roglič vergleichen würde, Primož ist ein sehr umgänglicher, lustiger, aber hundertprozentiger Arbeiter, der hat sich das erarbeitet. Ja. Bei Peter Sagan kommt viel Talent dazu, ein Lebemensch.
Ja,
und
schön.
Beide
schön.
extrem wichtig für Sponsoren. Und ich glaube, da war Peter Sagan natürlich das große, große Zugpferd, um die Mannschaft so bekannt zu machen, wie sie jetzt eigentlich ist. Viele Erfolge mitgebracht, Doppelweltmeister und in Diensten der Bora Hansgrohe-Mannschaft Klassiker gewonnen, Tour de France-Etappen, das grüne Trikot, alleine fünfmal für Bora Hansgrohe. Also das sind schon Eckpfeiler für ein Team. Und natürlich das Medieninteresse war unglaublich groß mit einem Peter Sagan. Da wird es aber darum auch immer wieder schwierig, glaube ich, für eine Mannschaft, wenn man einen Superstar hat, für die anderen dann das Team herumzubauen, vor allem wenn es um eine Tour de France geht.
Jetzt nur ganz generell, unabhängig von Peter Sagan, aber wenn du sagst, der bringt Talent mit, wie würdest du das beschreiben? Was ist das Talent eines Radsportlers? Was muss man da, ist die Lunge größer? Ich habe ja auch die Dokumentation über Jan Ullrich gesehen bei Netflix, da hieß es ja auch immer, der hat so ein großes Talent. Worin äußert sich das Talent eines professionellen Radfahrers?
Ich glaube, das Talent fällt unter wirklich Genetik, von Mutter Natur etwas bevorzugt gewesen, in gewissen und ja mehreren Bereichen als andere. Und was noch dazu kommt, ist, glaube ich, auch dieses taktische Verständnis. Vieles kann man sich aneignen, lernen, aber es ist oft in der Natur der Fahrer, dass sie einfach diesen größeren Überblick haben im Feld, sich bewegen können, vor allem bei Sprintern. Das ist ganz was anderes, wenn es um Entscheidungen im Millisekundenbereich geht, als bei Bergfahrern, die sich darauf vorbereiten können und das ja auch akribisch eigentlich in Trainingssteuerung, Trainingsphilosophie sich auf die großen Wettkämpfe vorbereiten. Und leider sagen wir, es ist mit Talent kommt man im Radsport auch wie in den meisten Profisportarten nicht mehr weiter. Es ist wirklich jetzt nicht nur ein Lebensstil geworden, sondern man muss eigentlich, wenn man Radprofi wird, Profisportler, sich dem 100% aufopfern. Da gibt's nichts mehr rundherum wie früher, dass man das gelegentlich einmal, wenn Lenz genossen hat, das gibt's nicht mehr. Es ist wirklich 365 Tage Radsport oder Sport pur mit wenig Zeit, wo man sich ein bisschen gehen lassen kann.
Jetzt hast du gerade das Sprinten erwähnt. Du warst selbst auch Sprinter. Wenn man sich das manchmal anschaut, die Millisekunden, es ist so unglaublich gefährlich. Du bist Papa von drei Kindern. Denkst du dir jetzt manchmal Wahnsinn, dass da nicht mehr passiert ist? Du bist ja mal gestürzt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, und zwar schwer gestürzt, aber dass man dieses Risiko eingeht, kann man das nur als junger Mensch machen, im Grunde genommen ohne familiäre Verpflichtungen.
Formel 1 hat auch immer gesagt, jedes Kind macht dich macht dich langsamer. Und glaube ich jetzt nicht wirklich. Es ist immer wieder auch das, wenn man nicht nur gerne macht, wenn man weiß, was man macht, wie man es macht, hat man einfach mehr Zeit zum Überlegen. Wenn die Form stimmt, das ist natürlich auch so ein Riesenfaktor, der dazukommt. Alles funktioniert einfacher, wenn man Herr der Lage ist. Und da zählt wirklich diese generelle Fitness. Und ja, ich habe es genossen, in diesem Massensprint auch mit drin zu sein. Denn im Endeffekt kriegt man auch ein Verständnis, wie sich so ein Feld bewegt, wie gewisse Fahrer reagieren, wo geht die Lücke auf. Das kann man alles in diesen wenigen Sekunden auch wirklich für sich selber dann immer wieder abschätzen. Man weiß ganz genau durch die Präsentationen, wo sind diese Kurven, wo kommt jetzt diese gefährliche Kurve, wo man ganz vorne sein muss.
Okay. Ja, also ihr wisst das aber ganz genau, oder? Weil es war jetzt am Wochenende auch wieder, es ist ja parallel gelaufen, kommen wir vielleicht noch ganz kurz dazu, Tirreno Adriatico und Paris-Nizza. Und ich glaube, bei Tirreno Adriatico am Samstag oder war es am Freitag, ganz, ganz komische Zieleinfahrt irgendwie, fand ich so, also man hat das zuerst auf der Karte gesehen. Ihr wisst, jeden Meter, zumindest die letzten Meter, ihr wisst über alles Bescheid, oder?
Das versuchen wir jedes Mal. Also es hat sich viel geändert. Früher mussten wir uns wirklich auch auf ehemalige Radprofis verlassen. Wir haben Recon Cars, also die fahren die Strecke davor ab, informieren den sportlichen Leiter wie mich jetzt über diese Gefahrenquellen oder Dinge, die wir übersehen haben. Wir verwenden natürlich neueste Technologien auch hier, und als sportlicher Leiter eine Aufgabe von mir ist wirklich auch jeden Zentimeter dieser Strecke vorher mit Google Maps, Google Earth abzufliegen, alle Informationen, die ich kriegen kann, auch wirklich dann zu speichern. Da haben wir eigene Software, mit der wir dann im Rennen auch diese Infos kriegen, wenn sie die Fahrer brauchen, und auch immer genau diese Landkarte dann auch vor uns haben, mit diesen Gefahrenquellen, aber auch, wo wir wissen, hier kommt eine offene Stelle, die nächsten 20 Kilometer ist alles offen, der Wind kommt von der Seite rein, jetzt müssen wir vorne sein, aber da kommt der nächste Punkt, wie schnell oder habe ich noch eine Chance, da nach vorne zu kommen? Wann müssen wir schon ganz vorne sein in den ersten Positionen? Und so noch viel akribischer bereitet man natürlich auch so einen Sprint vor, denn da geht es darum, dass die Fahrer, manche sind visuell, andere hören natürlich über Funk, aber genau dieses Visuelle in der Vorbereitung, dass sie genau wissen, wie sieht die Kurve aus, wo ist ein Kreisverkehr, wo ist der Fahrbahnteiler. Und das speichern die dann in ihrem Kopf ab und sind dann dort, wo sie sein müssen. Oder das hoffen wir zumindest.
Wenn wir ganz kurz schauen auf die letzten Tage, dann muss man sagen, dass das ehemalige Team Jumbo Visma, das jetzt ein kleines bisschen anders heißt, und vor allen Dingen aber auch Jonas Vingegaard, schon wieder in einer Frühform ist, die den Konkurrenten, ja, was macht, Bernie? Freude, weil es für den Radsport vielleicht gut ist, dass sich jemand nicht nur auf die Tour de France konzentriert, oder ein kleines bisschen Angst, dass Vingegaard jetzt schon wieder so stark beieinander ist?
Definitiv beides. Also das Ziel des Radsports war es ja auch natürlich, die größten Namen bei den größten Rennen von Jahresanfang bis Jahresende dabei zu haben. Das hat sich ja komplett geändert in den letzten 8 Jahren eigentlich schon oder 6 Jahren. Dass man sagt, die können diese Form auch lange halten und sind wirklich kompetitiv vom ersten Radrennen, das sie fahren. Wir haben es bei Tadej Pogacar gesehen. Gewinnt sein erstes Radrennen, die Strade Bianche, mit einer 82 Kilometer Soloflucht. Glaubt die längste Flucht in der Geschichte des Radsports. Und das bei so einem Prestigestrecken, eigentlich ein Monument des Radsports. Und bei Jonas Vingegaard fast ident, stellt sich an den Start, gewinnt. Und ja, natürlich, wir wissen, wie gut Wismar Lisa Bike arbeitet. Wir wissen vom Talent eines Tadej Pogacar. Und als Mannschaft kann man eigentlich nur immer wieder versuchen, genau dieses Talent zu finden oder so gut zu arbeiten und zu sagen, ja, wir haben das Saisonziel Tour und dort wollen wir als Mannschaft vielleicht die beste Mannschaft an den Start bringen und über diese taktische Variante mehr Spitzen zu haben, alle in Höchstform, vielleicht das Rennen damit beeinflussen zu können.
Freuen wir uns jetzt schon ein bisschen drauf. Bernie, jetzt lass uns zum Schluss alle persönlichen Verpflichtungen bei Bora Hansgrohe mal auf die Seite legen. Wenn wir so eine Art Fantasy-Draft machen würden, stehen dir unbegrenzte Mittel zur Verfügung und du könntest aus allen Fahrern, die professionell im Moment Radsport betreiben, einen Fahrer auswählen, mit dem du ein Team starten könntest. Wen würdest du wählen?
Oh, einfach für mich. Tadej Pogacar.
Großartig. Hätte ich auch gesagt. Der macht so Spaß, der Junge. Allein die letzte Etappe bei der Tour de France, wo er weiß, er kann nicht gewinnen und reißt trotzdem 5-mal auf am Champs-Élysées. Großartig.
Das ist genau das, was er auch, also für Sponsoren, für Fans, ist er einfach dieser, ja, das macht ihm Spaß. Auch wenn er verliert, Tadej wird im Ziel stehen, wird ein Lächeln auf den Lippen haben. Er ist zwar enttäuscht, aber er weiß, woran es gelegen hat und er wird aber trotzdem am nächsten Tag wieder angreifen und das macht ihn, glaube ich, aus. Er hat nie aufgegeben. Wir haben es einige Male gesehen bei der Tour, wenn es nicht so läuft, Fahrer sind ausgestiegen, haben gesagt, na, bereite mich auf die Vuelta vor. Er sagt, nee, fahre ich fertig, vielleicht gewinne ich noch 1-2 Etappen und ja, strahlender Zweiter auch am Podium, obwohl er wusste, eigentlich hätte ich auch eine Chance gehabt, die Tour de France nochmal zu gewinnen. Und für mich einer dieser Menschen, die man gerne um sich hat, natürlich auch.
Ich wäre noch, mein 1B-Kandidat wäre Wout van Aert gewesen, weil ich das halt spannend finde, dass der auch noch Querfeld einrennen fährt. Ist Wout, wird nie eine große Rundfahrt gewinnen, oder weil er zu schwer ist?
Ja, also wenn, es ist immer dieses Spiel, er könnte vielleicht sich verändern, und es wäre ein Prozess über viele Jahre, er sagt, er könnte in die Chance kommen, eine Grand Tour zu gewinnen oder aufs Podium zu fahren. Dann würde er aber natürlich genau diese 3 Jahre verlieren, mit keiner Sicherheit, dass er überhaupt dann das schaffen würde. Und das ist einfach, für ihn wäre es, glaube ich, der komplett falsche Schritt. Viele Fahrer haben es immer wieder auch probiert zu sagen, ne, jetzt will ich Klassementfahrer werden, haben schöne Siege eingerungen oder großartige Siege gefeiert. Und dann läuft es aber nicht. Und deswegen immer besser, genau das, was man richtig gut kann, das nochmal forcieren, seinen Schrauben drehen, aber nicht versuchen, dann auch dieser Klassementfahrer zu werden. Denn dagegen wäre mir auch immer wieder, wo ich sage, es gibt ja zu viele schöne Rennen auf dieser Welt und es ist nicht nur die Tour de France oder der Giro d'Italia als Erster oben zu stehen. Da gibt es so viele geniale Rennen, die auch Prestige bringen. Leider nicht so viel Prestige natürlich wie die Tour.
Ja, jetzt kommen ja die ganz großen Frühjahrsklassiker. Einen haben wir schon gesehen mit Paris-Nizza. Fantastisch. Schaut euch das vor allen Dingen bei Eurosport an. Ich finde das wirklich grandios, wie du das machst als Experte, auch Jens Vogt als Experte. Das macht immer wieder Spaß. Und wenn ihr, wie gesagt, in der Gegend, in der Weststeiermark seid, geht zum Drahteisel. Da wird euch geholfen. Kauft dem Arnold ein Radl ab. Lasst euer Radl dort reparieren. Ganz, ganz große Geschichte. Bernie, vielen, vielen Dank. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 652.
Hallo, hier ist Marc Girardelli und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 652. Der alpine Skisport wird uns noch mindestens zwei Wochenenden beschäftigen und das aber auch, was am vergangenen Sonntag sich zutrug in Aare. Ich habe jetzt noch Tränen in den Augen. Das besprechen wir gleich mit Tom Heberlein vom SED. Servus, Tom.
Servus.
Da lacht er, der Tom. Und mit Lukas Zara vom Standard.at. Servus, Lukas.
Hallo aus Wien.
Ich habe gestern zufällig erfahren, wirklich zufällig, weil ich einen Artikel für Tennisnet geschrieben habe, Coco Gauff ist gestern am 13. März 20 Jahre alt geworden. Und mir war nicht gewahr, dass Coco Gauff am gleichen Tag Geburtstag hat wie, da bin ich mir gar nicht sicher, ist es der gleiche oder derselbe? Ist der gleiche, oder? Weil im selben, da wäre es ja gleich alt wie Michaela Schäferin, Tom.
Ja, so ist es.
Ja,
das ist jetzt wirklich eine Sprachpolizeifrage.
Ja, jedenfalls beide am 13. März Geburtstag und ich muss mit unserem österreichischen Gast beginnen. Lukas, du bist ja noch ein bisschen zu jung und ich weiß nicht, wie genau du Marlies Schild gesehen hast, aber dieser zweite Durchgang von Michaela Schäferin, das war für mich Vintage Marlies Schild mit noch ein bisschen mehr Dynamik. Ich habe auf der einen Seite vor Freude geweint, auf der anderen Seite vor Wut, dass sie nicht 3 Wochen früher zurückgekommen ist. Kannst du diese Begeisterung verstehen meinerseits?
Ja, also dass sie so zurückkommt, ist wahrscheinlich eh wieder typisch Schäferin. Na, beeindruckend, da gab es diese eine Vertikale, wo alle Läuferinnen entweder Tempo rausgenommen haben oder bei der Ausfahrt von dieser Vertikalen in Probleme geraten sind und Schäferin war gefühlt die einzige, die nichts von beiden hatte. Ich habe so das Gefühl von ganz weit außen, dass sie im Kopf sehr frisch war und sehr hungrig war auf dieses Rennen. Natürlich ist da, wie wir es gewohnt sind von ihr, keine Blödheiten eingegangen, mit vielleicht schon im Riesenslalom zu starten und sich dann dort nicht voll wohl zu fühlen, sondern wirklich im Slalom anzugreifen, wo alles gut passt nach dieser Verletzung. Innenband, glaube ich, war es im Knie, sich genug Zeit genommen, ein bisschen vielleicht, ja, dieser Kalender war ja auch, vielleicht hat ihr vielleicht jetzt nicht so in die Karten gespielt, vielleicht wäre es ein Wochenende früher auch schon gegangen, aber da war eben in Quitfield nur Speed angesagt. Ist richtig, richtig beeindruckend und dass sie da dann im Ziel schon wieder über eine Sekunde Vorsprung hat vor der Konkurrenz, ja. Beeindruckend, muss sich für ganz große Schäferin-Fans sehr gut angefühlt haben.
Auch für den Größten. Tom, Stichpunkt Aare. Ich weiß nicht, wer von euch den Artikel geschrieben hat im SED vor ein, zwei Tagen, aber da ging es eben um die Super League im Skifahren und auch um eine größere Flexibilität, dass man eben, wenn man sagt, okay, in Kranjska-Gora ist kein Schnee, aber in Aare liegt so viel Schnee, dass man auch die Männerrennen eigentlich hätte durchführen können. Man hat also Flexibilität angemahnt. Ich habe diesem Artikel aber auch genommen, dass Johann Elias plötzlich zuhört, wenn die Österreicher, Deutschen und Schweizer was sagen. Was kannst du uns über die Gesamtgemengelage hinsichtlich des Weltcup-Kalenders, hinsichtlich des FIS-Präsidenten, der immer noch bei keinem nordischen Wettbewerb dabei war, sagen?
Ich glaube, man muss da das Veröffentlichte und das, was man nicht unbedingt schreiben darf, ein bisschen trennen.
Sag uns das, was man nicht schreiben darf.
Naja, also es ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass es hinter den Kulissen nach wie vor extrem brodelt. Diese Verbände, die da mal über die Super League nachgedacht haben oder das als Ultima Ratio begreifen, die sind natürlich alles andere als zufrieden, wie die Gespräche da im Hintergrund oder hinter verschlossenen Türen ablaufen. Ich glaube, die Unzufriedenheit mit Herrn Elias ist nach wie vor unermesslich groß. Gut, es soll jetzt wahrscheinlich nicht noch mehr Scherben auf diesen Haufen draufgeschmissen werden, als da ohnehin schon liegen. Ich bezweifle, dass man mit Herrn Elias zu einer gütlichen Einigung kommt, weil er offensichtlich beratungsresistent ist oder nur von Leuten beraten wird, die ihm nach dem Mund reden. Er hat da offensichtlich seine Agenda und die will er durchziehen. Und wenn man abseits der offiziellen Stellungnahmen sich mal bewegt, dann ist schon herauszuhören, dass da eine große Unzufriedenheit herrscht und dass die Befürchtung besteht, dass dieser Mann nicht auf einen Pfad zu bringen ist, der allen Beteiligten in irgendeiner Form gerecht wird. Und wenn man jetzt über diese mangelnde Flexibilität spricht, gut, im Fall von Kranjska-Gora war es ja relativ früh klar, dass das irgendwie nicht funktionieren wird. Ich muss allerdings auch dazu sagen, ich habe keine Ahnung, wie das letztendlich dann logistisch oder organisatorisch ablaufen kann. Das ist ja auch immer relativ schwierig. Du musst die Leute ja dann rechtzeitig vorwarnen, dass es jetzt dahin geht. Gut, die Teams sind grundsätzlich ja sehr flexibel und fahren dann mal eben dann schnell nach Schweden. Aber ich glaube, dass du dann schon, bei sowas brauchst du schon einen guten Vorlauf. Und letztendlich muss es ja auch immer gewährleistet sein, dass die Unterbringung vor Ort machbar ist. Also gut, im Fall von Kranjska-Gora muss ich sagen, hätte man wahrscheinlich frühzeitig einfach sagen müssen, ey, pass mal auf, da fahren wir nicht hin. Da kommen allerdings, soweit ich ja weiß, auch immer versicherungstechnische Fragen dazu. Sprich, du musst ja, es gibt ja immer diese Schneekontrolle. Mhm. Und wenn die bei dieser Schneekontrolle der Meinung sind, Stand heute, wenn sie diese Schneekontrolle durchführen, es könnte was werden, dann lassen sie es halt erstmal laufen, auch um dann halt bei einem Ausfall auf die Versicherung zugreifen zu können. Also das spielt dann natürlich auch im Hintergrund immer ein bisschen mit. Aber grundsätzlich ja, mit etwas mehr Weitblick und mit etwas mehr Flexibilität hätte man da wahrscheinlich schon frühzeitig das dahin verlegen können, wenn es denn aus Sicht von Aare auch machbar gewesen wäre.
Ich erinnere mich, dass die Männer und die Frauen, das muss das Weltcup-Finale gewesen sein, oder waren es die Weltmeisterschaften dort waren, dass der ORF zwei verschiedene Teams hingeschickt hat. Eines, das sich um die Männer, eines, das sich um die Frauen gekümmert hat. Lukas, aus deiner, einfach nur vom Gefühl heraus, denkst du, dass wenn Wengen, Kitzbühel, Adelboden, Schladming, jetzt habe ich sicherlich irgendwas vergessen, was auch noch ein Klassiker ist, vielleicht Garmisch, sagen, uns doch wurscht, ja, dann macht ihr euren Weltcup. Wir tragen unsere Rennen so aus, in wie auch immer diese Liga dann heißt. Würde das dem Hahnenkammrennen irgendwas wegnehmen aus deiner Sicht, wenn dort keine Weltcup-Punkte vergeben werden würden sollten?
Die Punkte an sich machen die Hahnenkammrennen nicht aus. Nein. Das wird schon funktionieren. Die Frage ist, bekommst du dann alle, ja gut, wenn Kitzbühel einlädt, werden wahrscheinlich auch alle kommen, oder? Aber dann geht halt dieses Hickhack los, gell? Das sehen wir ja in sehr
Golf.
Vielen
ja, sehen wir beim
Sportarten
Golf.
Jetzt, genau, ja, Golf, wir haben die Super League im Fußball, wir haben woanders Versuche von Abspaltungen und so weiter, wo es dann auch Urteile von obersten Gerichtshöfen gibt schon, dass man das grundsätzlich nicht, dass die FIFA kein Monopol haben darf auf Fußballwettbewerbe und so weiter. Ich werd nach Saalbach fahren dieses Wochenende und vielleicht auch hinter einer dieser verschlossenen Türen, die der Tom angesprochen hat, schauen, ob ich da reinkomme. Na, und vielleicht zuhören, ja. Ich muss mir da wirklich selber zuerst ein Bild machen. Ich kann da noch sehr wenig dazu sagen, bevor ich irgendeinen Blödsinn sage ich gar nichts. Aber vielleicht, also ich will dort auch ein Stimmungsbild dafür bekommen, was da los ist. Aber ich kann mich nur erinnern, in Lienz, Ende Dezember war ich auch dort, da hat man sich beim ÖSV sehr geärgert, dass man noch immer keinen Kalender hat für die kommende Saison und dass man da quasi jetzt schon entschieden hat, selbst der ÖSV selbst, dass man Ende Oktober in Sölden wieder beginnt, weil sie mussten quasi diese Entscheidung schon treffen und haben etliche Male nachgefragt, wie schaut's aus, haben wir jetzt einen Kalender oder nicht, und da keine Rückmeldung gekommen ist, ja, haben sie dann selber entschieden. Also wir werden Ende Oktober wieder diese Diskussion haben. Ist Ende Oktober zu früh oder nicht? Darauf können wir uns schon einstellen. Und ja, also was ich sagen will, ist, der Ärger ist nach wie vor, glaube ich, sehr groß. Vielleicht hat sich da in den letzten zwei Wochen irgendwas drastisch geändert, aber ich glaube es nicht.
Hat sich nicht. Ja. Nein. Nee, das Ding ist ja auch, die Problematik bleibt ja auch immer bleiben ja letztendlich auch immer Olympische Spiele. Das darf man ja immer nicht vergessen. Ich meine, letztendlich ist ja Olympia, ist ja nur das Dach, ist ja nur die Dachorganisation, das IOC ist ja nur die Dachorganisation, die veranstalten die Olympischen Spiele, aber ausrichten tun ja im Prinzip immer die jeweiligen Weltverbände dann diese einzelnen Sportarten. Und wenn du jetzt da rausgehst und praktisch so eine eigene Liga gründest, dann bist du ja nicht mehr Teil des dann findet das ja nicht mehr unter dem Dach des internationalen Ski- und Snowboard-Verbandes, wie er jetzt ja heißt, statt. Und dann könnte es da natürlich zu größeren Problemen kommen, wenn die FIS dann sagt, naja gut, dann starten wir jetzt halt nicht bei Olympia, was mit Sicherheit nicht passieren wird, weil du wirst ja deine größten Stars wirst du ja auch bei Olympia haben wollen. Also das spielt da aber, glaube ich, auch immer noch ein bisschen mit rein, dass du halt, du musst es natürlich schon alles relativ wasserdicht haben. Die Frage ist, würde, wenn du so eine Super League gründest, würde dann die FIS umfallen und sagen, okay, dann machen wir es halt so, wie ihr das wollt. Bei Herrn Elias bin ich mir da ehrlich gesagt nicht so sicher. Also, ja.
Wer will es mehr, wer braucht es mehr. Ja.
Bitte?
Wer will es mehr und wer braucht es mehr? Also ist Kitzbühel wichtiger als der Skiweltcup? Ich sage ja. Also Kitzbühel und Wengen, nur Kitzbühel schwierig. Aber wenn die Schweizer auch dazukommen, die zwei prestigeträchtigsten Wochenenden mit Adelboden vielleicht.
Ja, du kannst dir es eigentlich nicht erlauben, dass du deine Highlight-Events, dass du die nicht mehr unter deinem eigenen Dach und in deinem eigenen Kalender hast. Das ist ja eigentlich völlig absurd. Ja. Ich meine, es gibt ja ein Beispiel vor 3 Jahren war es, glaube ich, hat es in Wimbledon keine Weltranglistenpunkte gegeben.
Ja, weil keine russischen Spieler zugelassen waren. Und wo eine Russin dann gewonnen hat, das war das Geilste. Rybakina, geboren in Moskau, wohnhaft in Moskau. Herrlich.
Ja, genau. Aber worauf ich hinaus will, die Leute sind ja trotzdem Wimbledon-Sieger. Ne? Ja. Also, dass es da keine Weltranglistenpunkte gegeben hat, das war jetzt letztendlich nichts, was irgendwie nachhaltigen Schaden für den Tennissport irgendwie hervorgerufen hat. Also die sind Wimbledon-Sieger und wenn du Kitzbühel-Sieger bist, dann ist es mit Sicherheit ansatzweise so, wie wenn du Wimbledon im Tennis gewinnst. Also die Strahlkraft, die von solchen Ereignissen ausgeht, und ich will es den Schweizern nicht zu nahe treten, aber bei Kitzbühel ist es mit Sicherheit noch mehr prestigeträchtiger, als es in Wengen der Fall ist, aber du bist dann halt einfach Kitzbühel-Sieger. Ne? Also wir schreiben bei Dresden immer noch der Kitzbühel-Sieger. Das bleibst du. Ne? Egal, ob du aufhörst zu fahren oder nicht.
Ach, deswegen wird der Tom hier auch eingeladen. Er schmeichelt der österreichischen Seele. Er schmirgelt sie. Das ist so großartig. Apropos, wir haben ja mit Guido Heuber letzte Woche schon gesprochen, der Guido ist immer ein sehr, sehr optimistischer Mensch, aber ich meine schon, dass ich zwischen den Zeilen ein bisschen rausgehört habe, boah, dieses Speed-Wochenende, das noch dazu, das zweite Wochenende, Lukas sein wird beim Weltcup-Finale, könnte ein kleines bisschen schwierig werden. Jetzt beim ersten Wochenende, die Frauen fahren, glaube ich, am Samstag den Slalom, am Sonntag den Riesenslalom, bei den Männern ist es umgekehrt. Worauf sollte sich der unbedarfte, aber auch der bedarfte Skifan an diesem Wochenende aus deiner Sicht am meisten freuen, Lukas?
Dieses Wochenende, ja. Es wird nochmal auf jeden Fall der Manuel Feller gefeiert werden. Der Linus Strasser wird probieren, ihm trotzdem zu zeigen, so wird es auch nicht weitergehen und vielleicht sich den Tagessieg dort schnappen wollen. Wir haben noch, ja, diese Kugelentscheidung im Riesenslalom der Frauen. Da sind es 95 Punkte Abstand, ja, ist, kann mir kaum vorstellen, aber wird gut Berami da wirklich so fahren, ich darf nicht ausfallen, weil sonst könnte was passieren. Ich kann mir das nicht vorstellen, die ist doch so gefestigt, glaube ich. Aber ja, Brignone könnte sich da die Kugeln noch schnappen, also da hätte man wirklich auch noch diese Entscheidung. Und was schon interessant ist, dass Federica Brignone Platz 2 haben will im Gesamtweltcup. Ja, das geht mir ein bisschen unter. Die ist jetzt circa 80 Punkte, 90 Punkte vor Schifrin, fährt deswegen auch zum Beispiel in Ore den Slalom. Ja, wenn sie schon dort ist, warum denn nicht? Holt er dann nur 3 oder 4 Punkte, aber trotzdem, die will da diesen zweiten Platz noch holen. Vielleicht können wir uns darauf ein bisschen fokussieren auch. Ja, und sonst stelle ich mir noch die Frage, ob der Odermatt die perfekte Saison schafft oder nicht im Riesenslalom. Ja.
Gut, ich meine auch die Federica, die ich ja sehr schätze, so auch als Interviewgast im ORF, vor allen Dingen, wenn es der Lukas Schweighofer macht, der das sehr sympathisch, das habe ich ihm auch schon geschrieben, der das sehr sympathisch macht, aber das ist natürlich sowohl der Gesamtweltcup-Sieg von der Gut ist geschenkt, wie auch der von der Brignone, aber okay, das, da fragt dann in 20 Jahren auch keiner mehr dran, wenn man nachschaut, 2023, 2024, Lara Gut-Berami ist Gesamtweltcup-Siegerin. Na, ich bin ein kleines bisschen bitter heute auch. Kann man natürlich auch sagen, okay, die Vlhova hat ja auch früh das Saisonausblick, aber wenn man da reinschaut, Tom, diese Saison bei den Frauen vor allen Dingen, ist schon der Hammer. Schifrin fährt 6 Wochen nicht, Vlhova ist raus, Gotcha ist raus, Sutter ist raus, also das ist schön, dass wir wenigstens keine Olympischen Spiele gehabt haben. Da hänge ich das Positive auf. Weil wenn die vier Granden gefehlt hätten bei Olympia, das wäre Wahnsinn gewesen.
Ja, so musst du ständig irgendwelche Namen dir aneignen, von denen du bislang nicht mal wusstest, dass sie Skifahren, gell?
Das ist richtig, aber das geht dann manchmal so in der Startaufstellung des glorreichen SK Bundegammer Sturm Graz. Denn meine Mutter kennt sich da besser aus als ich, weil ich zu wenig Anbindung an Österreich habe. Großartig. Lukas, wirst du vor Ort sein?
Aber Lukas, bitte. Vielleicht kann ich noch einen Gedanken dazu noch. Ja, ich habe mit Anna Veit gesprochen, die eine gute Freundin ist von der Lara Gut-Berami, im Zuge eines Textes, der am Wochenende erscheinen wird. Und ihr Gedanke ist schon, sie sieht das auch als Leistung, sich nicht zu verletzen. Ja, also ich will das nur noch in den Raum stellen. Auch einen Punkt, ja. Es gibt schon auch unglückliche Momente oder so, aber ja, sie sieht das auch als Leistung an, sich nicht zu verletzen über eine gesamte, sehr, sehr intensive Saison.
Naja, und das ist finde ich ein guter Punkt, wenn man das wenn man das mal sich dreimal durch die Hirnwindungen schickt, ja, klar.
Ja, die gute Rami fährt ja auch die Speed-Disziplinen. Ja, das muss man ja sagen. Die setzt sich ja jedes Wochenende im Grunde genommen dem Risiko aus, dass sie auch mal fliegt. So wie es halt der Sutter passiert
ist. Und ist sie ja in der Vergangenheit auch. Ja, also stimmt, ich erinnere mich da auch an arge Stürze von Gut-Berami. Ja, genau.
Ja.
Okay. Ja. Männer, wir freuen uns, solange noch Schnee ist. Ich werde Radl fahren gehen und mir dann auf irgendwo in einer Mediathek was anschauen. Danke Lukas, danke Tom. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 652.
Ja, hallo, grüße euch. Hier spricht Franco Foda und ihr hört Sportradio 360.
Sportradio 360, die Big Show 652. Andreas Renner ist wieder da nach einer Pause, neu dazugekommen, jetzt zum Football-Teil. Zum einen Nicolas Martin. Hi Nicolas.
Hallo.
Und Christian Schimmel, der Zone und der Draft.de. Servus Christian.
Einen wunderschönen.
Andreas sagt zu mir also, nein, er schreibt mir vielmehr, Sinngemäß, vielleicht sogar wörtlich. Naja, wir können schon über die NFL sprechen, aber erwartet hier mal nicht zu viel von diesem Trade für Russell Wilson. Ich erwarte mir, Andreas, in Pittsburgh von Russell Wilson keine Wunderdinge, aber wenn Denver den Spaß zahlt, dann schaue ich mir das doch gerne an, oder?
Ja, also finanziell ergibt der Deal auf jeden Fall Sinn, weil, muss man vielleicht auch nochmal erklären, Russell Wilson wird von Denver entlassen, die schulden ihm aber noch jede Menge garantierte Kohle, das heißt, der bekommt jetzt halt Geld von Denver und Pittsburgh zahlt ihm nur das Minimumgehalt, das sind glaube ich 1,2 Millionen oder sowas für seine Zeit, die er in der NFL ist. Also es ist für einen Quarterback in der NFL ein super günstiger Deal. Meine Bemerkung bezieht sich halt auch eher darauf, dass Russell Wilson schon einer ist, bei dem wir irgendwann mal drüber diskutieren werden, ob der in die Hall of Fame gehört. Aber die Zeiten, als er so gut gespielt hat, sind halt schon lange vorbei. Und es gab einen Grund dafür, dass die Ideen in Seattle haben gehen lassen. Es gab einen Grund dafür, dass es in Denver nie funktioniert hat. Das heißt, das, was du jetzt, glaube ich, von Russell Wilson erwarten kannst, ist, dass er qualitativ irgendwo zwischen Platz 24 und 32 von 32 Starting Quarterbacks in der NFL landet und damit nicht so extrem weit entfernt sein wird von dem, was Kenny Pickett produziert hat. Und es ist auch ein Problem mit dem Scheme Fit. Also, sie haben ja einen neuen Offensive Coordinator, nämlich Arthur Smith, der vorher Head Coach bei den Titans war. Bei Atlanta war und vorher Offense Coordinator bei den Titans, so ist es richtig. Und die Offense, die der hat, ist lauforientiert. Ja, das passt zu Pittsburgh. Das Passspiel ist eigentlich sehr darauf angelegt, dass man über die Mitte wirft. Und wer ist der Quarterback in der NFL, der aus nachvollziehbaren Gründen, weil er nicht besonders groß ist, am wenigsten von allen überhaupt über die Mitte wirft?
Ich möchte es gar nicht
wissen. Gewisser Russell Wilson. Ja. Deswegen.
Ja, ich ahnte schon.
Glaube ich, ist ein wenig Skepsis angebracht.
Okay, naja, gut, ich freue mich trotzdem irgendwie, weil ich hätte ihn natürlich vor Jahren mit Handkuss genommen. Diese Jahre sind vorbei, aber Nicola, es ist ja nicht der einzige große Move, der sich getan hat in den letzten Tagen. Ich überlasse jetzt gerne dir das Feld und lausche wie immer ergriffen.
Ja, aber trotzdem, ich meine, also nochmal, genau, Denver schuldet, also Denver gibt ihm quasi 39 Millionen Dollar abzüglich dem, was er woanders bekommen würde. Das heißt, er hätte ja schon irgendwie für 10 Millionen unterschreiben können, macht halt natürlich aus seiner Sicht keinen Sinn, vor allen Dingen, wenn er es Denver so richtig schön geben will. Christian, was ich ganz spannend finde an der Geschichte, es gibt also einen General Manager, der hat erst 2022, ein Jahr, das die Broncos-Fans wahrscheinlich ganz schnell vergessen wollen, Nate Hackett eingestellt als Head Coach, den er während der Saison wieder gefeuert hat und dann halt diesen Deal mit Seattle eingefädelt hat, um Russell Wilson zu bekommen. 2 Erstrunden, 2 Zweitrunden, 5 Runden, Drew Locke, Shelby Harris und Noah Fant abgegeben hat. Und all das ist natürlich jetzt Riesenfehler, das Ganze. Spannenderweise hat der GM noch seinen Job, deswegen das Interessanteste an der ganzen Geschichte.
Ja, ist tatsächlich wahr und mitunter auch überraschend. Und man hat ja gedacht, nachdem sich John Elway auch so ein bisschen aus der Praxis da zurückgezogen hat, dass vieles besser werden würde. Das ist nicht passiert. Muss man an der Stelle ja auch klipp und klar sagen. Da ist viel Chaos produziert worden. Und bei dem Russell Wilson Deal haben wir ja damals schon gesagt, so, das kann gut werden, das hat aber auch eine Menge Katastrophenpotenzial. Dass es ein derartiges Katastrophenpotenzial hat, haben wir vielleicht nicht gedacht, aber der Deal war halt damals schon fragwürdig, sagen wir es mal so. Das haben viele gesehen, auch wenn wir uns die Garantien anschauen, die jetzt ein Stück weit normaler geworden sind, vor 3-4 Jahren das aber noch nicht war. Da ist viel im Umbruch. Gleichzeitig muss man auch sagen, dass er natürlich auch ein Team hingestellt hat, was mit die besten Defenses in den letzten Jahren hatten, was einen sehr, sehr guten Right-Receiver-Core war, was eigentlich, wo wir gesagt haben, das ist von der Qualität her nur so, also so gut, dass es nur ein Quarterback weg ist. Das heißt, da ist schon grundsätzlich auch viel Gutes passiert. Das sollte man schon immer von beiden Seiten betrachten. Allerdings die großen Entscheidungen, Headcoach und Quarterback, sind einfach mal komplett in die Binsen gegangen. Und jetzt steht Denver halt wieder da und muss jetzt halt schauen, wo sie hinkommen. Und durch die mitunter gute zweite Saisonhälfte picken sie jetzt halt auch nicht so wahnsinnig früh in die jeweiligen Spots im Draft, was wiederum den Weg für einen jungen Quarterback erschwert.
Und Andreas, sie zahlen nicht nur 39 Millionen an Russell Wilson dafür, dass er bei Pittsburgh spielt, sondern sie haben selber für dieses Jahr 53 Millionen im Salary Cap, die abgeschrieben werden für Russell Wilson, und 32 Millionen nächstes Jahr. Das heißt, das brennt dann auch nochmal schön nach. Also in der Kategorie schlechte Deals, einer, der auch so richtig schön nach wird.
Ja, sie hätten sogar die Option gehabt, das Ganze ein bisschen zu entzerren für dieses Jahr und dieses Geld, das sie ihm noch schulden, gleichmäßig zu verteilen. Sie haben sich jetzt dafür entschieden, einen größeren Teil in diesem Jahr schon auf ihre Kappe zu nehmen. Ich glaube, was dieser Russell Wilson Deal gemacht hat und der Deshaun Watson Deal, zwei Quarterbacks, die verpflichtet wurden und wo es darum ging, also wo der große Kulturkampf geführt wurde, ob die Verträge vollständig garantiert sind. Und bei Deshaun Watson wurde das tatsächlich vollständig garantiert, alles Geld, das er zu bekommen hatte. Und bei Russell Wilson war es ein sehr großer Teil davon. In der NFL ist das eigentlich nicht üblich, dass Verträge garantiert werden. Und dieser Kulturkampf, wo die Spieler dann sagen, ja, wir wollen aber einen Vertrag haben und das Geld auf jeden Fall bekommen und deswegen müsste uns das garantieren, was im Übrigen in den europäischen Profisportligen eigentlich selbstverständlich ist, dass man das macht. In der NFL ist das halt nicht üblich. Dieser Kulturkampf ist geführt worden und Russell Wilson und Deshaun Watson waren die beiden, die die Fahne nach vorne getragen haben, und das Problem dabei ist, beide haben die Erwartungen nicht mal ansatzweise erfüllt. Also beide Deals, Russell Wilson und Deshaun Watson, werden als vermutlich die beiden schlechtesten Deals, die man machen konnte, in die Geschichte der NFL eingehen, einfach aufgrund der Geldmenge, die dabei verbrannt wurde. Und das bedeutet halt auch, dass dieser Kulturkampf jetzt erstmal beendet ist, weil die Diskussion darüber, dass irgendjemand einen vollständig garantierten Vertrag bekommt, kann man sich abschminken, und das war schon das Problem letztes Jahr, als Lamar Jackson natürlich dann als Free Agent gesagt hat, naja, wenn die beiden alles garantiert bekommen haben, will ich das auch, und da haben die Vereine sich schon quergestellt. Das wird also in Zukunft nicht mehr passieren, und die Sorte von Deal hat sich halt als Totalflop erwiesen, einfach weil auch das Risiko, wenn es nicht funktioniert, auf der Position viel zu groß ist, weil du dich dann halt jahrelang in Riesenschwierigkeiten bringst, genauso wie du das jetzt gerade eben aufgezeichnet hast, Nicola, mit dem Geld, das Denver jetzt dann halt bezahlen muss, obwohl Russell Wilson nicht mehr da ist. Das sind insgesamt über 80 Millionen Dollar.
Ja, heißt, man kann nur, also man hat jetzt viele Verträge umstrukturiert, um doch irgendwie einkaufen gehen zu können, aber A, die jungen Talente, die man nicht draften konnte, plus das Geld, das man jetzt irgendwie nicht hat, das wirft dann doch ein paar Jahre zurück. Also die Denver Broncos mit, unübertrieben einem der schlechtesten Deals der wahrscheinlich NFL-Geschichte. Also wir haben da schon ein paar abenteuerliche Sachen erlebt, Andreas, wie zum Beispiel damals, Der Trade aller Picks für Ricky Williams, aber
hat auch niemand Geschichte, mehr gemacht seitdem.
Die Broncos-Geschichte ist da auch ziemlich weit vorne mit dabei.
Keiner anderer mehr gemacht, denn alle Draft-Picks für einen einzigen Spieler aufzugeben. Ja.
Warum bloß?
Ja, ich weiß auch nicht.
Gut, weiterhin bei den Quarterbacks, Christian. Baker Mayfield hat erstmal in Tampa wieder eine Heimat gefunden. Also auch eine finanzielle.
Ja, absolut nachvollziehbar. Der hat ja letztes Jahr, glaube ich, die 4 Millionen gespielt, was für einen Quarterback extrem wenig war. So ein Prove-It-Deal. Für mich, die Buccaneers, man muss immer aufpassen. Die Gewinner der Offseason sind selten die Gewinner auf dem Platz im Herbst. Aber die Buccaneers sind es definitiv, mit Mike Evans verlängern können, zu einem reasonable price, auf jeden Fall. Ich dachte, der geht auf den freien Markt raus. Und sichert sich eigentlich den letzten großen Vertrag seiner Karriere. Und dann gab es ja aus verschiedenen Gründen Rumors. Gut, Carolina war vielleicht nicht ganz realistisch, dass man da viel Geld für einen Quarterback in der Hand nimmt, auch wenn der Ex-OC ist, weil man eben Bryce Young aufbauen will. Aber es gab ja schon etliche Quarterback-Needy-Teams. Mayfield hat es jetzt ja extrem gut gemacht, hat eine Struktur gespielt. Ich glaube, dass die Upside von dem auch nicht ist, ein Top-10-Quarterback zu sein, aber du kannst gewinnen mit dem. Und die Buccaneers waren mit Sicherheit letztes Jahr eine der positiven Erscheinungen der Liga, zumal die auch nicht in allen Bereichen wahnsinnig tief waren, aber die haben ja den Kader relativ gut verstärkt. Also da passieren schon positive Dinge, und
Ich denke, dass er sich den Vertrag, den er jetzt bekommen hat, auch verdient hat. Tampa hat es jetzt dieses Jahr so ein bisschen gemacht wie andere Mannschaften, auch noch den einen oder anderen under the radar Free Agent gesigned haben mit Lavonte David, der ja auch eine Franchise-Legende ist, verlängert. Also als Buccaneers-Fan wäre ich auf jeden Fall zufrieden, wie es in den ersten Tagen gelaufen ist.
Also die Bucks mit Baker Mayfield, wobei das auch ein Deal ist, wenn das nicht läuft, da kommt man nach einem Jahr gut wieder raus, ohne dass es zu teuer wird. Überhaupt diese ganzen Deals, die da kommen. Man hat schon ein bisschen das Gefühl, Andreas, wenn man das so liest, immer wieder so Deals, so ja nach ein, zwei Jahren kommt man gut raus, als hätten nicht nur die Broncos, sondern auch zum Beispiel diese Deals rund um Rodgers bei den Packers, wo man ja auch immer gehört hat, oh, wenn die sich trennen, dann kommen da ganz schnell achtstellige Beträge zusammen. Als wären die NFL-Teams vorsichtiger geworden.
Ja, das Problem ist, und
obwohl sie mehr Geld ausgeben können als jemals zuvor und selbst im Vergleich zu vor 10 Jahren sind das ja, also wir sind ja in einer anderen Dimension unterwegs.
Ja, das auf jeden Fall, aber dadurch, also ich glaube auch, der entscheidende Punkt, was man verstehen muss, ist prozentual hat sich das letzten Endes nicht so arg verändert, was die NFL-Teams bezahlen, nur die Summen sind halt insgesamt höher geworden, weil die Salary Cap explodiert ist. Was bedeutet, dass die Liga wirtschaftlich gut funktioniert, weil die Salary Cap ja tatsächlich von der Einnahmenseite der Liga abhängig ist und das Geld wird dann halt zu, ich glaube, ungefähr 48% ist die derzeitige Rate an die Spieler verteilt. Aber was eben auch passiert ist, und das ist tatsächlich eine Veränderung, ist, dass man sagt, die Quarterback-Position hat so eine überragende Bedeutung, dass man eigentlich gar nicht zu viel dafür bezahlen kann, dass man den richtigen findet. Wenn man dann einen Mahomes hat oder einen Josh Allen, weiß man, okay, die nächsten 10 Jahre spielen wir halt immer irgendwie um Super Bowl mit. Und das waren halt früher Aaron Rodgers und Brett Favre. Und wenn du so einen Typen hast, dann bist du halt immer irgendwie mit im Rennen dabei und hast eine Chance, alles zu gewinnen. Und wie gesagt, zwischenzeitlich hat man gesagt, man kann eigentlich gar nicht zu viel dafür bezahlen und deswegen gab es diese Deals für Russell Wilson und für Deshaun Watson und es gab Trade-Ups für Quarterbacks früh im Draft, wo man dann 3 Erstrunden-Picks und noch 2 Zweitrunden-Picks oder sowas investiert hat, so wie zum Beispiel die 49ers für Trey Lance, wo man dann gesagt hat, wenn das dann aber der Richtige ist, dann fragt hinterher keiner mehr danach, ob das jetzt viel war, was man bezahlt hat oder nicht viel war, was man bezahlt hat. Der Haken bei der Geschichte ist halt, Trey Lance hat sich halt nicht als der herausgestellt, den sich die 49ers erhofft haben, weil im Draft halt auch bei den Top Quarterbacks immer noch viel Projektion ist und dann ist immer noch viel Raten und Schätzen und Hoffen mit dabei. Und bei so Leuten wie Deshaun Watson und Russell Wilson gab es halt schon große Fragezeichen und deswegen waren diese Investitionen halt auch zu riskant. Und ich glaube, was jetzt in der Liga passiert ist, dass man sich diese Fälle anguckt und sagt, ja natürlich, wenn du im Idealfall am Ende einen Patrick Mahomes dabei rausbekommst, dann ist das alles Geld der Welt wert, aber wie viele Patrick Mahomes gibt's eigentlich oder wie viele Josh Allen? Und wie groß ist deine Garantie, dass du in der ersten Runde vom Draft tatsächlich irgendjemand kriegst, der so gut ist wie die? Sehr gering. Ja. Wie genau kann man es vorhersagen? Gar nicht, weil auch Patrick Mahomes war, als er im Draft war, nicht Patrick Mahomes, den jeder haben wollte. Und und bei den Veteran Quarterbacks muss man halt auch vorsichtig sein. Das heißt, ich glaube, da tritt man halt mittlerweile wieder ein bisschen mit dem Fuß auf die Bremse und sagt, ja, vielleicht ist es ja doch gar nicht so schlecht, einen, kommen wir vielleicht auch noch drauf, Kirk Cousins zu haben. Das ist zwar kein absoluter Topstar, aber ein sehr guter Quarterback, der mir immer noch ein sehr hohes Level gibt und ich muss für den halt nicht 60 Millionen bezahlen.
Christian, kommen wir zu dem. Wir wissen alle, was Kirk Cousins kann, was er nicht kann. Wir haben ihn lang genug gesehen. Jetzt geht er nach Atlanta. Das große Fragezeichen ist natürlich, was ist nach dieser Achillessehnengeschichte?
Wie zufrieden bist du denn?
Ja, so schlimmer als letzter kann es nicht werden auf Quarterback.
meine, das ist halt das Ding, wenn sich der neue Headcoach hinstellt und sagt, übrigens, ich wäre gar nicht hier, wenn wir von dem Quarterback Play gehabt hätten.
Also, genau, das ist, da weißt du halt schon im Quarterback-Raum, die können direkt alle ihre Taschen packen, ne?
Ja, also das ist schon, du weißt, wie sehr ich diese Personalgruppe immer noch mag. Ja, also Drake London, Bijan Robinson, Tyler Allgeier, auch wenn das für viele bestreiten würden, Kyle Pitts spielt noch Football und ihm geht's auch gut, nach meinen Kenntnissen. Du hast eine der besten Offensive Line der Liga, Darnell Mooney ist ein nettes Tool auf jeden Fall noch für die Offense. Da kann schon viel passieren und die Defense hat letztes Jahr nicht den Schritt so nach vorne gemacht, wie man das halt sich gewünscht hätte. Das Interessante bei Cousins ist, was er im Statement gesagt hat, war ja, Minnesota hat sich year to year angefühlt und Atlanta hat mir die Perspektive gegeben, dass er da vielleicht auch quasi seine Karriere beenden kann. Was ich interessant fand, weil man hat aus Minnesota immer nur gehört, wir wollen Kirk Cousins, wir wollen Kirk Cousins, wir wollen Kirk Cousins. Aber vielleicht waren die Deals, die ihm da angeboten worden sind, eben nicht langfristig oder einer wie Baker Mayfield, nachdem du eben sehr, sehr gut rauskommst nach einem Jahr. Ich glaube, dass er denen schon viel bringt, weil ich habe letztes Jahr oft da gesessen und habe gedacht, boah, wo würde diese Mannschaft mit Kirk Cousins stehen? Wahrscheinlich in den Playoffs. Mindestens. Weil da ist einfach viel Potenzial.
Zumal er ja letztes Jahr super angefangen hat vor seiner Verletzung.
Eben. Und ich glaube, dass ich ihn insgesamt noch ein bisschen besser als der Konsens sehe. Wenn der sich von seiner Verletzung erholt, glaube ich, dass Atlanta auf jeden Fall ein Team ist, was ich mir früh in der Saison anschauen werde. Auch, weil ich der Meinung bin, dass Arthur Smith, diese Personalgruppe, und Jens bitte kurz weghören, einfach nicht so eingesetzt hat, wie ich mir das vorgestellt habe, und ich einfach sehr gespannt bin, dass Zach Robinson, der ja aus dem McVay-Scheme oder McVay-Tree kommt, damit halt macht. Ich glaube, da ist so viel mehr möglich. Für mich ist es, ich war letztes Jahr sehr gespannt, was die Falcons mit ihrer Personalgruppe machen wollten. Ich bin ehrlicherweise ziemlich enttäuscht worden. Ich werde den Fehler nochmal machen und werde mich wieder auf diese Mannschaft freuen.
Aber nur in den ersten Spielen, Christian, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Nur die ersten Spiele.
Je nachdem, wie es dann ausgeht. Ja, also dann das ist
wie,
ja dann.
Wie war das mit der Definition des Wahnsinns, Christian?
Mag sein, aber die Masse an Football, mit der wir uns alle beschäftigen, trifft diese Definition ja auch. Von daher, what changes?
Viele Themen.
Ja, aber was passiert ist, es hat sich ja viel verändert in Atlanta. Deswegen ist es ja kein Wahnsinn, weil das ist ja nur dann Wahnsinn, wenn du immer das Gleiche tust. Aber das sind ja jetzt neue Rahmenbedingungen. Deswegen, ich hätte auch Atlanta letztes Jahr auf dem Zettel als eine positive Überraschung. Und das hat dann nicht funktioniert, weil der Quarterback nicht funktioniert hat. Aber dieses Jahr, also Kirk Cousins gibt dir da eine Baseline, die relativ hoch angesetzt ist. Also da glaube ich, kann man dieses Jahr tatsächlich sich auf einen großen Schritt nach vorne freuen.
Das schauen wir uns
sehen an. Sie hier, wie wir nächsten März diskutieren, wen die Falcons 2025 an 1 picken. Ja.
Ja, und jetzt haben wir noch nicht mal über Saquon Barkley gesprochen. Das können wir uns ja aber auch für nächste Woche aufbewahren. Nikola,
ich hätte noch einen,
Nikola,
wenn ich für Christian.
Ja, bitte, ganz schnell aber bitte, weil die Zeit
drängt. Einer, ja. Christian, was passiert mit Justin Fields?
Möglicherweise Backup. Was mich ein bisschen überrascht hat, weil Atlanta war immer so die Nummer 1 Destination, auch so ein bisschen Homecoming. Ansonsten Las Vegas, weil die ja irgendwie ihre Quarterbacks jetzt releasen. Ich glaube, das ist so der einzige Spot, wo er vielleicht competen könnte um Starter. Aber im Moment sieht das alles relativ dünn aus, aber es sind auch noch nicht alle Teams aufgestellt. Denver, ich sehe ihn halt auch nicht bei Sean Payton, aber es wäre eine Möglichkeit.
Denver hat ja letztes Jahr gut ausgesehen in der ersten Halbzeit. Wenn die sich dafür begeistern können, bitte sehr.
In der ersten Halbzeit. Na gut. Die ist für Nikola jetzt zu Ende, aber Nikola wird dann gleich auch noch aus eigener Erfahrung in dieser Woche von den Six Nations berichten. Danke, Andreas. Danke, Christian. Andreas, ganz kurz nach diesem Wochenende. Was gibt's im Musikradio 360?
Ja, wir machen mal wieder einen Schritt zu unserer Endlos-Serie über die Geschichte des Punkrock und befassen uns mit einer amerikanischen Band aus Minnesota, nämlich Husker Du.
Husker Du.
Und wenn euch das nichts sagt,
hört einfach rein. Anhören. Genau.
Sonntag. Könnt ihr auch Quarterback?
Kurze Pause, der Big Show. Nee. 652.
Ja, hallo, hier ist Josef Haber, auch wenn Sie mich nicht kennen. Sie kennen sicher Sportradio 360. Bleiben Sie dran, wechseln Sie jetzt nicht den Kanal. Schrauben Sie nicht am Radio rum oder am Computer, wo auch immer das gesendet wird. Sie hören genau das Richtige, verstellen Sie nur mehr die Lautstärke.
Gerade.
Wahnsinn. Nicolas Martin ist also dabei geblieben, neu dazugekommen ist in der Big Show 652. Simon Jung, Modern Sports TV. Servus, Simon.
Grüß euch.
Was habe ich vom Wochenende mitbekommen? Zwei Dinge. Erstens, ja, Italien ist in der Lage, in den Six Nations ein Spiel zu gewinnen. Und B, Nicolas Martin war, ich dachte nur in Twickenham, aber er war auch in Cardiff. Nicola, mehr muss ich nicht wissen über Rugby. Du bist ein Aficionado. Zum Glück ist Simon auch einer und ich werde jetzt wieder lernen. Ich lerne heute permanent in dieser Sendung. Bitte.
Simon, das war wahrscheinlich die beste Six Nations Unterhaltung. Puh, das ist schon lang her.
Ja, also oder? Das Wochenende hat wirklich alles gehalten, was es versprochen hat und sogar mehr tatsächlich. Und wir hatten ein paar Überraschungen. Wir haben es letzte Woche ja schon mal angesprochen. Da könnte es ein paar Überraschungen geben an diesem Wochenende. Auch hier im Podcast haben wir das gesagt. Und ja, so ist es dann auch gewesen. Vor allem die beiden Ergebnisse am Samstag. Ja, das hat die Six Nations nochmal gut geöffnet jetzt für den letzten Spieltag.
Ich muss ja zugeben, am Samstag, ich bin dann nach Twickenham gefahren, beziehungsweise hatte mir einen Parkplatz organisiert, in 10 Minuten vom Stadion entfernt, gehe da hin, bin erstmal drumherum, sehe halt die englische Mannschaft da, weil ich ja von der Seite kam, da vom Bus quasi ins Stadion gehen. Hatte irgendwie gesehen, Schottland führt zur Halbzeit in Italien, keinen weiteren Gedanken gemacht und dann musste ich auf die andere Seite und Twickenham ist es so, man geht halt so ein Stadion mal rum, außer an der Südkurve, weil da ist die Straße, da geht man unter der Tribüne durch und unter der Tribüne stehen Bildschirme und da lief die ITV-Übertragung von Italien gegen Schottland und da habe ich mal gut gestaunt, als ich dann gesehen habe, dass Italien 31-22 führt, mit 10 Minuten zu spielen und sehe einen schottischen Versuch, Simon, und sehe Schottland, das wieder an den Ball kommt und Schottland, das über gefühlt 382 Phasen dann sich in der Nachspielzeit wieder ranarbeitet. Aber am Ende, es ist ein italienischer Sieg. Es ist der erste Heimsieg seit 2013. Jeder kann mal ein schlechtes Jahrzehnt haben. Cubs-Fans können das bestätigen. Und ja, Italien gewinnt gegen Schottland 31-29 und in einem vollen Olympiastadion in Rom war dann wahrscheinlich der Wahnsinn los.
Das glaube ich auch, ja. Das erste Mal auch ausverkauft seit Jahren. Und man muss sagen, das Entscheidende darin ist eben, dass Italien wirklich dieses Spiel gewonnen hat. Also nicht wie in den letzten Jahren war es oft so, dass man halt gesagt hat, wenn jetzt mal die Mannschaft ausgerutscht ist, dann haben sie gegen Italien verloren. Aber in dem Spiel, also Schottland hat richtig gut losgelegt. Früh zwei Versuche und dann hat Italien sich aber da zurückgekämpft in die Partie und ist am Ende auch richtig verdient gewonnen, weil sie die einfach bessere Mannschaft vor allem in der zweiten Hälfte waren. Und da muss man sagen, Hut ab vor der ganzen Arbeit, die da im Verband geleistet wurde. Man sieht die U20, die hat über 40 Punkte gegen Schottland gemacht auch, haben die ziemlich kaputt gemacht, da auch in der zweiten Hälfte. Und da kommt einiges nach bei Italien. Bei Schottland muss man sagen, die Zukunft sieht nicht so rosig aus. Die haben noch eine goldene Generation jetzt gerade, die aber auch noch nichts wirklich gewinnen konnte. Also aus schottischer Sicht sehr frustrierend, wie diese Six Nations gelaufen sind. Vor allem, wenn man sich das Ergebnis danach in Twickenham anschaut, da werden die sich dermaßen in den Hintern gebissen haben.
Ich wollte gerade sagen, ja, die Schotten irgendwie, wir reden sie ja irgendwie immer auch ein bisschen hoch, weil wir haben ja auch irgendwie Erwartungen an die Schotten, aber die schaffen es immer wieder, uns zu enttäuschen, ohne dabei wirklich schlecht zu sein, ja, aber sie enttäuschen uns trotzdem.
Ja, und stell dir mal vor, jetzt wärst du noch Schottland-Fan. Also ich habe das Spiel selbst mit einem Kumpel geschaut, der ist Schotte und der war wirklich. Das ist so typisch. Das haben die Schotten in den letzten Jahren so oft gehabt, vor allem nach so einem überzeugenden emotionalen Sieg gegen England, dass sie dann im nächsten Spiel dann einfach nachlassen. Und Duan van der Merwe war komplett unsichtbar, hat nach einem Hattrick letztes Wochenende, wo alle für die besten Winger der Welt gehalten haben, einfach gezeigt, dass er ja einfach auch einen schlechten Tag haben kann und das leider zu oft. Und ein gutes 2 gegen 1 nicht gesehen, nicht genutzt und ansonsten nicht besonders aufgefallen. Und halt die großen wichtigen Spieler bei Schottland haben in dem Spiel nicht ihre Klasse gezeigt. Und da muss man sagen, auch irgendwann, ja, da haben sie vielleicht auch ein Führungsproblem. Jamie Ritchie war bei der WM und letztes Jahr Kapitän. Jetzt sind es 2 Co-Kapitäne mit Finn Russell und Rory Darge.
da weiß man auch nicht auf dem Feld, wer ist jetzt der wirkliche Anführer. Vor allem, wenn Richie auch noch mit drauf ist, der für viele in den letzten Jahren der Leader war. Und dann wer trifft dann die Entscheidungen? Vor allem hinten raus in den Spielen merkt man, dass die Schotten da nicht die richtigen Messages finden.
Also, Italien schlägt Schottland. Erstmals seit 2015, damals war es ein Auswärtssieg. Und wie gesagt, die Italiener holen ihren ersten Heimsieg seit einem Heimsieg 2013 gegen Irland und punkten damit auch erstmals seit 15 Jahren zweimal am Stück. Und wer weiß, vielleicht punkten sie ja bald dreimal am Stück. Ich glaube, das wäre dann eine Premiere für die Italiener.
Dritter werden. Wenn Schottland gegen Irland verliert, was gut möglich ist, und Italien gegen Wales gewinnt, dann könnten sie Dritter werden bei diesen Six Nations. Das wäre ein phänomenales Ergebnis.
6 Monate nach einer WM, die für die Italiener ein Desaster war. Aber ja, also von daher, es tut sich was. So, nachdem ich dann also einmal rumgegangen war zum Stadion, habe ich dann auf der Osttribüne Platz genommen in Twickenham und sah England gegen Irland. Und Simon, hatte ich das Gefühl, England ist rausgekommen und hatte richtig Bock, Rugby zu spielen gegen diese Iren, die auch ein bisschen davon am Anfang so ein bisschen überfordert wirkten. Zwischendurch dachte ich mir aber, ja, liebe Engländer, das ist zwar schön, was ihr macht, aber vielleicht müsst ihr auch mal ein bisschen mehr Punkte mitnehmen. Da war so ein Straftritt bei 8-6, glaube ich, den sie vergeben haben, wo ich sagte, wenn das euch mal nicht am Ende bei ist, zur Halbzeit führt dann Irland 12-8. Aber die Engländer lassen sich nicht, aus der Ruhe bringen und ein Dropkick in der Nachspielzeit hat, also ich kann dir sagen, Simon, das Stadion hat gewackelt.
Das Stadion, das habe ich gehört, dass da die Leute so gesprungen sind, dass die Leute, die unter den Rängen teilweise standen, sich schon Sorgen gemacht haben. Ja, aber das ist so diese Symbiose zwischen dem Team und den Fans. Und das hat man wirklich gemerkt. Und das war auch ein großer Punkt in den letzten Wochen, dass man gesagt hat, Twickenham ist irgendwie ein totes Stadion. Und das liegt halt an beiden. Es liegt an den Fans, die ihre Mannschaft gegenüber nicht gut gestimmt sind, aber auch an den Performances der Mannschaft, die nicht unterhalten sind und frustrierend für die Fans. Und ja, und da kam jetzt mal alles zusammen. Also ich fand schon die Hymne, fand ich schon stark von England. Also da hat man gemerkt, dass es ein wohlgesonnenes Publikum an den Tag in Twickenham. Und ja, wie sie dann angefangen haben zu spielen, früh auch mit dem Versuch durch Ollie Lawrence und vor allem halt der Wille anzugreifen, nicht zu kicken, Furbank hinten, oft die langen Kicks bekommen, aber beschlossen zu laufen. Und da haben wir wirklich gemerkt, die Engländer, die wollen es mehr in dem Spiel. Und ich habe mir auch Sorgen gemacht, wie du, wenn du so eine erste Hälfte dermaßen dominierst und am Ende aber 12-8 hinten liegst zur Halbzeit. Und ich dachte nicht, dass sie das Tempo das ganze Spiel über aufrechterhalten können. Aber da muss man sagen, dann waren es vielleicht doch auch die Fans, die sie da angespornt haben dazu, bis zum Ende weiterzumachen. Grandios. Also Irland sind die großen Namen, ähnlich wie bei Schottland, haben nicht performt, haben sich ein bisschen versteckt. Und bei England, durch die Bank durch, muss man sagen, das beste Spiel von vielen dieser Spieler seit langem.
Die Iren, die in der 73., 74. Minute in Führung gegangen sind und dann die Engländer halt 20-22 hinbekommt, an der 78. nochmal den Ball. Ja, und dann gab es sogar bei Strafschrittvorteil, wussten alle schon, wohin die Reise geht. Und ich muss zugeben, ich hätte gedacht, dass die Engländer für einen Versuch gehen und nicht für einen Dropkick, damit sie versuchen, den Bonuspunkt mitzunehmen. Aber gut, dann kommt dieser Dropkick so ein bisschen, und wie gesagt, dann plötzlich explodiert da ein Stadion, aber das muss man sagen. Wie gesagt, das ist vielleicht die beste Performance der Engländer seit diesem ominösen Halbfinale. Irgendwie, das hat mal richtig Spaß gemacht, ihnen zuzusehen. Und das hatte man schon lange nicht mehr.
So gefühlt. Und jetzt muss man nur hoffen, dass sie so weitermachen. Das ist jetzt meine große Angst, dass es jetzt wieder ein High war. Und mal schauen, was sie jetzt für Experimente wieder wagen in den nächsten Wochen. Einer, der mir sehr gut gefallen hat, Faye Wabosso, wird nicht spielen gegen Frankreich. Der hat bei sich Gehirnerschütterungssymptome festgestellt und hat sich selbst rausgenommen, freiwillig. Der ist ja selbst Medizinstudent und kennt sich da aus und das ist die richtige Entscheidung. Sehr, sehr stark von ihm, aber natürlich bitter, weil der jetzt in den letzten beiden Spielen auch schon, als er gegen Schottland von der Bank kam und dann jetzt als Starter gegen Irland einer der besten Spieler auf dem Feld war.
Und nicht zu vergessen, die Engländer haben das Spiel zu 14 beendet, wenn Chandler Cunningham-South sich verletzt hatte und kein Ersatz mehr rauskam und trotzdem haben sie es gewonnen. Also England mit dem Hoffnungsschimmer für viele Fans sind wieder in einem vollgepackten Twickenham Stadium mit über 80.000 Zuschauern. Das war schön. Nicht ganz vollgepackt, dann am nächsten Tag das Millennium Stadium in Cardiff. aber auch da haben die Zuschauer dann unterhaltsames Rugby gesehen. Viele Änderungen auf französischer Seite. Simon unter anderem eine neue 9, Nolando Garek. Ja, ein paar defensive Sorgen bei Frankreich. Am Ende gewinnt das Frankreich 45-24. Den Abschluss macht ausgerechnet Maxime Lucu, der auf die Bank zurückgeschickt wurde. Die meisten Punkte für Frankreich seit überhaupt in Wales. Ja, was nehmen wir von dem Spiel mit? Also Wales hat super angefangen, hat super mitgehalten, aber irgendwie hatte man das Gefühl, nach 45 Minuten war der Ofen aus.
Ja, also ich habe es kommentieren dürfen, das Spiel, und ich habe auf jeden Fall festgestellt, dass die Franzosen in der Verteidigung sehr wackelig aussahen. Ja. Also die beiden Versuche von Wales waren sehr einfach. Also Rio Dyer, wie er da durchgegangen ist, ohne dass ihn jemand berührt eigentlich. Und dann auch Owen Watkin mit dem Step, da sah Dupotier nicht so gut aus auf der Innenschulter. Das waren ein paar wirklich große Lücken da in der französischen Verteidigung, die sie dann aber im Laufe des Spiels immer besser schließen konnten. Wales hatte auch nicht perfekt verteidigt, aber die Franzosen mussten vor allem in der ersten Hälfte härter für ihre Versuche arbeiten. Aber da hat man gesehen, dass auch Ramos eine super 10 spielen kann. Also ja, da war ich sehr beeindruckt. Er spielt ja sonst auf Schluss. Und als sich Intermarkt verletzt hatte vor der WM, gab es ja schon einige, vor allem aus den Toulouse-Rängen, einige laute Stimmen, dass man direkt Ramos auf 10 spielen sollte. Und man kann es jetzt ein bisschen verstehen. Jalibert verletzt, die Spielermacherachse Lucu Jalibert von Bordeaux zu Frankreich zu übertragen, klang gut, hat aber nicht geklappt. Und jetzt mit Lolland Le Garec haben sie da auf jeden Fall den richtigen Mann gefunden für die Abwesenheit von Duport. Ich fand den so stark. Der hat das Spiel schnell gemacht. Er ist selbst mal gegangen. Seine Kicks waren gut.
Dieser eine No-Look-Pass in der ersten Halbzeit.
Ja, typisch Franzose. Also da gibt's wirklich, das ist so ein französischer Neunerpass. Da gibt's alle paar Jahre immer wieder so ein Highlight, wenn entweder Baptiste Sarra, das habe ich letztes Jahr in der Liga gemacht, aber auch schon Parra und wie sie alle heißen, haben das mal gemacht. Ja, der hätte dreimal auch abgefangen werden vom Gegner können in der Luft, so weit war der, aber landet halt perfekt in den Armen von Ramos und führt fast noch zum Versuch. Also ja, da hat man schon französischen Flair wieder gespürt. Trotzdem war es ein ganz enges Spiel zur Halbzeit. Zweite Hälfte hat auch Wales ganz gut gestartet, aber dann hat man vor allem die Tiefe gemerkt. Was Frankreich von der Bank bringen konnte, hat dann wirklich einen Impact gehabt, und bei Wales wurde es vogelwild. Also das war so, muss ich ehrlich sagen, grottenschlecht, was Wales da am Ende gespielt hat, wie die in der eigenen 22 ideenlos die Bälle hinterhergeschmissen haben. Niemand wollte den Ball, und dann stellen rauszukicken, versuchen sie wirklich diese One-Out-Runners zu spielen, verlieren dann immer wieder den Ball und Frankreich punktet. Und dran war es von den Franzosen doch sehr souverän hinten raus. Und die scheinen jetzt langsam ihre Füße wieder zu finden. Im Camp ist nicht alles in Ordnung. Auch von administratorischer Seite haben sie nicht mehr die gleiche Rückendeckung wie in der WM-Vorbereitung. Also nicht mehr so viele Spieler im Kader. Ich glaube, es waren 46 oder so oder 42, die Galtier in den 4 Jahren vor der WM haben durfte, und auch komplett für 8 Wochen. Jetzt sind nur noch, ich glaube, 36, und der muss auch welche wegschicken, die nicht spielen. Die muss er jetzt in Clubs zurückschicken. Und dann gab es die Geschichte jetzt, dass Wookie hätte als 24. Mann mitreisen sollen, hat aber gesagt, er geht lieber zurück zu Racing. Also da ist nicht alles gut hinter den Kulissen, aber so ein Sieg, der schafft dann schon nochmal einiges, vor allem bei den Franzosen. Wir wissen, dass die sind so eine emotionale Mannschaft. Mit so einem Sieg können sie dann auf jeden Fall was anfangen. Und ja, Le Crunch kann kommen, würde ich sagen.
Le Crunch kann kommen, ja. Der Ticketvorverkauf war an dem Tag, wo ich in die USA geflogen bin, und irgendwie bin ich dann, hat das nicht so funktioniert. Außerdem mit den ganzen Streiks, ich weiß nicht, ob ich hinkommen würde. Also ich habe Lyon jetzt leider gestrichen, das wird leider eine TV-Veranstaltung für mich. Aber gut, ja. Also, ein Spiel,
da kannst ja nicht überall sein. Du kannst ja nicht überall sein, Nicole. Nee,
ich kann nicht überall sein, aber bei Lyon, ich habe in Lyon 6 Jahre gewohnt, also ich wäre schon gerne hin. Okay. Ich war noch nie in diesem neuen Stadion. Aber
das
gut.
Ist grandios, da war ich zur WM. Das ist zwar am A der Welt.
Das also ist draußen, ja, Jan.
Das ist hin. Aber das ist, die Stadt ist super. Und also ich habe da Wales gegen Australien geschaut bei der Weltmeisterschaft. Und das war halt schon geil, wie da die ganzen Rugby-Fans diese Kleinstadt übernommen haben. Und überall nur Rot und Gelb zu sehen war, das war cool, aber generell ist es ja wunderschön da. Und ja, wird sicher ein geiles Spiel. Und das Stadion, ey, was für eine Arena, wenn man da reinläuft, und richtig steile Ränge auch, man ist näher am Feld als in diesen olympischen Stadien oder so, wo dann noch eine Laufbahn rumgeht. Nee, man ist da wirklich nah dran, und das ist, das wird ziemlich, ziemlich cool, glaube ich.
Also am Wochenende noch 3 Termine. Wales hat Italien zu Gast. Wales wird dann das letzte Heimspiel gegen Italien nicht die besten Erinnerungen haben. Und jetzt kommt Italien natürlich komplett auf der Welle.
Ja, muss man sagen. Aber irgendwie kann ich mir vorstellen, dass die Waliser, weil die auch so eine emotionsgetriebene Mannschaft sind, die haben jetzt gegen Frankreich auch viel experimentiert mit der Aufstellung. Und George North wird sein letztes Spiel machen, hat bekannt gegeben, dass er danach seine internationale Karriere beenden wird. Das ist nochmal ein weiterer treibender Faktor. Also irgendwie sehe ich in dem Spiel Wales vorne, auch wenn eigentlich Italien die Mannschaft mit dem besseren Rugby ist.
Aber es wäre natürlich ein super Abschluss für Italien, wenn man so direkt nach der WM so in die Six Nations einsteigt. Wobei man muss es dann natürlich bestätigen, aber schauen wir mal.
Ja, nee, also es ist in dem Spiel ist wirklich alles möglich. Ich glaube, Italien hat mehr Rückenwind, aber ich glaube, dass die Waliser das in dem Spiel mehr wollen.
Dann das zweite Spiel, Irland gegen Schottland. Da werden ganz besonders die Engländer, auch wenn es irgendwie vielleicht ein bisschen schwierig wird, aber sie werden den Schotten die Daumen drücken, um dann den Matchball zu haben. Irland gegen Schottland. Irland braucht ein Unentschieden, dann sind sie auf jeden Fall Sieger. Aber sehen wir jetzt Irland nochmal stolpern, ausgerechnet gegen diese Schotten, die auch gestolpert sind?
Also ich sehe es nicht. Irland ist irgendwie das Bogey-Team von Schottland. Die haben in den letzten Jahren immer, wenn es drauf ankam, gegen Irland verloren. Die waren mal nah dran. Ich glaube, vorletztes Jahr war es, als Stuart Hawk dann den Ball über der Linie hat fallen lassen oder weiß ich, das ist ein der letzten Jahre bei den Six Nations waren sie ganz nah dran. Aber generell ist die Spielweise von Irland eine, mit der die Schotten nicht so gut zurechtkommen. Aber man muss auch sagen, Irland hat super überzeugend gegen Frankreich gewonnen, aber zu dem Zeitpunkt wussten wir noch nicht, wie sehr das bei Frankreich kriselt. Irland hat eine italienische Mannschaft zu null zu Hause geschlagen, die aber auch sich in einem Umbruch befindet und da vor allem noch befunden hatte. Und dann haben sie gegen Wales Probleme gehabt, vor allem der zweiten Hälfte. Und jetzt gegen England so kassiert. Ich glaube, Irland ist nicht ganz so gut, wie wir es vielleicht dachten. Aber Schottland hat auch gerade erst gegen Italien verloren. Deswegen ist es schwer zu sagen. Am Ende bei den Six Nations ist Heimvorteil schon groß. Und ich sehe Irland nicht zu Hause gegen Schottland verlieren tatsächlich. Aber die Schotten, die werden eine Chance sehen. Die haben gezeigt gegen England, wie gut sie spielen können. Und in so einem Spiel kann einiges passieren. Trotzdem, ich sehe Irland vorne.
Und das zeigt ja auch die Ausgeglichenheit in den Six Nations. Irland war kurz davor, mit 12 Siegen am Stück einen Rekord aufzustellen. Er hat gesagt, England hat die Tür zugeschlagen und gesagt, ist nicht. Nicht bei uns, genau. Ja, und jetzt fahren die Engländer also nach Lyon gegen Frankreich. Wenn wir vor zwei Wochen geschaut hätten, hätten wir zutiefst betrübte Franzosen gehabt nach diesem Unentschieden gegen die Italiener und zutiefst betrübte Engländer nach der Niederlage gegen die Schotten. Jetzt sieht es bei beiden natürlich ganz anders aus. Wie gesagt, wenn Schottland gegen Irland gewinnt, hat England die Möglichkeit tatsächlich dieses Turnier noch zu gewinnen. Schottland und Frankreich haben auch theoretische Chancen, aber das sind eher theoretischer Natur. Was erwarten wir?
Ich erwarte da von beiden Mannschaften, dass sie das mitnehmen, was sie vor allem hinten raus an Emotionen jetzt gezeigt haben und erlebt haben in den Spielen. Ich glaube, dass Frankreich wieder vor allem mit dieser Mannschaft ähnlich spielen wird wie jetzt gegen Wales, vielleicht sogar noch ein paar neue Gesichter rein. Da hat man gemerkt, dass es hilft, diese Mannschaft ein bisschen umzubauen. Wir hatten ja auch letzte Woche drüber gesprochen.
Das macht Galtier ja normalerweise nicht. Das war jetzt ein Novum, aber es hat funktioniert.
Ja, also diesen World Cup Hangover mussten sie irgendwie loswerden. Miafu hat überzeugt, Colomb, der auf der ersten Reihe reinkam für Antonio, ganz stark. Und sie haben gezeigt wirklich diese starke Bank, wie wichtig die sein kann. Und das wird die Engländer auch beschäftigen. Die werden wissen, wir können nicht wie gegen Irland hier in dem Spiel, wo wir vor allem früh vielleicht dominieren können wir nicht die Chancen auslassen zu punkten, weil hinten raus Frankreich ähnlich wie Südafrika mit dem Bombsquad echt nochmal was bringen kann. Ich glaube, England wird nicht so am Set-Piece, an den Standardsituationen dominieren können wie gegen Irland. Das war ganz entscheidend, dass sie da sowohl Gasse als auch Gedränge die stärkere Mannschaft waren. Gasse ist ein Problem bei Frankreich in diesem Turnier gewesen, war aber deutlich besser gegen Wales, damit auch Thibaut Flamand zurück in der Startaufstellung. Und Gedränge sind sie die beste Mannschaft im Turnier. Also da wird England hart kämpfen müssen, um eine ähnlich gute Plattform von den Standardsituationen zu bekommen wie gegen Irland. Weil wenn sie die nicht haben, dann wird es schwierig. Frankreich kickt gern lang und hält den Ball aber im Feld. Da müssen wir mal schauen, wie die Engländer noch kontern. Ich kann mir vorstellen, dass die Engländer viel mit Ball in der Hand laufen werden, ähnlich wie gegen Irland. Und ja, mal schauen. Die französische Verteidigung muss sich verbessern. Da muss schon etwas diese Woche ran, weil wenn sie diese Lücken lassen, den Engländern wie gegen Wales, dann können sie da sehr früh in Rückstand geraten. Und dann, wir wissen, die französischen Fans sind da auch gerade, ja, die können ganz schnell die Seite wechseln, glaube ich, mit dieser Mannschaft, wenn die Performance nicht stimmt.
Aber diese Lücken waren ja auch schon vorher da. Mal gucken, wie das wird. Aber wir freuen uns auf einen spannenden letzten Samstag. Also Samstag 15.15 Uhr, Wales, Italien, 17.45 Uhr, Irland, Schottland, 21 Uhr, Frankreich, England, Herr Producer.
Ich bin immer noch schockiert, dass Simon gesagt hat, die Italiener spielen das bessere Rugby. Wenn sie gegen Österreich oder gegen Deutschland spielen würden, ja, aber okay. Wir werden sehen. Danke, Nicola.
Italien spielt zurzeit besseres Rugby als Wales, muss man sagen. Aber ich glaube, in diesem Spiel reicht es nicht nur, besser auf dem Feld die besseren Spielzüge zu haben. Da geht es dann darum, in den einzelnen Kollisionen, wer will es mehr. Und da glaube ich, wird Wales zu Hause da zeigen, dass sie immer noch die Hausherren sind.
Adjust your Wettscheine accordingly. Danke Simon, danke Nicola. Kurze Pause in der Big Show 652. Dann geht's weiter mit dem fluchenden Klassenzimmer. Mal wieder.
Hallo, hier ist Hagen Stamm und ihr hört Sportradio 360.
So, Herr Schöffner. Also, das fluchende Klassenzimmer flucht schon. Ich möchte mal ganz kurz, bevor wir beginnen, ein kleines Bild malen. Wir sehen uns Dienstag und Mittwoch und am Montag komme ich in diese Klasse rein. Ich habe nicht mal Unterricht in dieser Klasse. Möchte über den Wechsel von Russell Wilson zu Pittsburgh die Meinung hier einholen. Das Erste, was mir Lukas mit K, übrigens, wir haben Lukas mit C, wir haben Nico, wir haben Lukas mit K, wir haben Adrian und Marin hier. Dominik, ich verwechsel immer Dominik und Marin. Dominik und Adrian. Egal, ich komme in diese Klasse rein und das Erste, was ich am Montag in der Früh von Lukas, was er mir entgegenbrüllt, ist, das war doch ein Elfmeter. Also ich wusste, dass hier die Allianzen so, das geht doch nicht, Lukas, dass sie gleichzeitig dem Klopp die Daumen drücken und Bayern-Fan sind, oder geht das schon? Okay, und ich habe...
Warum nicht? Ich bin auch so, ja. Ganz ehrlich.
Ich mach die 3 draus, wieso soll das nicht gehen?
Für mich war es kein Elfmeter.
Ach komm. Ganz
damit hast du dich disqualifiziert und darfst auf deinem Platz
ganz ehrlich, beim ersten Hinschauen war ich mir auch nicht sicher. Bei der zweiten Zeitlupe dann...
Er hat den Ball ganz klar als erst getroffen.
Ach so, das ist ganz ehrlich. Bei so einem Kick gegen den Oberkörper, das ist doch scheißegal, was er davor trifft. Das tritt ihn mit dem karatemäßig in den Oberkörper rein. Also,
noch ein vielleicht retuschiert hat er ihn, aber mehr aber nicht.
Der Kontakt ist ja trotzdem da.
Ich will mich ja komplett verarschen.
Wenn der Kontakt da ist, also jetzt mal ganz ehrlich, da ist egal, ob er davor den Ball weghaut, wenn man so reingeht im 16er, dann ist man gerade, also ganz ehrlich.
Aber wir haben gesehen, dass Ake nicht fähig ist und dass es ein Fehler war, Guardiola nicht aufzustellen.
Ah, oh, oh, Gott, so früh schon. Jetzt, so früh. Aber es ist stark, dass jetzt die...
Kroatien ist die Hammer, der ist nur zum Provozieren hier. Der hat doch keine Qualität.
Doch, das hat ganz große Qualität. Und ich bin mittlerweile auch so weit, dass ich dem Argument nichts mehr abgewinnen kann. Er hat doch zuerst den Ball gespielt. Wenn jemand geistesgestört irgendwie reinfährt, egal ob er der Mittellinie oder im Strafraum, und dann den Spieler umräumt, dann ist es mir egal, ob er zuerst mit der Zehenspitze vielleicht... jemand erreicht hat, oder?
Danke, Herr Huber.
Nein, nicht danke, Herr Huber. Elfmeter, sage ich.
Aber ganz
Ich ja. Sag Elfmeter.
Zu 100%. Das ist, also wenn man so angeflogen kommt.
Ach komm.
Das ist in jeder Position auf dem Spielfeld ist das ein Foul, ganz klar.
Das heißt, wir dürfen im Fußball keinen Kontaktsport mehr haben, oder?
Das hat doch nichts mit Kontaktsport zu tun, wenn du einfach den Oberkörper drehst.
Ja, wir distanzieren uns auf Basketball, wo sich keiner mehr berühren darf, also wirklich.
Doch, darfst du, aber auch nur unter bestimmten Umständen.
Ach, wenn du so in der NFL jemanden trittst, fliegst du vom Platz.
Scheiß.
Moment, Nico hat die Premises verlassen. Kommen Sie dann gern wieder zurück, Nico. Neues Gesprächsthema. Wir haben aber das Wochenende noch nicht ganz abgeschlossen, weil der Lukas mir nämlich gesagt hat, dass er bei den Bayern war. Ich meine, Lukas, wie hat man so ein Händchen, dass sie beim 8:1 dann dort sind?
Keine Ahnung, Zufall.
Zufall. Wie war's, blöd gefragt, ja?
Ja, ich stand in der Südkurve leicht rechts unten. Da hat man jetzt nicht ganz so viel gesehen von dem einen Tor. Also Gnabry zum Beispiel, es war ein schönes Tor und ich habe es nicht so gut gesehen. Aber an sich, das war immer wieder ein geiles Spiel. Man hat
war einfach wieder, die haben wieder guten Fußball gespielt. War wieder schön anzuschauen.
Jetzt haben wir ja die spannende Situation, und da kommt der Nico wieder. Wir haben die spannende Situation, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Lukas, im Stadion war das auch so klar. Also ist immer, im TV wird es immer anders transportiert, dass Leon Goretzka ein richtig gutes Spiel gemacht hat. Und dass es jetzt vielleicht so ist, also vielleicht wisst ihr schon mehr als ich, aber es scheint ja doch so zu sein, dass der Nagelsmann den Pavlovic einberuft in den DFB-Kader, aber den Goretzka nicht. Komisch oder in Ordnung aufgrund der letzten Woche? Also am Wochenende war Goretzka gut, aber er hat ja nicht immer gut gespielt.
In Ordnung. Ich finde es auch nicht schlimm. Also ich finde, über die Saison gesehen hat er jetzt nicht so performt. Klar, er war jetzt gut am Wochenende. Wenn er das jetzt die nächsten Wochen beweist, dass er so weiterspielen kann, dann könnte es vielleicht eine Fehlentscheidung gewesen sein, aber das kann man jetzt noch nicht sagen. Und Pavlovic muss ich aber sagen, ich finde, der Junge, der ist einfach geil drauf, heiß, und ich finde, der macht seit Wochen gute Arbeit.
Also ich stimme ihm dazu, aber ich glaube, dass Pavlovic auch sehr viel eine politische Entscheidung ist, dass er einfach das Spiel für Deutschland macht und dass Serbien somit halt raus ist aus der Verlosung.
Das glaube ich auch. Einfach der Serbien nicht die Chance zu geben, ihn zu bekommen.
Also da geht es, glaube ich, weniger um die EM als einfach nur, dass er dann für Deutschland spielt.
Okay, verstehe ich. Ich glaube, wir haben es mit dem Alaba ganz ähnlich gemacht. Zu Recht auch. Und jetzt ist er, ich weiß gar nicht, wenn der Alaba noch hätte spielen können, aber was ich komisch finde, ein kleines bisschen, ist halt, dass so viele Spiele sind nicht mehr für die deutsche Nationalmannschaft vor der Europameisterschaft. Und wenn jetzt wirklich vier Stuttgarter einberuft, die gut in Form sind, okay. Aber hat man nicht dem Flick immer vorgeworfen, dass er zu viel experimentiert hätte? Oder eigentlich, Nico, Sie nicken, Sie sind wieder da, es freut mich sehr, Sie haben einen Schluck genommen. Aber dieses Experimentieren, ich halte es für ein kleines bisschen gefährlich. Auch wenn ich es toll finde, dass man sagt, die Spieler, die in Form sind, die spielen auch.
Sehe ich genauso, aber du kriegst ja keine Konstanz in die Mannschaft rein und kein Mannschaftsgefüge vor allem. Es ist wirklich, eine Mannschaft funktioniert dann, wenn sie viel miteinander spielen. Und wenn du jedes Mal wieder neu rum experimentierst, dann habe ich halt irgendwie so das Gefühl, ja, nie so dieser Flow dann drin, so, hey, wenn ich mit dem zusammenspiele, dann funktioniert, sondern du hast immer wieder jemand anderen neben dir.
Ja, aber Gefühl hast du ja einfach schon seit mehreren Monaten keine Mannschaft mehr da.
Da muss auch ein Andrich mitgenommen werden, der ist auch.
Ja, also, wie gesagt, wissen wir nicht. Also, ich glaube auch, dass er mitgenommen wird. Jetzt,
ich glaube nicht sogar.
Schauen wir mal, aber vielleicht, also zum Zeitpunkt unserer Ausstrahlung wird man es dann schon wissen. Ich finde das schon spannend, was er versucht, aber ich weiß nicht, ob das zielführend ist. Und wenn jetzt Toni Kroos die einzige Konstante ist, also nicht die einzige, aber eine der wenigen Konstanten, das halte ich auch für ein bisschen schwierig. Ja. So. So viel dazu. Hat irgendjemand was zum Formel 1 Grand Prix zu sagen? Nein, keine. Ja, okay, Lukas hat was zu sagen, bitte.
Ja, man hat einfach gesehen, dass...
Ist es nicht jetzt schon langweilig, wenn sogar Checo Perez Zweiter wird? Ja.
Also ich im Stadion war, habe ich nur die zweite Hälfte gesehen. Und es war, also... Das ist irgendwie, man kann davor schon, weiß davor schon ganz genau, wer gewinnt. Und dann hat man noch so... Davor halt so immer, ja, Ferrari, die haben eine Chance, aber im Endeffekt kriegen sie es doch wieder nicht hin. Klar kann man jetzt sagen, Carlos Sainz ist nicht gefahren, sondern der junge Behrmann. Aber ich finde, er hat es nicht schlecht gemacht dafür.
Sechster geworden, ne?
Siebter ist er, glaube ich, oder Sechster oder Siebter. Und ich fand das auch, ich fand auch sein Qualifying gut. Er ist zwar nicht ins Q3 gekommen, aber weil er halt diese Sicherheitsrunden gefahren ist, aber ich fand das schon ordentlich, wie er es gemacht
hat. Aber andererseits denke ich mir auch so, ja, er hat es nicht schlecht gemacht, aber er fährt halt auch schon, glaube ich, das zweite oder dritte Jahr in der Formel 2. Erwartbar, wenn ich ehrlich bin, in so einem Auto, dass ich da unter die Top 6 komme, würde ich behaupten.
Wahrscheinlich, ja. Aber gut, ist ja schon mal ein gutes Zeichen, dass das Auto ins Ziel gebracht hat. Dann immerhin.
Und vor allem auf so einer Strecke. Der Jeddah ist jetzt nicht so einfache Strecke. Sehr nahe Mauern. Und
das hat ja schon Rookies gegeben, die dafür Unordnung gesorgt haben im Feld. Immerhin, ja. Sagen manche, oder auch wer sich erinnern kann an den ersten Teamkollegen vom Schumacher, an den Herrn Mazepin, das war ja auch so ein Experte, der ganz schwierig. So, ein kurzer Schwenk, wir gehen, weil ich war falsch informiert von euch, ich glaube euch ja alles und habe letzte Woche schon den Franz Büchner und den Jan Lüdecke bei mir gehabt und ich sag so, und jetzt machen wir eine DL-Playoff-Vorschau. Lukas, dabei waren die, ist noch gar nicht festgestanden, wie es geht. München gegen Wolfsburg, kurze Vorhersage.
Als München-Fan sage ich, dass München weiterkommt, aber es wird, glaube ich, schwierig werden.
Woran hakt es denn in diesem Jahr? An Toni Söderholm?
Glaube ich nicht. Das ist einfach dieser große Umbruch, der da stattgefunden hat, dass viele Leistungsträger weggegangen sind und auch mit der großen Erwartungshaltung herangegangen sind, wir werden oder wollen noch mehr Meister werden, was wahrscheinlich nicht klappen wird.
Kann Bremerhaven Meister werden? Haben Sie die mal gesehen in dem Jahr, wie sie in München waren?
Ich glaube vielleicht einmal,
okay,
wenn es hinkommt.
Ja, also ich bin schon stolz auf mich, dass ich weiß, dass Bremerhaven führt nach dem Grunddurchgang, immerhin.
Die haben das sehr, sehr gut gemacht.
Haben Sie ein Gefühl, Nico? Haben Sie was gesehen? Haben Sie überhaupt DEL gesehen oder gehen Sie nur eher unterklassig?
Also DEL schaue ich eigentlich gar nicht. Ich schaue zwar manchmal, wie so Ausgang ist, wie so steht, aber ich gehe echt bloß in den heimatansässigen Verein als Hockey schauen, ja.
Okay. Zweites großes Thema hier. Tut mir leid, Marin, dass wir heute nicht über Luka Modric sprechen und dass der NFL-Bezug von Josip Guardiola,
Guardiola?
Ja, Josip Guardiola ist Pep Guardiola. Wie heißt Ihr Guardiola? Joschko.
Joschko
Guardiola. Da, auch da ist NFL leider gar nichts, aber Adrian sitzt da drüben, Dominik. Ich weiß gar nicht warum. So, normalerweise bringe ich euch nie durcheinander, aber hier, wenn wir hier sitzen, dann schon. Dominik, was ist die größte Story in der Free Agency bis jetzt? Für Sie? Also, ich weiß schon, Russell Wilson, das berührt mich, aber ist das wirklich die größte Story oder gibt's was Größeres?
Boah, ich finde, es gibt viele Stories, viele große auch, aber die, wo mich, also die größte für mich wahrscheinlich ist tatsächlich der Vertrag von Kirk Cousins. Also, dass er zu Atlanta geht, ja, der Fit ist gut, das passt alles, aber für den Vertrag, einen 35-Jährigen, der sich die Achillessehne gerissen hat, seitdem keinen Snap mehr gemacht hat, einen 4-Jahres-Vertrag mit 180 Millionen zu geben, davon
wie viel sind garantiert?
100. Finde ich schon, nennen wir es mal mutig, bis, ich verstehe es halt ehrlich gesagt nicht ganz, wieso man denen so einen Vertrag gibt. Aber deswegen, der Vertrag ist wahrscheinlich für mich so die größte
Sache. Warum ist Atlanta ein guter Fit? Enlighten me.
Ja, er glaube ich, passt da ganz gut hin, auch mit den Offensivwaffen, die er hat, die jungen Leute, die er dann helfen kann, in die Liga sich reinzuarbeiten und so. Ich glaube, das passt, das Umfeld einfach. Aber wie gesagt, der Vertrag ist für mich sehr fragwürdig, so die Höhe. Also der hat sich gutes Geld verdient, kein Zweifel.
Und der hat schon gutes Geld verdient.
Das auch. Also wenn er den Vertrag erfüllt, so wie er da steht, glaube ich, hat er über 400 Millionen verdient in seiner NFL-Karriere, ohne auch nur ein einziges Playoff-Spiel zu gewinnen, stand jetzt. Hm. Ist schon nicht so schlecht. Aber ja.
Lukas? Hat sie irgendwas komplett vom Stuhl gehauen?
So komplett nicht.
Haben die 49ers irgendwas schon gemacht?
Ja, die haben ihren Defensive Tackle entlassen, weil er viel zu viel Geld verdient hatte, und haben sich Leonard Floyd geholt dafür.
Verdient aber auch ordentlich mit 10 Millionen.
Ja, es ist jetzt nichts Großartiges passiert.
Ich finde es total krass, wie ihr da drinnen seid in dieser ganzen Geschichte. Aber Pittsburgh sagt ihr, Dominik, Pittsburgh hat vieles gut gemacht. Sagt ihr mir das wenigstens, wenn schon die NFL-Experten was anderes sagen, wobei ihr natürlich Experten seid.
Dann jetzt glaube ich, ja. Also die Division ist natürlich schon hart, da gilt es einiges zu beweisen, aber don't sleep on them.
Nein.
Aber ich finde auch, also Russell Wilson hat auch einiges zu beweisen, weil...
Auch, es ist auch ein Do-or-Die für ihn.
Genau, weil das in Denver hat ja überhaupt nicht funktioniert. Und davor hat er halt nur, ihm wird es immer nachhängen, dieser Super Bowl Loss gegen die Patriots.
Ja, aber es war nicht sein Fehler.
Es war nicht sein Fehler, aber es ist trotzdem, er ist halt ein Teil dieses Teams und dieser Offense gewesen, die das verkackt hat.
Ja.
Und er hat halt auch die Interception geschmissen.
Er wäre ja auch in der Macht gewesen, zu sagen, so, nee, das machen wir nicht.
Ja, ich gebe die Kugel weiter, okay. Das Lustige, was natürlich nicht zu sehen war jetzt, es wurde gerade vorhin etabliert, dass Nico durchaus den Patriots zuneigt und Nico hat jetzt ganz, ganz sacht genickt, ja, wie die Sprache drauf kam, dass Russell Wilson den Ball damals geworfen und nicht einfach an den Running Back weitergegeben hat. Ja, das glorreiche.
Es war ja nicht nur irgendein Running Back, es war Marshawn Lynch, der damals alles zerstört hat.
Ja, also gut, was damals Pete Carroll eingefallen ist, als mit diesem Play Call, das wird auf ewig sein.
Man muss aber auch sagen, ich glaube Malcolm Butler war es, starkes Play.
Naja,
antizipieren, dass der Ball da kommt.
Ja, dann gibt es auf YouTube ein super Video, wie diese Interception zustande gekommen ist.
Ja?
Das ist ein richtiges Analysevideo, dass sie dieses Play im Training so oft gelaufen sind und eine Lösung dafür gefunden haben. Ja.
wie sie das verhindern können, dieses Play.
Aber gerade da sieht man halt auch, dass so Nuancen entscheiden, ja, auch über die ganze Karriere von Russell Wilson oder Tom Brady. Brady hat in den Super Bowls gegen die Giants, wenn ihr euch erinnern könnt, da hat er dann teilweise auch Pech gehabt, ja, wo wirklich seine Defensive-Leute, ich habe schon vergessen, wie der eine Typ heißt, Asante Samuel war es, glaube ich, eine Interception fangen muss im ersten Super Bowl gegen die Giants und das nicht macht und dann geht's halt den Bach runter. Lasst uns schließen und jetzt hole ich wieder den Rest der Gruppe rein mit euren Eindrücken. Ich weiß nicht, wie viele gesehen habt, aber Champions League, 6 Mannschaften, Marini, ich fange mit Ihnen an, 6 Mannschaften stehen fest, Real, PSG, Arsenal, Bayern, City und Barcelona. Ihr Tipp von den 6, wer hat den besten Eindruck gemacht bis jetzt?
Boah, City und Real.
Schon Real?
Ja, City und Real.
Warum Real? Haben mich nicht überzeugt, weil Leipzig war mindestens gleich gut, fand
ich. Ja, aber die haben doch auch in der Champions League Saison, wo sie jetzt auch nicht so performt haben, haben sie auch immer die ganzen Spiele gedreht und ich glaube, das spricht für die ganzen königlichen Sachen, was die da machen und ich glaube schon, dass sie es irgendwie wieder packen können, vor allem mit dem Kader, wie ehrgeizig die Jungs teilweise sind und
wer macht die Tore?
Der Bellingham.
Ah, okay, gut. Mittelstürmer Bellingham, gut.
Oder Vinicius, kommt immer darauf an.
Ja, Vini Junior finde ich auch.
Bisschen aufpausen
davon. Ja. Ab und zu hört man, ja.
Wie fällt der Vigo auch schon wieder, aber naja.
Es schaut ihr denn alles oder habt ihr das dann als YouTube-Clip irgendwie oder auf Insta?
Ja, Modric hat gespielt.
Ah ja, okay, dann ist alles klar. Lukas, hat Sie irgendjemand überzeugt? Ich war gestern ein kleines bisschen, ich weiß nicht, wie viele Sie gesehen haben, aber Arsenal habe ich jetzt nicht so toll gefunden, wie ich dachte, dass ich sie finden würde.
Arsenal habe ich nicht gesehen, aber es war, glaube ich, auch nicht überragend, was die gespielt haben. Ich habe das Barca-Spiel geschaut.
Ja, ich auch, leider. Was heißt leider? Ja. Also das Tor von Lewandowski machen alle hier anwesend. Übrigens herzliche Gratulation zum Gewinn des Fußballturniers hier in der Schule. Dieses Tor, vielleicht steht ja nicht alle dort, wo Lewandowski gestern gestanden ist, aber wenn ihr dort steht, dann machen alle das Tor.
Ich finde, Barca war jetzt auch nicht überragend, nee. Aber Napoli war halt einfach noch schlechter gestern.
Naja, aber Barca hatte trotzdem schon ein paar schöne Kombinationen, also muss man ja, den schon lassen.
Beim ersten Tor, glaube ich, war, kein Spiel.
Wo der Lewandowski durchgelassen hat, war schon ein schönes Tor.
Napoli war einfach nicht gut gestern.
Ja. Ja, Napoli hat sich ein bisschen gefahren, aber ich fand auch, dass die gestern nicht besonders stark waren. Nico, Sie haben was am Sie gesehen?
Ja, ich habe es nebenbei Arsenal geschaut, aber eigentlich habe ich mich mehr auf, also ich habe tatsächlich 3 Spiele gleichzeitig geschaut.
Auf ich einen, auch, ja.
Auf dem einen lief Eishockey gestern, war Playoffs vom Heimsessing-Verein, dann Saarbrücken gegen Gladbach.
Und das habe ich komplett verdrängt gestern,
das hat, ja. Das habe ich angeschaut und dann auf dem dritten Bildschirm lief dann noch Arsenal im Hintergrund, aber ich habe tatsächlich auch nicht so viel gesehen, leider.
Lukas, wer hat Sie überzeugt? Insgesamt sind es die Bayern, weil ich sage, die Bayern sind immer gefährlich. Nach diesem brillanten Auftritt gegen Lazio.
Mei, es ist halt, wenn alles gut läuft, kann schon funktionieren, als es der einzige noch verfügbare Titel ist, weil die Bundesliga ist durch.
Ja.
Und wenn sich alle zusammenrotten und es wirklich funktioniert, also die Mannschaft kann auch jeden schlagen, wenn es läuft.
Finde ich auch. Ihnen bleibt das abschließende Wort, Dominik. Wer gewinnt die Champions League? Ohne, dass wir wissen, ob Dortmund, weil natürlich die der sentimentale Favorit weltweit sind, wahrscheinlich ob Dortmund oder... Also ich glaube, ihren Kandidaten kenne ich, die haben noch nicht gespielt. Aber ist Inter Mailand in diesem Jahr dran?
Boah, ich würde sie ihnen sehr gönnen, aber da habe ich dann doch ein bisschen Zweifel, dass sie an die Großen scheitern werden.
Ja, aber letztes Jahr hatte doch jeder auch Zweifel vor diesem Finale und man muss ganz ehrlich sagen... Die müssen mindestens in die Verlängerung kommen, weil was Lukaku da liegen lassen hat, war natürlich Wahnsinn.
Ich sage das, was ich schon die ganze Zeit sage, die wissen genau, was sie tun und das machen sie sehr gut. Deswegen, die können zu jedem Zeitpunkt ihn schlagen, würde ich behaupten. Aber ich glaube, dass es am Ende dann trotzdem nicht reicht für Inter. Ich würde sie dann sehr gönnen, aber ich glaube, da bleiben sie irgendwo hängen am Weg.
Ihr hört es hier first. Im fluchenden Klassenzimmer, das sich jetzt beruhigt hat. Wir dachten, dass sich das Klassenzimmer jetzt beruhigt hat, aber dann kommt der Lukas noch mit was um die Ecke. Lukas, ich glaube, es geht darum, wird Harry Kane den Torrekord von Robert Lewandowski schaffen? Was ist dazu notwendig? Ich meine 12 Tore in 9 Spielen.
12 Tore in 9 Spielen.
Ist es. Sie haben ihn ja auf die Beine geguckt, auch zwar aus der Südkurve, aber spielt die Mannschaft jetzt schon für Harry Kane? Also so im Sinne von, dass wenn es 5-0 steht, wenn das Spiel gewonnen ist, dass wirklich darauf geachtet wird, dass Kane das schafft.
Ich hoffe nicht. Ist die Frage, ich würde nicht behaupten, dass sie direkt dafür spielen, aber er ist halt derjenige, der halt dann, wenn sie es brauchen, die Tore macht. Und auch wie man jetzt am Wochenende gesehen hat, es ist jeder geil drauf, ein Tor zu machen bei den Bayern.
Aber jetzt wieder.
Harry Kane.
Außer Thomas Tuchel.
Ist halt derjenige, der es trotzdem halt dann nicht nur ein Tor macht, sondern die nächste Woche drei. Und halt dann auch oftmals da steht, wo er stehen muss.
Ganz kurz noch das Argument von Thomas Wagner, das er gegen Lewandowski vorgebracht hat, weil Lewandowski ja Gerd Müller überholt hat. Und Gerd Müller hat in dieser Saison, wo er seine 40 Tore geschossen hat, meine ich, maximal 2 Elfmeter geschossen und Lewandowski hat 15. Kane schießt auch die Elfer. Ist das für euch ein Argument, wo er sagt, okay, das ist ein bisschen weniger wert oder ist ein Elfer als Tor gleich viel wert? Dominik, Marin ist ein bisschen abgelenkt.
Dieses, also, ich weiß nicht, das sind doch gar nicht so viele
gewesen. Es sind nicht so viele, aber bei Lewandowski waren es mehr und das hat irgendwie...
Tor ist Tor.
Ja, also ich finde es Lewandowski gegenüber jetzt auch ein bisschen ungerecht, weil ein Elfmeter muss ja auch erstmal irgendwie entstehen und erarbeitet werden. Klar, nicht immer von ihm, aber es waren jetzt dann schon auch...
Und selbst wenn er, sagen wir mal, 15 Elfmeter geschossen hat in dem Jahr, hat er trotzdem dann noch 26 Tore gemacht. Letzte wurde Torschützenkönig mit 16. Ja. Also es ist trotzdem noch eine starke Saison, wenn man die wegrechnet.
Ja. Und wer es gestern gesehen hat, diese Einstellung vom Elfmeterschießen dann bei Arsenal gegen Porto, wenn die Kamera so von hinten ist, dieses Tor schaut plötzlich extrem klein aus, finde ich, wenn da der Tormann drinsteht.
Muss ja auch erstmal gemacht werden. Ein Elfmeter ist ja nicht gleich ein Tor. Also wir haben ja genügend Elfmeter gesehen, die nicht verwandelt
wurden. Ja, weil es der Torwart viel leichter hat.
Finden Sie?
Natürlich.
Ja gut, der Tormann hat keinen Druck. Ja.
Vom psychischen Aspekt und vom Druck her hat das ja viel leichter. Ich habe mir letztes Mal das Interview angeschaut von Alaba, wo er mit 19 in Bernabeu, wo er das Tor gemacht hat. Dann hat er gesagt, du läufst dahin und dann siehst du nur, wie das Tor kleiner wird. Und dann steht noch Iker Casillas vor dir und du bist in Bernabeu und dann...
Und hinter dem Tor 10.000 Fans die Gegend geschlagen.
Genau. Ja. Dann musst du erstmal treffen, das ist schon eine Kunst.
Aber weil er halt Österreicher ist, hat er getroffen.
Bester Mann?
Bester Mann.
Hallo, hier ist Fabian Hambüchen und Sie hören Sportradio 360.
Big Show 652 und ich glaube, es ist das erste Mal, ich tausche öfter Sprachnachrichten mit Günter Bresnik aus, aber ich glaube, es ist das erste Mal, dass wir ihn in der Big Show haben. Ich freue mich sehr. Der Coach aus Wien, Günther, herzlichen guten Morgen.
Guten Morgen, schön, dass ihr mal da sein darf.
Ich glaube, ich habe dich schon eingeladen, aber jetzt hat es endlich funktioniert. Günther, ich möchte folgendermaßen anfangen. Ich höre ja öfter, gerade auch von Vertretern vom ÖTV, wenn ich frage, warum sind denn die Tschechen so gut bei Männern und bei Frauen, vor allen Dingen bei den Frauen, aber auch bei den Männern, dass es in der Tschechischen Republik so viel bessere Möglichkeiten gäbe als in Österreich. Ist es denn so, Günther? Ich kann das nicht einschätzen.
Also bessere Möglichkeiten, wenn man da jetzt die Platzsituation, Hallensituation betrachtet, tue ich mir schwer, das zu beurteilen. Was sicher ist, dass also die Tradition, was vor allem Trainer anbelangt, in der Tschechei größer ist, länger. Wir haben, also ich habe das zum Teil auch bei einem tschechischen Trainer gelernt, wie ich sehr jung war. Wie ich bei dem Eugen Kressel gearbeitet habe, war da immer der Jan Svoboda da, dann später Jan Kukal. Da waren immer sehr viele tschechische Trainer bei uns in Österreich und ich glaube auch, dass die Spitzenspieler in der Tschechei dann später auch länger beim Tennis als Coaches oder Trainer dabei bleiben.
Okay.
Und bei uns ist das nicht in dem Ausmaß der Fall.
Wenn du jetzt jemanden siehst und ich sag dir, wie es ist, mich begeistert, der mit seiner Einstellung, mit der Art und Weise, wie er sich durchbeißt, wenn du jemanden siehst wie den Jakob Menzig oder Menzig, ich weiß nicht, wie man ausspricht, mit seinen 18 Jahren, ist das, ich kann es ja nicht beurteilen, wie gut der Tennis spielen kann, aber mir taugt es, wie der auf dem Platz auftritt. Was hältst du von dem?
In erster Linie spielt er sehr gut Tennis. Also das Auftreten am Platz ist für mich nach wie vor sekundär. Weil es ist ein Riesenvorteil, wenn man sich dann noch normal aufführt, beziehungsweise dass man sich richtig verhält, wie der die Matches da teilweise
serienweise im dritten Satz gewinnt, in dem Alter auf höchstem Niveau, ist bewundernswert. Aber der verfügt über einen extrem guten Aufschlag, hat ausgezeichnetes Grundlinienspiel und ist ein toller Athlet für seine Größe. Das sind die Zutaten, die einen tollen Spiel ausmachen. Für mich ist das, erinnert es sehr stark an den Thomas Werdig. Mhm. Und, also ich glaube, dass der von den jungen Spielern für mich momentan der am besten ausgebildete und vielversprechendste ist. Also dass man sehr, sehr schnell in die ersten 20, ersten 30 schafft, würde mich das nicht überraschen.
Ist es nach wie vor so, dass wenn du einen Spieler in der entsprechenden Größe hast, dass es immer noch diese 1-2-Kombination Aufschlag-Vorhand ist, die einfach Matches gewinnt?
Wenn es so toll ist, in seinem Fall ist es nicht einmal notwendig, dass er diese 1-2-Tennis spielt, wie man das nennt, sondern der kann auch von der Grundlinie sehr gut die Ballwechsel mitgehen. Ich glaube, dass der vor allem die Legen gut spielen wird, aber das große Plus von dem ist einfach, dass er sich für seine Größe außergewöhnlich gut bewegt. Und das fängt jetzt an. Also alle diese Spieler, die da über 1,85, 1,90 sind, die waren früher sehr schlecht, was die Beinarbeit und die Beweglichkeit anbelangt. Heute sind die da vorne mitspielen, auch in dem Bereich, was Athletik anbelangt, ganz vorne dabei.
Jetzt ist seit ein paar Wochen, nein, es sind gar nicht ein paar Wochen, ich glaube seit einer Woche, Günther, gibt es den erstaunlichen Fall in der Weltrangliste, dass keine einhändige Rückhand mehr vertreten ist unter den Top Ten. Der Dominik hat in jungen Jahren beidhändig gespielt. Auf dein Anraten hin ist er zum Einhänder geworden. Dimitrov hat, glaube ich, jetzt eine Chance in Indian Wells. Tsitsipas auch, dass sie wieder zurückkommen in die Top Ten. Muss man da nostalgisch werden, ein kleines bisschen, auch aus ästhetischer Sicht? Oder ist das einfach der Gang der Zeit?
Es ist so, dass die ganzen jungen Spieler die letzten 20 Jahre wahrscheinlich mit einer beidhändigen Rückhand angefangen haben, weil es halt schon mit 3, 4, 5 Jahren beginnen und da gar nicht möglich ist, mit einer Hand zu spielen. Und dann wird keiner, wenn er nicht extrem schlechte Rückhand hat, das Risiko eingehen zu wechseln. Für mich ist eine einhändige Rückhand nicht nur, was das Ästhetische anbelangt, sondern auch was die Variation anbelangt mit Slice, automatisch hast du dann auch früher einen guten Wolle. Man kann meines Erachtens ein bisschen mehr damit machen, wenn gleich die Leute sagen. Ich sage, eine sehr gute, ausgebildete einhändige Rückhand muss den Vergleich mit einer sehr guten beidhändigen nicht scheuen. Wenn ich einen Wawrinka hernehme, also die Rückhand von dem, die würden sich viele der beidhändigen Spielen auch wünschen. Aber wenn das Verhältnis zwischen einhändig und zweihändiger Rückhand derartig negativ für die Einhände ist, ist es kein Wunder, dass da keiner in den ersten 10 ist, weil ich weiß gar nicht, wie viele Einhände es in den ersten 100 gibt. Und die wirklich, also der Dominik oder was, der die einhändige Rückhand da sicherlich in den ersten 10 präsentieren würde, wenn es nicht andere Dinge schiefgelaufen sind, glaube ich, das hoffentlich bald wieder Nachfolger finden. Also für mich wär's eigentlich ein Versäumnis, keinen einhändigen Spieler da in den ersten 10 zu sehen, sowohl bei den Damen als auch bei den Herren.
Also Musetti, Dimitrov, Evans, Tsitsipas, der Dominik, wenn man jetzt die Top 100, sonst fällt mir spontan auch niemand mehr ein. Vielleicht sind 7 von den Top 100, aber sonst fällt mir niemand ein.
Das ist halt ein sehr, sehr geringer, das sind dann unter 10%, 7% wären das da. Das ist sehr wenig und da kann man das weiter vorsetzen. Die ganzen jungen Spieler, die nachkommen, abgesehen von der Musetti, der noch sehr jung ist, kommt ja kaum noch was mit einer einhändigen Rückhand. Wenn Trainer das gut ausbilden würden, bin ich überzeugt, dass es wieder eine Mehrzahl, eine Vielzahl an einhändigen Spielern in den ersten 100 gäbe. Und dann hängt es ja nicht nur von der einhändigen Rückhand ab, wenn man erste 10 ist. Da spielen so viele andere Faktoren mit. Wenn die dann schlecht ausgebildet sind, nützt man selbst eine super einhändige Rückhand nichts. Also das ist jetzt nur die einhändige Rückhand als Hindernis für die Top 10 zu sehen, halte ich für, ja, gelinde gesagt, schwachsinnig.
Jetzt haben wir den Dominik ein, zwei Mal angesprochen. Der ist in dieser Woche in Csekiszentesa in Ungarn unterwegs und hat da einen jungen Mann dabei, ich glaube, den du sehr gut kennst, den ich überhaupt nicht kenne, Karlis Lenix, wenn man ihn so ausspricht. Wer ist das?
der Carles ist ein Lette, der selber ganz gut Tennis gespielt hat. Meines Erachtens relativ früh aufgehört hat mit der Profikarriere. Ein Jugendfreund vom Ernest Gulbis, der bei mir, glaube ich, 2 oder 3 Jahre trainiert hat. Später auch ein bisschen als Trainer gereist ist, also vor allem mit der Schacher Bär, was Spitzentennis anbelangt. Später dann Generalsekretär im lettischen Verband war und jetzt für das Olympische Komitee arbeitet. Er war Davis Cup Kapitän. Also, das ist ein Mann mit einem guten Background. In erster Linie ist er aber ein intelligenter Bursche. Der kommt aus meines sehr guten familiären Verhältnissen. Und, glaube ich, hat den nötigen Verstand und auch die, hoffentlich das Feingefühl, dass er weiß, wo er beim Dominik ansetzen muss.
Du, wenn der Lennox Generalsekretär des lettischen Tennisverbandes ist, ist der Ernest schon Präsident oder müssen wir dann noch ein bisschen drauf warten?
Nein, der Ernest ist schon länger Präsident. Er ist schon seit letztem Jahr Präsident.
Okay, gut.
Er ist nicht mehr Generalsekretär, der war Generalsekretär, okay. Der Carles.
Okay. Jetzt ein anderer Mann, den du sehr gut kennst, mit dem du bis vor einem Jahr, glaube ich, zusammengearbeitet hast, ist Guy Monfils, der jetzt gerade in Indian Wells sehr gut spielt, hat den Hurkacz geschlagen, 6-0 den ersten Satz gewonnen, hat dann gegen Norrie auch noch gewonnen, war mit Satz und Break hinten. Wenn man sich die Karriere von Monfils anschaut, ist da was liegen geblieben? Weil der hat ja so ein Talent oder hat er einfach wirklich dieses massive Pech gehabt, in dieser Federer-Nadal-Djokovic-Ära aufzuwachsen. Der Dominik hat ihn immer komplett auf süß gehabt, egal zu welcher Tages- und Nachtzeit. Dominik hat immer gewonnen gegen Monfils. War das ein bisschen Pech oder hätte Monfils eigentlich mehr gewinnen sollen?
Für mich sicherlich der Spieler, der über Fähigkeiten verfügt wie kaum ein anderer und trotzdem nie ein Grand Slam Turnier gewonnen oder ein Tausender Turnier gewonnen hat und Grand Slam Turnier nicht einmal im Finale war. Die spielerischen Fähigkeiten von dem sind unbestritten. Die Gründe, warum der nie oder bis dato noch einmal, ich halte es immer noch für möglich, dass der Tausender-Turnier gewinnt. Also ich habe mir das Match heute auch in voller Länge angeschaut, mit ihm kurz danach per WhatsApp verkehrt. Also der macht einen sehr, sehr guten Eindruck, trotz seiner bald 38 Jahren. Aber der ist athletisch immer noch auf dem besten Stand. Meines Erachtens war der Hauptdiskussionspunkt zwischen ihm und mir, wie aggressiv er spielen muss. Für mich hat er vom Laufen weggehen müssen und schneller spielen. Das hat er in den letzten 1-2 Jahren, muss ich sagen, besser praktiziert. Und wenn der gesundheitlich voll da ist, also halte ich das durchaus für möglich. Auch jetzt, wie günstig dieses Turnierverlauf. Ja, ich meine, muss ich mal den Ruth schlagen und so, aber das ist ein Djokovic-Weg. Also die Spieler, gegen die er sich sehr schwer getan hat, gegen den hat er nie gewonnen, die sind jetzt einmal weg. Also ich halte das nicht für ausgeschlossen, dass der auch noch heuer oder nächstes Jahr was ganz Großes gewinnt.
Es wäre eine Freude, es macht einfach Spaß, dem zuzuschauen, ganz ehrlich. Also und ich habe mir das auch immer gedacht, der müsste eigentlich von seiner Anlage her, der müsste offensiver spielen. Die Ballwechsel sind einfach meistens zu lang bei ihm. Und dass man das vielleicht den Kopf nicht reinkriegt, schwierig.
Das ist dem so eingekämpft worden, fehlerfrei zu spielen. Das ist fast so, Bösch hat gesagt, Junioren-Tennis. Und wenn einer Junioren-Tennis mit den Möglichkeiten spielt, die er hat, weil er kann ja schneller, Aufschläge etc. Das sind alles Dinge, die er jetzt erst so richtig durchläutet, das ganze Match. Ich höre mir das, meistens schaue ich mir die Geschwindigkeiten an. Der sie wird da doch jetzt regelmäßig teilweise über 130. Kaum einen langsamen ersten Ausschlag mehr. Er spielt von der Grundlinie, abgesehen von ganz wenigen Punkten, die er dann auch im richtigen Moment spielt, sehr aggressiv. Er geht nach wie vor ein bisschen zu wenig ans Netz vor, aber grundsätzlich ist seine Spielersichtung wesentlich aggressiver geworden und das ist auch für mich der Grund, dass er da jetzt eigentlich unverhältnismäßig mehr gewinnt zu seinem Karrierestatus. Gegen Ende der Karriere so zu spielen und das so zu ändern, ist für mich bewundernswert. Ich weiß, wie schwer das für ihn war, aber es ist schön, dass das jetzt einmal so Früchte trägt, zumindest für Außenstehende. Für ihn zählen eigentlich nur Siege. Auf der anderen Seite hat er mich immer ein bisschen den Eindruck erweckt, dass er
hohe Unterhaltung für ihn noch bedeutender ist als ein ganz stures, auf den Sieg ausgerichtetes Spiel. Der sagt, wenn er so einen Zauberball schlägt, dann ist das für ihn befriedigender, als wenn er da zwei, drei Games rauswirkt. Aber jetzt hat er ganz eine gute Balance gefunden. Ich finde das sehr unterhaltend, was er macht und trotzdem ganz aus einer Endzweck ausgerichtet ist.
Ein Sorgenkind habe ich noch, Günther, und ich weiß, du kennst den Jungen seit der seit er ganz jung ist. Ich weiß noch, 2016 war es, da ist er nach Wien gekommen zu dir, da ist er, glaube ich, mit einem Gipshaxen gekommen. Ich weiß noch, ob er sich da in Wien was wehgetan hat. Dennis Schapowalow, von dem spreche ich, und ich weiß, hast du mir schon öfter gesagt, dass du den für einen außergewöhnlichen Athleten auch hältst. Der tut sich so unglaublich schwer im Moment, hat jetzt da zwar eine gute erste Runde gewonnen in Indian Wells, ist dann gegen Musetti rausgeflogen, knapp. Hättest du gedacht, dass der sich so schwer tut, wieder zurückzukommen? Weil der ist ja ganz, ganz weit davon entfernt, wo er schon mal war.
Ich kenne seine Verletzung, und dann üblicherweise gibt es ja dann noch in dem Alter andere Probleme bei Spielern, die jetzt nicht unmittelbar mit seiner Physis oder mit seinem Schritt zu tun haben. Da können private Probleme reinspielen, von denen kein Mensch was weiß. Aber Verletzung weiß ich auch nicht, wie schwer die war. Man sieht aber jetzt schon wieder, dass er das Potenzial, das er hat, das ist nach wie vor unbestritten. Das sieht man auch, wie schnell der servieren kann, wie schnell er von der Grundlinie spielt. Ein Wahnsinn ist halt, wie fehleranfällig der ist. Hm. Und ich habe den mal trainiert, war das 2016, bin mir jetzt nicht sicher, wie lang das her ist. Vielleicht war das sogar ein bisschen später. Jedenfalls, da war der 17 Jahre alt, hat keinen Vertrag gehabt. Ich habe damals bei Nike interveniert und gesagt, wie kann man so einen Spieler überhaupt überlegen zu unterzeichnen. Die haben dann unterzeichnet, die haben natürlich so eine Riesenfreude gehabt über Jahre hinweg. Aber ich habe damals schon gesagt, weißt du, du bist ja so ein gut ausgebildeter Spieler bereits, weil der ist ja bei seiner Mutter ausgebildet worden. Eine Russin, die in Israel aufgewachsen ist, also der hat auch was seinen Werdegang anbelangt, viel erlebt und viel gesehen, habe ich zu ihm gesagt, ist ganz egal, was du jetzt noch machst, da kannst du mit deiner Großmutter reisen, wirst du wahrscheinlich erste 50 werden. Wenn du einen guten Trainer nimmst, wirst du erste 20 werden. Aber wenn du nicht jetzt aufpasst, dass du technisch, und technisch heißt für mich immer, dass er diese, in seinem Fall Fehleranfälligkeit, weil das Tempo da war, die Fehleranfälligkeit reduziert, wirst halt keine Grenzlandturniere und nicht ganz vorne in den ersten 10 stehen. Und meines Erachtens hat er das immer noch dort. Der kann Zauberbälle spielen und macht relativ viele Doppelfehler. Mhm. Auch hat er mit Taktik oder Psyche oder sonst was nichts zu tun. Es sind reine technische, ganz ordinäre technische Fehler, und das gleiche hat er bei den Grundschlägen. Inklusive Wolle mittlerweile. Ich habe mir das Match jetzt angeschaut, das letzte von ihm. Da hat er gegen diese Musette hat er ein paar ganz, ganz leichte Volleys verlegt. Das war also schon eigentlich für sein Niveau untypisch und unerklärlich eigentlich.
Günther, abschließende Frage. Wird man dich denn, und ich weiß ja, mit dem Gael hast du dich gut verstanden, aber dieses Reisen auf Tour, das hast du dem Richard Ruckelshausen dann anvertraut, wird man dich irgendwann mal wieder als Touring-Coach auf der Tour sehen überhaupt? Oder liegt diese Zeit hinter dir, weil es einfach zu anstrengend ist?
Ich fühle mich noch nicht so alt. Das ist die Quälerei. Ich lese mir immer durch, wenn es den Andy Murray und den Nadal und den Djokovic und den Federer da jahrelang mit den Fragen quälen, wann ist denn endlich vorbei bei dir? Also ganz los wird man nicht sein. Für mich war der nächste Spieler auch nicht der Gael, der nächste Spieler war für mich der Shevchenko.
Ja, genau, der Shevchenko.
15 Jahre lang gearbeitet habe. Das ist aus meiner Sicht auch ein bisschen eigenartig zu Ende gegangen, was ich immer wieder verstehe nach einem langen Zeitraum. Aber das wäre derjenige gewesen, mit dem ich mir vorstellen hätte können, wieder eine gewisse Anzahl von Turnieren pro Jahr reisen. Da gehört schon sehr enger persönlicher Kontakt dazu, dass man in meinem doch fortgeschrittenen Alter, dass ich wieder auf die Tour begibt. Für mich ist auch ein Lukas Neumeier sicherlich noch jemand, von dem ich mir vorstelle, wann der in die ersten 100 kommt, dass man da diese Anfangsschritte macht. Und die Grabherr, also wenn die jetzt auf der Damen-Tour, aber wenn die jetzt wieder langsam in die Gänge kommt nach ihrer Verletzung,
würde ich auch gern reisen, wann ihr das hilft. Also ganz ausgeschlossen ist das nicht.
Darf ich bitte kurz daran erinnern, dass du den Kollegen Kleffern von der Süddeutschen Zeitung im vergangenen Jahr bei den French Open begeistert hast, als du nämlich eine sehr, sehr strenge Ansage in Richtung vom Sascha gegeben hast. Ich glaube, stop crying, start playing like a man oder so ähnlich. Und danach ist es ja relativ bald dann in die Brüche gegangen mit Sascha, der jetzt für Kasachstan spielt. Hat er dem ÖTV das Kleingeld gefehlt? Weil eigentlich der Wunder seit er 9 Jahre alt ist in Wien.
Ich glaube, das hängt nicht nur vom Verband ab. In Österreich ist das mit der Staatsbürgerschaft und vor allem mit dem Pass nicht so einfach wie in den ehemaligen Sowjetunion-Ländern. Aber der hat schon lange ist für ihn auch natürlich sprachbedingt einfacher, dorthin zu wechseln. Am Kleingeld vom Verband ist das, glaube ich, nicht gescheitert. Dass der Vater vom Sascha da schon sehr lange in Richtung Kasachstan drängt. Ich glaube, der hat auch beruflich dort viel zu tun. Und wenn Aussagen wie die ja berechtigt sind, ist ja nicht so, dass das als Häkel kommt. Wenn jemand sich aufführt wie eine Memme, dann muss man das sagen. Es hat auch dazu geführt, dass er da nicht ausschließlich das, aber er hat dann das Match gewonnen. Und das sind Auseinandersetzungen, die zwischen Trainern und Spielern eigentlich gefragt sind. Mittlerweile selten, weil die meisten Trainer den Schweif einziehen und in erster Linie das machen, was den Spieler vermeintlich glücklich macht oder zumindest zu keinen Reibereien führt. Ich halte es nicht für sehr erfolgsversprechend und werde mich in der Hinsicht sicherlich nicht ändern, selbst wenn die Spieler mich da nicht aushalten. Aber das habe ich als junger Trainer so gehandhabt und das werde ich bis ins hohe Alter, bis ich endlich verschwunden bin, so beibehalten.
Günther, bitte noch nicht. Der große Günther Pressling. Dankeschön, Günther. Das war die Big Show 652, ja. Sportradio 360.
Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play Ball!
Da ist gar nichts toll!